Max, mein Notebook
endlich
ist jetzt,
Bier!
Mein Notebook ist nass geworden. Wir müssen reden.
Oh, bitte.
Genau.
Ja, was für eine Qual hier.
Prost, Anatol.
Prost.
Hi.
Prost.
Prost, Max.
Cheers.
Schön, dass du wieder da bist.
So lange war ich ja auch nicht weg. Ich war eine Woche weg.
Für mich war das wie ein Monat.
Oh, ja. Ah. Aber so andere Zeitzone ist schon merkwürdig. Also eine andere Zeitzone.
Aber wir waren jetzt auch tatsächlich irgendwie
3 Wochen weg, ne?
Nee. Ja, wir waren jetzt, nee, 3 Wochen stimmt ja. Das eigentlich geht noch. Etwas über 3 Wochen.
Nee, genau. Etwas über 2 Wochen, glaube ich.
Sogar. Nee, etwas über 3 Wochen. Chat! Na egal.
Okay, also, wir haben, jetzt durften wir das Bier, das ist immer das Schlimme, wir haben eben gerade ewig lange mit den Vorbereitungen gebraucht, weil der dämliche Stream nicht wollte, will er immer noch nicht so richtig. Twitter war down, ich wollte hier eigentlich gerade live von der Twitter-Kalypse berichten.
Ja.
Also es ist ja alles, Google Mail war heute auch irgendwie bei mir die ganze Zeit kaputt und Internet ging überhaupt den ganzen Tag nicht und langsam habe ich das Gefühl, die Mayas hatten doch recht.
Und ich hatte Achselschweiß heute
auch. Du hast Achselschweiß.
Ja.
Da würde es mir eher Sorgen machen, wenn du mal keinen hast.
Oh Mann, ich habe selten Achselschweiß. So. Ja, wir haben einen Gast, wir haben schon geprostet, Anatol Stefanovic. Die einen oder anderen kennen ihn als Sascha Lobo.
Der Sascha Lobo und die Iro muss jetzt was haben.
Ja, genau. Also die Iro zieht er ja nur zu bald an. Nein. Nein, das ist Quatsch. Anatol Stefanovic ist...
Du bist so Sprachnazi, oder?
Nein, eben nicht.
Ach so.
Das ist eben der Unterschied. Er ist eben er ist das Gegenteil von Sebastian Sick. Ja.
Das stimmt.
Aber erzähl doch einfach selber, was du bist.
Ja, ich bin das genaue Gegenteil von Bastian Sick. Das kann man sagen. Also gut aussehend, kompetent.
Keine Spiegelkolumne?
Keine Spiegelkolumne. Noch
arm.
keine 3 Millionen Bücher verkauft.
Und hast Google noch nicht verklagt, um Zeitungskritiken rauszulöschen lassen. Was war das?
Nee, ich habe da noch keine Zeitungskritiken. Deshalb habe ich das.
Gut. Doch, du wurdest schon in Zeitung kritisiert. Wir wurden schon zusammen in Zeitung kritisiert.
Ihr wurde zusammen in Zeitung kritisiert?
Ja, also in dieser Urheberrechtsdebatte irgendwie. Da wurde bei der FAZ war das, glaube ich, auch, ne?
Das kann sein. Das es würde einen nicht wundern.
Ja, es würde einen nicht wundern, ne? Aber nee, du bist in Wirklichkeit, bist du Linguist.
Genau.
Das ist richtig, ne?
Ja.
Und du schreibst das Sprachblog. Erzähl doch das einfach mal selber. Ich kenne dich ja kaum. Ich kenne das jetzt ja, ich habe mich auch gar nicht vorbereitet.
Ja, ich habe mich auch nicht vorbereitet.
Ja, aber also, weißt,
selbstverständlich. Mir hat man gesagt, es gibt Bier hier und dass ich hier auch reden soll. Ich dachte, ihr redet.
Ja, das tun wir ja auch. Haben wir ja auch.
Ja, schon getan.
Aber stimmt. Aber du musst es jetzt mal eine kleine Einführung in Anatol Stefanovic geben.
Ja, also das Sprachlog in der Tat, das ist das, was mich bekannt macht oder warum sich überhaupt jemand für mich interessiert.
In der Netzszene jedenfalls.
Tagsüber arbeite ich inzwischen seit April an der Freien Universität als Sprachwissenschaftler, aber nachts und auch zwischendurch mal schreibe ich das Sprachlog.
Und
seit vielen Jahren jetzt und manchmal twitter ich auch, ja.
Ja.
Und da schreibe ich tatsächlich also auch so ein bisschen inhaltlich auf einer Ebene, die man, ich vergleiche mich eigentlich nicht mit Bastian Sick und es geht auch nicht viel um Bastian Sick bei mir, weil das irgendwo zu langweilig ist.
Ja.
Das ist ja noch nicht mal kontrovers, was er macht. Das ist ja einfach nur langweilig. Aber ich versuche sozusagen im Prinzip zu zeigen, dass Sprache nichts ist, was reglementiert werden muss und was man nutzen kann, um Leute fertig zu machen, die das irgendwie falsch benutzen, sondern dass Sprache eben ein sehr komplexes System ist, das in vielen verschiedenen Ausprägungen vorkommt und im Prinzip eigentlich immer seinen Zweck erfüllt, auch wenn jemand kommt und sagt, das nicht tut.
Ja, ich finde es auch ganz interessant, du hast dein Blog ist auch, ich weiß nicht, ob das in letzter Zeit ist oder ob das schon immer so war. Ich verfolge es ehrlich gesagt noch gar nicht so lange. Aber das wird mir irgendwie, habe ich das Gefühl, zunehmend politischer. Also du hast auch ziemlich viel politische Inhalte, die du natürlich dann auf so einer sprachlichen Ebene dann behandelst. So ein bisschen so ähnlich wie vielleicht das Neusprech-Blog, also nicht ganz so formalisiert, aber du hast da schon auf jeden Fall auch sehr viel politischen Content drin.
Ja, das ist nichts, was neu ist. Also das wird immer mal kritisiert in den Kommentaren, die ich jetzt abgeschaltet habe seit 2 Tagen.
Das ist gut.
Komplett. Aber vorher wurde es auch kritisiert.
Können wir gerne drüber diskutieren.
Ja, müssen wir drüber.
Kommentare finde ich ja. Ja, okay. Sorry.
Also das mache ich. Das war in den ersten im ersten Jahr vielleicht tatsächlich nicht. Da habe ich auch noch unter dem Logo der Universität Bremen direkt gebloggt und habe mich da ein bisschen zurückgehalten. Aber das fing an als Gruppenblog. Da sollten eigentlich auch Kollegen mitmachen. Die haben sich aber also zum Teil gar nicht gemeldet und zum Teil waren sie schnell raus. Und dann, als ich irgendwann angefangen habe, das als mein eigenes Blog zu betrachten, also das Vorgängerblog von dem jetzigen Sprachblog, da habe ich dann auch angefangen, so mal politischere Dinge reinzumischen.
Okay.
Ich würde sagen, das ist jetzt nichts Neues, mache ich bestimmt seit 3 Jahren auch schon.
Okay. Und in welche Richtung geht das dann so? Also so dieses, wie bestimmte Begriffe politisiert werden oder wie bestimmte Begriffe gewählt werden, um politisch nicht ganz so kompliziert zu erreichen oder um politisch Ziel zu erreichen? Oder?
Nee, das nicht so sehr. Also das ist ja tatsächlich was Neusprech
genau.
Eigentlich macht und das sollen die auch machen. Das machen die auch gut. Also ja, Sprache und Gender ist immer wieder ein Thema. Sprache ins Grundgesetz, da gab es
ja... Du bist ja auch ein großer Verfechter des Bin-I, also des...
Nein, das Bin-I benutze ich überhaupt nicht.
Nee,
ich benutze
einen
Schrägstrich.
Aber genau. Also wie nennt man das? Genderneutral oder...
Na, genderneutral ist es nicht. Das versuche ich immer, also das mache ich am liebsten. Wenn es Wörter gibt, die tatsächlich neutral sind, benutze ich die am liebsten. Wenn es nicht gibt, mache ich es mit einem Schrägstrich.
So Studierende, ne?
Studierende finde ich gut, ja.
Ja, okay. Ja. Genau. Und das andere wäre, wie heißt das, den Gender Gap? Nee, den
Gender Gap mache ich auch nicht.
Das ist dann das Unterstrich, ne?
Genau,
Unterstrich.
Das ist so ein Unterstrich. Achso, okay. Nee, ich mache immer die Schrägstrichform sozusagen, okay. weil das die einzige ist ja, die sagen wir mal, orthografisch anerkannt ist, also die standardisiert ist. Ich finde die anderen Formen auch alle toll, aber ich bin halt schon alt.
Okay, ja.
Also du hast was gegen Formalisierung der Sprache, aber wenn man richtig schreibt, ist trotzdem gut.
Ich habe was gegen Formalisierung der Sprache, genau, aber Formalisierung der, ich habe auch nichts gegen Leute, die für die Formalisierung der Orthographie nicht zu haben sind. Also wer das nicht will, soll es nicht machen, aber
also ich mit meiner,
ich versuche.
Aber die Anhaltung von Standards ist schon insgesamt eine hilfreiche Sache manchmal.
Was? Das von dir?
Ja.
Ah, du wirst auch alt, ne?
Ich muss jetzt langsam mal eine politische Begründung für meine Rechtschreibschwäche finden. Das wäre irgendwas Tolles. Und für meine komplette Unfähigkeit, Kommata an der richtigen Stelle zu setzen.
Ich sage einfach, ich kann es nicht besser.
Ja, weil das ist aber...
Mit den Kommaregeln, das würde ich auf die Reform schieben. Sagen, ja, vorher kannte ich es, aber das, also jetzt, wie das jetzt ist, das ist ja auch alles...
Man macht ja tendenziell zu viele Kommas.
Aber ich finde, war denn die Rechtschreibreform blöd oder so? Ich fand die ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich fand, sie ging nicht weit genug. Aber
ja, die war sehr halbherzig. Die hat vielleicht ganz gut angefangen. Die ist sehr schnell zerredet worden. Die ganze Rechtschreibkommission war völlig falsch besetzt. Also Schriftsteller und solche Leute da reinzutun, die natürlich keine Ahnung haben und die dann nur gesagt haben, aber
ich finde es schön, wie es ist.
Genau.
Ah, okay.
Ist ja viel ästhetischer und das ist dann... Die meisten ernstzunehmenden Sprachwissenschaftler sind da sehr schnell ausgestiegen und die übrig geblieben sind, ein paar ernstzunehmende auch übrig geblieben, die waren am Schluss einfach im Prinzip in der Minderheit. Die sind oft überstimmt worden, die konnten ein paar gute Sachen durchsetzen, aber...
Aber was echt gut geht, also einfach einen Text nehmen, den du geschrieben hast und dann ungefähr 10% der Kommata wieder rausstreichen, wieder rausnehmen, dann hast du ungefähr...
Ich weiß nicht, ich hab bei mir
also so das Gefühl, als ob die wirklich komplett falsch sind. Also man sollte sie lieber weglassen im Zweifelsfall, ja.
Oh,
auch man okay. Im Zweifelsfall weniger falsch und ein weggelassenes Komma ist irgendwie auch weniger peinlich als eins zu viel.
Ja genau, das ist nämlich der Witz. Also ich irgendwie, das hat jetzt gerade Felix Neumann hat das letztens getwittert, aber nicht bezogen auf die nicht auf Kommata, sondern auf Haas. Also dass man halt ab und zu mal ein H zu viel drin hat, ja, und man manchmal nicht weiß, ob da jetzt ein H reinkommt oder nicht. Und da gibt es ja diese nämlich und dämlich Regel, ne? wo man sich mal merken kann, dass man in nämlich nämlich kein H drin steht. Ja. Und er meinte halt irgendwie, grundsätzlich sollte man im Zweifelsfall immer das H weglassen, weil das ist weniger peinlich, wenn man da einen Fehler macht, als wenn man einen zu viel reinmacht.
Okay. Wobei das ist kein Problem, dafür habe ich die Rechtschreibkontrolle. Also das ist, ich verlasse mich komplett auf die Rechtschreibkontrolle meines Computers. Und wenn der irgendwie mir, also da muss ich mir schon sehr sicher sein, um dem zu widersprechen sozusagen. Also das ist, so ein paar Zusammensetzungen kennt er nicht. Aber so Kommaregeln kann er einfach, kann er genauso wenig wie ich.
Ja. Die sind auch, Das ist auch schwer.
Aber hier, dämlich ist eine, also jetzt kannst du mir bestimmt ins Wort fallen, falls das nicht der Fall ist, aber es ist einer der krassesten Sexismen, die ich kenne in einer Sprache, weil dämlich, würde ich ja sagen, kommt damenhaft.
Ist das so?
Kommt das daher?
Ja, guck mal nach.
Ich meine, es gibt ja dieses herrlich und dämlich, ne?
Genau,
also so ein Sexismus irgendwie eigentlich so herrlich, so als positiv konnotiert, weil es vom Mann kommt und dämlich, weil es halt von der Frau kommt.
Das war mal zumindest meine Idee, also dass das daher eventuell kommt. Vielleicht
liegt es aber. Das habe ich auch schon gelesen, aber jetzt nicht von
jemandem. Serbo-Kroatischen und heißt.
Ich meine, die entscheidende Frage ist eigentlich gar nicht, ob das tatsächlich daher kommt. Wenn das daher kommt, heißt es ja nicht, also der Ursprung eines Wortes ist ja oft nicht mehr transparent, und wenn er nicht transparent ist, braucht man sich auch sozusagen keinen Kopf darüber zu machen. Wenn also bestimmte Assoziationen im Prinzip nicht mehr ausgelöst werden, dann kann man das Wort ja auch bedenkenlos benutzen.
Also ich würde niemanden als des Sexismus beschuldigen, der das Wort benutzt, um Himmels Willen, das war jetzt, aber ich finde,
richtig.
Also wenn das die Herkunft aber ist, dann finde ich das schon mal spannend.
Ja, aber wenn es die Herkunft ist, klar, das ist vielleicht spannend, aber die entscheidende Frage ist, wird es so verstanden? Also man bezeichnet ja Leute relativ gedankenlos als Idiot, wenn man sie für dumm hält. Idiot
passiert auch
war natürlich, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber das hieß ja auch mal sozusagen, das war ja mal ein Begriff, der für tatsächlich irgendwo geistig in ihren Fähigkeiten eingeschränkte Leute reserviert war. Wo man sicher sagen würde, naja, sowas kann man nicht als Schimpfwort benutzen. Aber weil das im Prinzip sich so losgelöst hat von seinem Ursprung, braucht man sich zumindest an der Stelle da vielleicht keine Sorgen zu machen. Während wenn man sowas sagen würde wie Spasti oder so, da ist relativ klar noch die Verbindung. Mhm. Deshalb ist das automatisch irgendwo eine Beleidigung für Leute, die wirklich Spastiker sind. Und das ist natürlich bei dämlich könnte es der umgekehrte Fall sein. Also tatsächlich nehme ich an, das kommt gar nicht von dem Wort Dame. Aber wenn die Leute nun mal dran denken, wenn die Leute diese Verbindung einmal hergestellt haben in größerer Zahl, wenn das jetzt keine individuelle Idee mehr ist, sondern die Sprachgemeinschaft allgemein irgendwo immer an Damen denkt bei dem Wort dämlich, dann wird es ein Problem, auch wenn es nicht diesen
Ursprung hat. Aber der Idiot, habe ich irgendwo gelesen, ist aus dem griechischen Ursprungs und bezeichnet eigentlich jemand eines unteren Standes, und zwar jemand, der sozusagen keinerlei öffentliche Funktionen ausübt.
Naja, das ist tatsächlich immer der Vorteil, wenn man etymologisch argumentiert, also aus der Sprachgeschichte raus. Man kann ja immer noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Also die Wörter entstehen ja nicht einfach, die haben ja dann auch wieder eine Geschichte. Und man kann immer so weit zurückgehen, bis es irgendwo mal eine problematische Bedeutung gibt oder dann auch wieder davor noch eine, die nicht problematisch ist.
Das ist interessant, das ist so ein bisschen wie das Heilige Land. So, ne? Also ja. Wer hat denn den Uranspruch auf dieses Land? Eine Quatschfrage, aber trotzdem ist es interessant, weil ich habe das dann irgendwann mal verwendet, weil es hat tatsächlich dieses Öffentliche und Private, ne? Das ja ein Bereich ist, mit dem ich mich ziemlich beschäftigt habe, hat ziemlich viel mit dem Begriff oder der Idiot hat ziemlich viel mit diesem Komplex zu tun. Und eine Übersetzung wäre, der Idiot ist derjenige, der nicht öffentlich von privat unterscheiden kann. Und damit ist eigentlich der Idiot der ideale Spacko. Also, ne? Was Privacy-Spacko. Naja.
Ja.
Finde ich interessant.
Das stimmt, die Spackos hat man.
Spackos ist.
Und das da kommt, sind, kommt, das
da
kommt
haben wir ja wieder von, ein Re-Entry gerade so.
Ja, das kommt von Spast. Also, also, das ist eigentlich sozusagen. Und jetzt ist das.
Schon nicht mehr politisch korrekt auf jeden Fall.
Eigentlich hätte sich Constanze Kurz da echt mal zurückhalten sollen.
Ja.
Ist halt noch ein Schritt weiter entfernt von dem ursprünglichen Wort. Also, die Frage ist immer, ob das tatsächlich so verstanden wird. Nicht von Einzelnen. Das ist immer ein anderes Problem. Wenn eine einzelne Person sich beleidigt fühlt, muss man es mit der einzelnen Person besprechen. Das ist ja eine reine Frage der Höflichkeit.
Es gab da ja letztens wieder eine Diskussion, und zwar anhand von Sarah Kuttner mit dem N-Wort.
Die Megapuppe. Ne?
Genau. Das ist ja interessant, weil ich meine, das ist halt relativ nachvollziehbar, warum das Wort Neger, ich sag's jetzt einfach mal so, warum das Wort Neger sozusagen als rassistisch empfunden wird und die Verwendung dieses Wortes, weil natürlich dieses mit dieser Geschichte halt eng zusammenhängt und mit dieser kolonialistischen und rassistischen Geschichte. Dann gibt's aber natürlich eine Art Selbstaneignung einer zumindest bestimmten Gruppe afroamerikanischer Menschen, die das halt dann für sich halt irgendwie aufgenommen haben und so weiter und so fort, yo nigger und so, ne, das in ihren eigenen Sprachgestus gemacht haben, aber dann durchaus auch selber sehr, sehr hart darauf achten, dass es eben nicht von Weißen gegenüber ihnen verwendet wird. Ne? Weil es dann eben wieder in diese andere Konnotation fällt. Und dann gibt es aber tatsächlich, finde ich, irgendwie dann nochmal so einen Eiertanz, der dann viel weiter geht. Dann hat man gesagt, ja, man sagt nicht Neger, man sagt Schwarze. Und irgendwann war es nicht mehr okay, Schwarze zu sagen. Dann hat man gesagt, nein, man sagt Farbige. Und das ist irgendwann nicht mehr okay gewesen, das wurde mir jedenfalls so gesagt, das ist auch nicht mehr okay, Farbige zu sagen. Und dann hieß es, okay, jetzt sagt man, ich glaube, was momentan jetzt so People of Color, ja? POC, mhm. People of Color. Und das ist irgendwie so, das frage ich mich halt, ist es dann so, dass halt ein unverfänglicher Begriff genommen wird, der den alten Verfänglichen ablöst, dann aber irgendwann wieder verfänglich wird, weil er dann plötzlich auch wieder in rassistischen Kontexten verwendet wird und dann sozusagen verbrennt und dann muss man wieder einen neuen Begriff finden?
Genau, ja. Also da spielen zwei verschiedene Aspekte eine Rolle. Das erste ist dieses Problem, dass man, solange man die sozusagen die zugrunde liegenden Einstellungen nicht nennenswert verändert oder in dem Fall auch die zugrunde liegende Kategorisierung. Also hier ist das Problem sozusagen erstens, dass man Leute überhaupt nach ihrer Hautfarbe einteilt. Mhm. Das an sich ist ja schon so, dass man sich fragt, nach welchem Wert man das heute überhaupt noch rechtfertigen könnte.
Aber ich meine, man kann über Rassismus nicht sprechen, ohne dass man über Hautfarbe spricht.
Also, richtig. Ja. Aber wenn man darüber zu sprechen, ist ja was anderes als das stillschweigend als Kategorisierung vorauszusetzen. Mhm. Aber solange es sozusagen diese Unterscheidung gibt und die natürlich auch noch aufgeladen ist durch Bewertungen, sowohl historische, aber als auch natürlich aktuelle, ist ja nicht so, als ob die Diskriminierung von allen möglichen Leuten, die in irgendeiner Weise anders sind, als ob die aufgehört hätte. Die ist ja nach wie vor da. Und solange das da ist, ist natürlich immer die Gefahr, dass ein neu gewählter Begriff diese problematischen Assoziationen auch wieder annimmt. Das ist sozusagen das eine Problem. Das muss nicht unbedingt passieren, aber die Gefahr ist da. Das zweite ist die Frage, wer den Begriff festlegt. Und das ist bei People of Color, wenn ich das richtig sehe, so, das ist ja nicht so, dass die Sprachgemeinschaft als Ganzes gesagt hat, der Begriff Farbiger oder Schwarzer oder was auch immer, der ist nicht mehr akzeptabel, also suchen wir einen neuen, sondern das ist eine Selbstbezeichnung, die sich ein Teil der Betroffenen derjenigen, die mit diesem Begriff benannt werden oder sich jetzt eben selbst benennen, gewählt hat. Mhm. Und das sind sozusagen
Aber wie soll man zum Beispiel als Außenstehender das bewerten? Also das ist ja schwierig. Anderes Beispiel fand ich total abgefallen. Also Zigeuner,
ganz kurz zu beantworten. Ja, also als Außenstehender sollte man natürlich zunächst gucken, hat hier eine Gruppe von Menschen einen Begriff für sich selbst gewählt mit einer gewissen, also auf eine gewisse repräsentative Art, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur eine kleine Gruppe, die da irgendwas pusht politisch, sondern das ist eine breitere Basis. Wenn die sich selbst so bezeichnen, sollte man natürlich versuchen, wenn das so gewünscht wird, den Begriff auch zu verwenden.
Aber ehrlich gesagt habe ich das, also es
ob das da der Fall ist,
jetzt,
weiß ich nicht.
Jetzt einfach mal so, dass für die meisten englischsprachigen, schwarzen, dunkelhäutigen Menschen, die sich eher als Nigger bezeichnen würden, als People of Color oder Person of Color.
Aber eben nicht
aber
bezeichnet wollen.
Ja, genau. Aber ich darf das um Himmels Willen nicht tun. Also es ist... Ja.
Also das würde ich sagen, ist zu allgemein. Also es ist jetzt nicht so, dass die schwarzen Amerikaner grundsätzlich das Wort Nigger als Selbstbezeichnung verwenden. Das ist eine Gruppe innerhalb dieser sozusagen Ethnie, wenn es das überhaupt noch ist.
Und, aber ich würde sagen, das gibt People of Color ist genauso ein Minderheiten innerhalb der Gruppe Begriff, oder?
Wie soll man das messen? Das ist halt die Frage. Also für mich ist er tatsächlich jetzt so rein gefühlt, ist für mich People of Color jetzt einfach der Begriff der Wahl, weil er, und das sage ich so ein bisschen sarkastisch, aber ich meine das gar nicht so schlimm, weil er Lunchy approved ist. Also sozusagen die höchste Instanz der Political Correctness genommen. Was ich zum Beispiel interessant fand, zum Beispiel, also was die Selbstbezeichnung angeht, es gab halt diesen Diskurs, es wurde mir auch nach der Schule schon beigebracht, man sagt nicht mehr Zigeuner, man sagt Roma und Sinti. Mhm. Ja? Da gab es einen Brandbrief von vielen entsprechenden Angesprochenen, die gesagt haben, so, hört damit auf, uns Roma und Sinti zu nennen. Wir sind das nicht. Wir sind Zigeuner, das ist unsere Identität, so sehen wir uns selber. Und diese Roma und Sinti ist eigentlich eine ethnische Zuschreibung und das ist nicht das, worüber uns wir definieren, und wir sind total glücklich mit Zigeuner. Und ich frage mich halt auch ganz oft, inwiefern sozusagen eigentlich diese angebliche Selbstbeschreibung tatsächlich von außen auch aufgedrückt wird. So.
Naja, also bei dem Fall mit den Zigeunern weiß ich das nicht genau. Bei den Eskimos ist es so, dass da heißt es ja auch mal, man soll die nicht Eskimos nennen, sondern man soll die Inuit nennen. Mhm. Aber die Eskimos sind ja sozusagen eine extrem diverse, also Gruppe von Völkern, die sind im Prinzip nicht eine einheitliche Volksgruppe. Ja, genau. Und da gibt es natürlich auch welche. Inuit ist ein Wort aus einer speziellen Sprache, nämlich dem Inuktitut. Und die viele Eskimos sprechen das nicht und die sagen, also das ist für uns genauso eine Fremdbezeichnung. Das ist einfach das Wort für Mensch, das ein bestimmter Stamm für sich benutzt hat.
Ja.
Und das jetzt sozusagen zum allgemeinen Begriff zu machen, ist inakzeptabel. Ja. Also die amerikanischen Eskimos in Alaska, die nennen sich selber Eskimos und sagen auch, mit den Inuit haben wir nichts zu tun. Das sind, sprechen eine andere Sprache, das sind nicht wir. Die sind ja nicht sozusagen, weil wir die alle Eskimos nennen, heißt das ja nicht, dass das alles Freunde sind, die sich als eine Einheit sehen. Ja,
ich denke mal, das ist ein Problem, es gibt ja keine Einheit, das ist bei
People of Color oder Schwarze auch so. Also es gibt welche, die möchten Schwarze genannt werden, es gibt welche, die möchten People of Color genannt werden, im deutschen Kontext jetzt. Naja, Gott, muss man sich die Mühe machen, rauszufinden, mit wem man es da zu tun hat. Also das ist ja vielleicht auch nicht so schwer. Braucht man ein Wort, was man jedem gegenüber verwenden kann hier. Man kann ja auf unterschiedliche Wünsche durchaus Rücksicht nehmen.
Ja, also ich meine, der größte Fehl in Sachen Bezeichnung ist ja eigentlich Indianer, ne? Also weil tatsächlich ja Kolumbus gedacht hat, das sind
Stimmt, Inder. Stimmt, das ist eigentlich ja.
Das sind Inder, ne? Also er dachte ja, er ist in Indien. Das sind die Indianer. Und das ist ja irgendwie so.
Sind ja auch Native Americans.
Also der Fehl, der ist ja so extrem weit, dass das schon wieder irgendwie lustig ist, finde ich, so mit Fremdbezeichnung.
Es gibt bestimmt viele Leute, die darüber überhaupt nicht lachen können.
Ja, das kann schon sein. Also man sagt, es ist Indigene, ne? Oder ist die korrekte Bezeichnung? Indigene Völker?
Na, indigene Völker ist ein allgemeiner Oberbegriff für jede Art von sozusagen für die Völker, die Natives irgendwo waren, als die Kolonialmächte angekommen sind. Ja. Also die Indigenen heißt ja eigentlich auch sowas wie eingeboren, aber die waren natürlich auch oft, die sind halt oft nur ein bisschen früher da gewesen und haben ihrerseits auch wieder die Leute, die da vorher gelebt haben, vertrieben, aber das ist ein Oberbegriff. Also was, ob es einen politisch korrekten oder ob es Probleme gibt mit der Bezeichnung von amerikanischen Ureingeborenen in der deutschen Sprache, das könnte ich jetzt nicht sagen. Also ich nehme an, das Problem taucht nicht häufig genug auf, dass man mit Indianern Deutsch spricht. Mhm. Im Englischen nennen die sich Native American, was auch merkwürdig ist, denn die Leute, Native, die da geboren werden, die sind ja alle Native Americans.
Auf so eine Art, ja.
Das stimmt, das ist...
Ja, das ist halt irgendwie, das Problem ist halt immer, ich glaube, das generelle Problem ist halt immer, dass über eine Gruppe von Menschen reden, ne? Und dann, es ist vielleicht das schon der Fehler, dass man überhaupt Leute gruppieren will, die ja durchaus auch schon innerhalb einer Ethnie, wie eng man diesen Begriff ziehen will, halt auch total divers sind, ja? Und ist vielleicht, das hattest du vorhin schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass diese Kategorisierung an sich schon der Fehl ist, ja?
Ja. Nein, also da hängst doch wirklich immer wieder sehr stark am Kontext. Wenn ich sage, alle Schwarzen sind zu faul zum Arbeiten oder sowas, klar, dann ist das problematisch. Ich habe jetzt aber den Fall wirklich erlebt, dass ich über eine, dass jemand mir, also wir waren mit einer Gruppe von Leuten unterwegs und das war dann danach und dann hat irgendjemand bla 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 hat gesagt und ich wusste nicht, wer bla 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 ist und dann wurden mir ein Haufen so, ja, na, der mit dem blauen Hemd und der mit dem und der und am Ende war das eindeutige Erkennungsmerkmal und an dem wäre es mir wirklich sofort bewusst gewesen, der Schwarze. Das war dann aber so diese Angst davor da, diesen Begriff jetzt zu verwenden, beziehungsweise auch so eine Hautfarbe das Ganze zu reduzieren, wenn es nun mal in dem Fall einfach ein Telefon, wieso klingelt denn hier das Telefon?
Das ist Tim.
Jetzt hat es aufgehört, das stimmt. Nee, hat nicht aufgehört.
Ja, es ist jetzt nicht für dich.
Ist jetzt nicht für mich, genau. Und lenkt mich aber trotzdem ab. Und das finde ich dann, ich meine, in so einem Kontext ist es doch okay, jemand als schwarz, also wenn das ein eindeutiges Erkennungsmerkmal innerhalb von einer Gruppe ist und wir in Deutschland leben nun mal nicht so viele dunkelhäutige Menschen und sind nicht so wahnsinnig oft mit uns unterwegs und ich sag doch auch der Blonde oder der Dicke oder der, was auch immer.
Also hier spielen ja zwei Aspekte wieder eine Rolle. Also die eine Frage ist, ob die Höflichkeit das verbietet. Also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, dass man in jedem Kontext zum Beispiel unüberlegt sagen würde, der Dicke. Man hat ja auch so ein Gespür dafür, ob derjenige, um den das geht, wenn man ihn kennt, ja, ob der das, wie der das findet, so ja, identifiziert zu werden.
Klar.
Und das kann hier natürlich auch eine Rolle spielen, denn die Hautfarbe ist eben nicht dasselbe wie die Haarfarbe. Hautfarbe ist eben historisch aufgeladen. Das ist benutzt worden als Merkmal relativ beliebig, um sozusagen imaginäre Menschenrassen festzulegen. Und das, ja, hat dazu geführt, dass also sozusagen ganze Kontinente als Selbstbedienungsladen betrachtet worden sind, wo man Leute abtransportiert. Und zwar die Leute, die diese Hautfarbe haben. Von daher würde ich sagen, es ist nicht in jeder Situation ein Problem. Mhm. Das kommt irgendwo auch auf die Person an, um die es da geht. Und man weiß ja, wenn man die Person kennt, wie redet der selber über sich. Und die andere Frage ist aber, ist das wirklich immer das offensichtlichste Merkmal? Also ich weiß noch, dass meine Tochter, als sie in den Kindergarten gekommen ist, mir einmal erzählt hat, dass sie sich mit einem Mädchen dort verabreden will und meinte, das ist, hat dann ihren Namen gesagt. Ich meinte, ich weiß nicht, wer das ist. Mhm. Und dann hat sie mir alle möglichen Sachen aufgezählt. Was für Schuhe die hat und was für ein Mantel, das weiß ich natürlich alles nicht. Also die Kinder achten immer sehr stark auf ihre Kleidung gegenseitig, aber für mich ist das alles eins gewesen. Und dann kam eben auch irgendwann raus, dass das einzige dunkelhäutige Mädchen im ganzen Kindergarten war. Aber meine Tochter ist einfach nicht drauf gekommen, dass das ein gutes Merkmal sein könnte, um Leute zu identifizieren. Das war nicht, weil sie, also sie hatte keine Ahnung von Rassismus und so weiter. Als ich gesagt habe, ach, das ist die Dunkelhäutige, da hat sie kurz überlegt und meinte, ja, stimmt. Also von daher weiß ich nicht, ob das wirklich natürlicherweise das offensichtliche Merkmal ist.
Oder
ob da nicht, wie viel sozusagen Sozialisierung da schon mit drinsteckt, dass man denkt, man darf das benutzen oder es ist offensichtlich oder auch, dass man es nicht benutzen darf. Ne? Das ist, man kann es nicht sagen, weil man kann ja nicht so tun, als ob diese ganze Sozialisierung auf das Problem, was wir sozusagen aus dieser Idee der Rassen geerbt haben, diese Art von Gruppierung nach Hautfarben.
Dass jemand eine deutlich dunklere Haut hat, finde ich schon ein eindeutiges Erkennungsmerkmal. Und das macht man ja auch. Also ich meine, ich unterscheide auch meine Katzen anhand ihrer Fellfarbe, weil das ist nun mal ein deutliches Unterscheidungsmerkmal. Und das...
Ja, nun
sind... Also, obwohl, die eine ist auch die dicke Katze. Aber das ist... also das ist...
Die weiße, ne?
Die dicke ist die schwarz-weiße, genau. Okay. Bei Katzen ist das alles...
Also ich würde im Zweifel mal nicht drauf kommen zu sagen, der Dicke. Wenn drei Dünne stehen und ein Dicker, würde ich nicht unbedingt sagen, das ist jetzt das...
Also ich würde sie jetzt vielleicht auch nicht, hey, du Dicker da, also klar, aber so im... oder der, also
über Dritten.
Ich würde vielleicht auch nicht... Wenn ich eine Gruppe von Leuten, die mir jetzt alle nichts sagen, die ich alle nicht näher kennengelernt habe, von denen ich jetzt auch nicht weiß, ob sie da... Also ich meine, wenn ich weiß, in welchem Kontext sie benannt werden wollen und so, dann weiß ich auch den Namen, dann ist das nicht das Problem, sondern wenn ich über eine Gruppe von Leuten spreche und da war nun mal einer auffällig etwas kräftiger gebaut als die anderen, dann nenne ich den schon den Dicken. Also nicht in der Ansprache, sondern einfach im Gespräch mit Dritten, wenn ich jetzt weiß, dass ich den nie wiedersehe.
Hinter seinem Rücken.
Ja, naja, was heißt, ja.
Mal hier ist Steve Ballmer, wer ist denn das nochmal? Das ist doch dieser Dicke.
Von Microsoft.
Genau.
Der Dicke von Microsoft.
Das ist doch der Dicke.
Ich würde sagen, da würde ich immer sagen, der mit dem Stuhl.
Der mit dem Stuhl?
Der den Stuhl zerschlagen hat.
Hat er den Stuhl zerschlagen?
Achso, über den das stimmt. Das ist, der neigt dazu sehr durchzutreten. Also ich würde sagen, tendenziell Developers. Aber ja, das ist so mein Steve Ballmer Erkennungsmerkmal. Und er hat mal ein iPhone zertreten. Er hat mal getan, als würde er ein iPhone zertreten.
Steve Jobs, sage ich immer, der Tote.
Ja, wobei,
das trifft aber auch auf eine größere Menge von Leuten zu.
Ja, ja, doch auf jeden Fall.
Der Futrayana.
Da wollte ich fragen mit Steve Jobs, weil ist der jetzt wirklich tot? Also du warst ja da bei der, ist auch eins von unseren Themen.
Das steht leider auf dem NDA, kann ich nicht so sagen. Das
ist er mittlerweile beerdigt oder ist er dann noch ausgestellt?
Die Herren wollen darauf hinaus, dass ich auf der DabDabDC war, so heißt das auf
DabDab. Wollen Sie nicht www? Das ist eins der wenigen Akronyme, die oder überhaupt Worte im Englischen, die irgendwie im Deutschen kürzer ausgesprochen werden.
WWDC statt www.
Ja, darum sagt auch niemand.
Okay, die Amerikaner, die haben so einen geilen Sprachpragmatismus, finde ich.
Das ist entweder DabDabDC oder falls man es nicht ganz so formell will, dann einfach nur DabDab. DabDab. Und nicht The, sondern DabDab. Welcome to DabDabDC. Das ist so die offizielle Ansprache quasi gewesen.
Okay. Es ist geil, irgendwie die Amerikaner halt tatsächlich irgendwie total pragmatisch ihre Sprache jedes Mal irgendwie mit dem Hackeball zerstümmeln einfach. Naja.
Das ist ein sehr, sehr angenehmer Teil dieser Menschen, ja.
Das stimmt. Die haben da echt keinen Respekt vor.
Wobei viele von ihnen sprechen die eigene Sprache auch so schlecht, dass man nicht weiß, ob es Absicht oder eher ein Versehen ist. Unwissenheit.
Ja, ich glaube, die haben echt sehr, sehr komplexe Parser eingebaut.
Aber da auf der DabDab, das war wirklich auffällig, oder überhaupt in Amerika, wenn jemand nicht weiß war, dann war er das Bedienpersonal. Mhm. Das ist wirklich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, also auf dieser Konferenz, auf der ich war, waren eigentlich alle weiße Männer. Und wenn jemand nicht weiß und männlich war, dann war es entweder ein Apple-Mitarbeiter, der da das Q-Management gemacht hat. Und wenn es tendenziell jemand war, wo man, ich weiß nicht, Mexikaner würde ich vermuten, jemand, der aus Mexiko kommt, dann war es mit Sicherheit jemand, der nur die Klos geputzt hat. Mhm. Und das fand ich auffällig erschreckend. Mhm. Oder erschreckend auffällig.
Ist tatsächlich in den USA definitiv so. Ja.
Also es waren wenige Schwarze oder People of Color oder wie auch immer waren auf der Konferenz. Aber auch auffällig wenige. Also ich würde sagen unter 1%. Mhm. Und
Frauen?
Frauen nicht ganz so wenige, aber auch sehr, sehr wenige. Also es ist...
Also alle Nerd-Klischees erfüllt.
Nee, dann auch irgendwie wieder überhaupt nicht, weil sie waren nicht alle dunkel gekleidet und es waren schon irgendwie...
Das ist aber vielleicht ein Unterschied zwischen Ami-Nerds und Europa-Nerds.
Vielleicht, ja, aber ich...
Das könnte auch was damit zu tun haben, dass es halt Apple ist, ne?
Ja, also da waren schon einige auch, die so den Eindruck machten, Familienväter mit Haus und so.
Das sind jetzt nicht die Hacker. Das ist nicht der CCC-Kongress.
Das ist nicht der Kongress, auf vielen Ebenen nicht. Und das waren Leute, die $1,500 für so ein dämliches Ticket ausgegeben haben. Also das ist nicht mehr der Nerd von nebenan.
Ja.
Und das ist...
Du bist auch nicht mehr der Nerd von nebenan.
Ich bin auch nicht mehr der Nerd. Ich bin nicht mehr der Nerd von nebenan.
Ja, Prenzlauer Berg. Ich sag, es geht immer weiter, ja. Und irgendwann kommst du mit einem SUV ins Studio gefahren und so.
Und zwar volle Karre rein und dabei noch 5 Pinguine überfahren. Ja, und Babyrobben.
Genau. Ich habe meinen Abgasausstoß jetzt doch mal erhöhen können. Mit
und hinten so ein Aufkleber, stirb Erde, stirb. Genau.
Nach mir der Klimawandel.
So. Klimawandel und Spaß daran. Das ist, genau, das wollte ich. Das war echt auffällig. Und es gibt viele, viele Obdachlose in San Francisco. Sehr, echt? Sehr viele Obdachlose.
Okay.
Sehr, sehr viele. Und wirklich auch offensichtlich, also Leute, die Mülltonnen durchsuchen. Mhm. Und zwar nicht auf der Suche nach Dosen, wie hier es gelegentlich passiert, sondern offensichtlich wirklich auf der Suche nach Lebensmitteln. Mhm. Und auch mitten in der Innenstadt und in Downtown. Und ich habe eine Frau gesehen, die hat Jeanshosen auf einen Mülleimer getan, aus einem Papierkorb, der da irgendwie rumstand. Und dann kam ein Mann an aus dem Nichts und nahm diese Jeans wieder weg. Und ich dachte, war das jetzt irgendwie ein Drogentransport oder sowas? Und bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, die Frau hat wahrscheinlich die abgelegten Klamotten irgendwo hingepackt, damit die mitgenommen werden können von irgendwelchen Leuten. Und dann war das eben ein Obdachloser, der es direkt mitgenommen hat. Ja. Das war echt krass.
Und nicht mal Altkleidersammlungen sowas, ne?
Das waren echt viele, viele Leute. Man ist auch ständig angequatscht worden. Man ist auch tendenziell... Also hier ist es ja so, wenn man mal, das ist ja alles eher so, wäre nett, wenn du mir was geben würdest. Und das war wirklich schon eine gewisse Aggression, die da drin, also so wirklich so auf dich zukommen und dich auch durchaus nerven und nicht weggehen, bevor du nicht, also man lernt dann damit irgendwann umzugehen. Und ich habe irgendwie relativ betrunken nachts jemanden getroffen und der hat mich dann auf Deutsch angesprochen und hat mir dann so erzählt, dass er hier in Deutschland stationiert war als Soldat und jetzt halt auf der Straße lebt. Und dann habe ich den dann so irgendwie so, weiß ja irgendwie auch, also der hat wirklich gut Deutsch gesprochen. Mhm. Der hat fließend Deutsch gesprochen und das hat mich dann irgendwie so, ich wollte ihm zuerst einen Dollar geben, dann hatte ich keinen Dollar, ich hatte $5 in die Hand gedrückt, weil das Bier war da eh so scheiße teuer. Eigentlich hat man bei jeder Restaurantrechnung am Ende mindestens $10 mehr gezahlt, als man ursprünglich zahlen wollte. Und dann habe ich gedacht, kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an. Aber das war echt krass auffällig, wie viele Leute da wirklich.
Das sind so einer Reihe, was ist so, also wo so viel Geld verdient wird, ne?
Toto hat das so schön gesagt. So sieht's aus, wenn es kein soziales Netz gibt, durch das man durchfallen kann.
Mhm.
Also das ist.
Aber man, das liegt auch an irgendwie an einer Rezession.
Also was eine Verschwörungstheorie ist unter San Francisco-Einwohnern, ist, dass Bloomberg, der Bürgermeister von New York, ja irgendwann mal versprochen hat, dass er New York
sauber kriegt,
obdachlosenfrei macht. Mhm,
dass er die alle darüber geschafft hat.
Und dass ein Teil dieses Plans war, obdachlosen Tickets nach San Francisco zuzustecken. Und dann ist da, muss man auch sagen, ist da in Kalifornien das Wetter tendenziell so, dass man da auch ganzjährig überleben kann. Ich meine, das ist in New York, glaube ich, da erfriert man im Winter schlicht und ergreifend, wenn man keine Unterkunft hat, wie in Berlin ja auch.
Ja.
Das heißt, in San Francisco kannst du relativ entspannt rund ums Jahr draußen leben. Und es gibt wohl noch vom Staat eine relativ okaye Grundsicherung. Also, dass auch diese Menschen ein bisschen Geld kriegen. Und die dazu führt, dass es da wahrscheinlich mehr gibt als im Norden von Amerika. Aber es war trotzdem, vielleicht hat es auch mit der Rezension, wobei, also ich habe mich jetzt auch nur mit zwei, dreien unterhalten.
Mhm.
Die haben dergleichen nicht erzählt. Also das war eben dieser Soldat und das waren jetzt auch keine Leute, die jetzt erst frisch dabei waren.
Ich finde das interessant. Also dass halt irgendwie diese Gegensätze auch so ausgehalten werden, weil ich meine, wie gesagt, also diese ganze Gegend, die stinkt vor Milliardären und Millionären und so. Also ich meine, ich könnte nicht Millionär sein in einer Gegend, wo es so vielen Leuten scheiße geht, ohne dass ich irgendwie einen sehr konkreten Beitrag dafür aufwenden würde, dass das sich ändert. Also
ich kann mir vorstellen, dass viele das von denen auch tun. Also ich, also wie gesagt, diese Frau, die da offensichtlich, also die war nicht arm, die da diese Hosen verteilt hat, die hat ja quasi ein Stück weit einen kleinen Beitrag geleistet. Also es ist, ich glaube einfach, wenn das nicht im großen Stil staatlich organisiert wird, dann bist du, egal ob du Millionär bist, dann bist du ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Also es ist so. Ich weiß nicht, vielleicht ignorieren das ja auch einfach so unglaublich viele Leute. Aber es waren auffällig viele Menschen und es war egal, wo man hinging. Das ist also auch Downtown und auch in den schlechten. Und die schlechteren Gegenden fangen dann auch relativ bald. Also man kriegt so diese unsichtbaren Barrieren so ein bisschen mit. So, hier darf man hingehen, hier darf man nicht hingehen, das ist eine schlechte Ecke. Und so aus amerikanischen Filmen dieses berühmte, oh, jetzt bin ich in einer schlechten Ecke gelandet, was es ja hier in Berlin nun eigentlich nicht wirklich gibt und ich glaube auch in zumindest in deutschen Städten nicht und in den meisten europäischen Städten nicht. Das war da schon relativ deutlich. Also da wurde mir schon gesagt, da nachts jetzt nicht unbedingt mit dem iPad wedeln. Also das ist, das heißt jetzt nicht, dass man da nicht hingehen konnte oder sowas, aber schon ein bisschen aufpassen.
Mhm.
Und das war so einer der erschreckenderen Momente da. Oder was heißt erschreckend? Also so einer der.
Es ist 1000 Jahre her, dass ich mal in San Francisco war, da war ich auch noch voll jung. Ich habe da, glaube ich, das gar nicht mitgekriegt, was da jetzt irgendwie so ist. Deswegen habe ich keinen Vergleich.
Ich war da noch nie. Also ich war das erste Mal überhaupt da.
Ja. Ich war da, glaube ich, auch nur so ein Touri-Spots irgendwie so insofern.
Viel habe ich auch nicht gesehen. Moscone Center und Touri-Spots, aber.
Was ist Pier 74 oder wie heißt das?
29 ist das?
29 oder so.
Mit den Seelöwen?
Ja.
Ja, da war ich auch klar.
Klar.
Und Coit Tower, dieser Turm, der total über die Stadt war ich. Und Ferry Building. Im Ferry Building hatte das natürlich das entsprechende der Gegensatz dazu. Da hat die GitHub Party stattgefunden und also da so im Rahmen dieser Ich weiß gar nicht, ob das. Die haben den Release ihrer Windows-Version, ihrer App gefeiert. Und dann haben die da dieses Ferry Building, also quasi wirklich eines der bekanntesten Gebäude von San Francisco, angemietet.
Ist das diese Pyramide?
Nee, diese Pyramide ist irgendein Versicherungsgebäude oder sowas.
Okay.
Das ist so direkt am, also es ist auch so ein Turm oben drauf und das ist direkt am Wasser und so einer der. Das ist der Wart, also neben der Golden Gate Bridge und dem Gold Tower und wahrscheinlich eines der Wahrzeichen der Stadt. Kennst du von Fotos. Also wenn du es siehst, dann ich kann ja vielleicht
ja, mal
einen Link in den Chat hier packen, dann können wir es nochmal aufmachen.
Ferry Tower.
Ferry Building. Oder Ferry. Und die hatten das angemietet und die haben dafür irgendwie für den einen Abend an Miete $120,000 bezahlt. Und das war wirklich, das war keine Riesenparty, sondern es waren so 200, 300 Leute, würde ich schätzen. Also die haben wirklich so richtig...
So ein älteres Ding, so ein Rathaus-mäßiges.
Naja, das ist so quasi, wo die Fähre anlegt.
Okay. Ja, ja.
Also das Ferry Building. Und das ist also auf der einen Seite so Geld spielt keine Rolle, auf der anderen Seite das. Und das war echt, die Leute rennen da alle in, also die Entwickler rennen da alle in Firmen-T-Shirts rum. Also so mit Google-T-Shirts oder mit GitHub-T-Shirts oder mit Foursquare-T-Shirts oder wo du halt arbeitest, davon hast du halt die entsprechenden T-Shirts an.
Die haben da Google-Entwickler reingelassen?
Na, auf der DubDub,
ach so, ja.
Nee, außerhalb, da drin natürlich. Nee, auch da drinnen gab es Leute mit Google-T-Shirt.
Ist okay.
Und sie sind teilweise lebend rausgekommen. Okay.
Das ist ja nett.
Es gab Leute mit Android-Telefonen.
Das ist, nenne ich Toleranz.
Ja, das ist.
Ja, warum können wir uns daran kein Beispiel nehmen? Genau.
Ist Android auf eine Apple?
Darf man jemand Android-User nutzen oder nennen? Oder ist das schon zu?
Genau. Nein, man sagt Google-Nutzer.
Non-iPhone-Nutzer. Ach nee, ist ja auch wieder diskriminiert.
Wie meinte noch mal irgendwie
People Häkelschwein? Alternative Operating System.
Häkelschwein meinte mal irgendwie Apple-Hasser oder wie man sie heutzutage nennt, Menschen mit Qualitätserkennungsschwierigkeiten oder ja, Hintergrund.
Ach Mist. Ist ja gar nicht mehr neu. Jetzt habe ich versehentlich hier kurz in den Chat. Das ist so, ich bin noch so ein bisschen gejetlaggt irgendwie. Und da waren dann immer so,
was? Gechatlaggt.
Gechatlaggt, ja, eigentlich. Ich habe auch heimlich im Chat gelesen.
Genau.
Und die sind dann alle da so ein bisschen, rennen die da in ihren T-Shirts rum die ganze Zeit über, auf dieser GitHub-Party zum Beispiel, und waren dann noch erstaunlich jung. Also ich meine, das sind dann so irgendwelche Google-Mitarbeiter und die sehen so aus, als ob sie Anfang 20 wären oder so. Mhm. Weil wahrscheinlich nach Highschool, dann machst du ein bisschen College so noch 2-3 Jahre hinten dran und dann wirst du in das Arbeitsleben gelassen und dann arbeiten die sich wahrscheinlich erstmal so die ersten Jahre einfach den Arsch ab für relativ kleines Geld. Danach sind die, schätze ich mal, so durchaus wohlhabend. Also das geht ja dann, glaube ich, auch relativ schnell in Amerika. Wenn man irgendwas kann, was gerade dringend besucht wird, dann geht das ja auch relativ flott. Und ich weiß nicht, ob das eine Unterstellung ist. Es ist eine Unterstellung. Ich weiß nicht, ob die berechtigt ist. Dann sind da auch so Mädchen, die, glaube ich, gerne einen reichen Nerd hätten.
Auf der Dub-Dub?
Nee, auf dieser GitHub-Party dann.
Ah, okay.
Also so jüngere. Oder vielleicht sieht man einfach als amerikanisches Mädchen mit Anfang 20 so aus. Also es war schon alles ein bisschen, also so würde man in Berlin nicht rumrennen.
Achso, die waren so aufgetakelt.
Die waren so ein bisschen aufgetakelt.
Ah, okay. Ja, aber das muss man sagen. Also
aber das ist ja da wohl auch ein bisschen
du
so.
Du bist aus Berlin, ja? Das ist irgendwie die Stadt der schlecht angezogensten Menschen der Welt. Ja? Und egal in welche andere Stadt du gehst, und das ist auch innerhalb von Deutschland so, die werden dir alle vorkommen, als ob sie dir was von dir wollen. Weil, es gibt dieses, wie war das, dieses, das Berlin-Phänomen irgendwie, irgendwo in Deutschland underdressed einsteigen, in Berlin overdressed aussteigen.
Ah, okay. Ja, das war San Francisco. Ich meine, da erwartet man doch alle nur als Hippies. Also ich meine, ist das denn auch... Achso, aber das waren sie auch. Hippies waren sie auch alle. Also möchte gern Hippies. Alle, überall nur Bioläden. Bei der Gitterparty gab's Organic Wodka.
Mhm.
und wirklich überall Bioläden. Ich glaube, als junger Hipster muss man da auch rauchen. Also so in den echten Echt? Hipster.
Ja, ja. Das, war ach, das Rauchen wird wieder innen, oder was?
Ich glaube schon.
Ich dachte, darf man in San Francisco überhaupt noch rauchen? Ich meine, das ist halt irgendwie, ich dachte die ganze...
Also ich habe einen Skateboard-fahrenden Hipster beim Rauchen sehen.
Kalifornien war ja der Vorreiter in Sachen irgendwie Anti-Raucher etc. Also,
ja, vielleicht genau darum. Vielleicht genau darum.
Die hatten ja schon in den 80er Jahren hatten die ja schon irgendwie.
Irgendwas
schon
muss man noch tun, um sich abzusetzen.
Ja, ja. Und jetzt ist so das Rollback irgendwie, jetzt ihr Rauchen geht wieder.
Ich habe das Gefühl. Also es ist so, das sind halt wirklich so ein paar, also so, wie gesagt, irgendein ein Typ, also in der, ich weiß nicht, wie der Stadtbezirk da heißt, also so eine Ecke von San Francisco, die auch ganz hip ist, wo die überall diese Luxus-Kaffeegeschäfte, also diese, wie heißt das gleich, wenn man so Kaffee auf Kaffee steht?
Koffeinsüchtig.
Nein, dieses so, wie man so auf guten Kaffee und nur den besten Kaffee. Also das gibt's da auch nicht.
Also Fairtrade, nee, was so.
Nee, es gibt na, hier, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Also so
Kaffee viel.
Ja, so quasi der Zustand von Kaffee viel. Das gibt's, da gibt's so einen, krieg ich den Begriff für.
Ja, kenne ich nicht.
Nee. Und
würde mich ja also auch nicht weiterbringen. Übrigens, Service Treat Tschechien gegen Portugal immer noch 0-0.
Ich glaube, die Hörer wissen sogar im Zweifelsfall schon, wie es ausgegangen
ist. Oder ist es Tschechien oder ist es Tschechoslowakei? Oder
Tschechien.
Tschechien, ne? Tschechien ist das.
Tschechoslowakei ist vorbei.
Ich weiß es nicht. Ja, stimmt,
doch.
Da. Ja, das natürlich, ja. Klar. Ja,
ich bin, Tschechei ich, darf man nicht sagen.
Ich habe schon wieder im Jahrhundert geirrt.
Tschechei ist noch davor. Ja. Das habe ich irgendwann gelernt, das darf man nicht sagen. Das hat mir meine Oma noch gesagt, die in der Ecke gewohnt hat. Und darum habe ich das nie in Frage gestellt. Aber keine Ahnung warum.
Mhm. Weißt du, was mir übrigens nochmal um diese, ich finde das ganz interessant, ich habe mich in letzter Zeit viel mit diesen dieser komischen Ethnie Süddeutschen beschäftigt und ich finde das interessant, weil sobald man sich irgendwie so mit Süddeutschland irgendwie so ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, wie unfassbar krasse Abgrenzungsbedürfnisse die haben, so voneinander, ne? Also es geht halt irgendwie von... Irgendwie 100 Kilometer weiter hast du irgendwie eine Landschaft, die total sich gegenüber der Nachbarlandschaft total abgrenzen will. Und jetzt erzählte irgendwie in München ist das teilweise so, dass das dann von Haus zu Haus so geht. So,
ja. Ich bin kein 31, also
beispielsweise, wir machen jetzt ja irgendwie eine Twitter-Lesung Ende des Monats, am 28. machen wir jetzt in Mannheim, ne? Und dann habe ich dann mit dieser Frau da telefoniert, die das organisiert, etc. Ja, und dann können sie dann auch irgendwie Sachen aus der Region machen, so. Und dann meine ich so, ja, ja, klar, wir machen dann irgendwas mit irgendwie Berlin und Schwaben und so. Schwaben?
Okay.
Wir sind hier in Baden.
Oh.
Und das ist ganz, 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 ganz schwierig, ja. Also Schwaben und Baden, also das darf man nicht verwechseln, da kriegt man auf die Fresse so, ja. Oder Franken und Bayern und so, ne? Das ist auch so ganz empfindlich.
Franken und Bayern, das
ist ganz, ganz empfindlich. Da kannst du so in Fettnäpfchen treten, das ist praktisch wie...
Da kenne ich eine Geschichte, und zwar war das so, dass ein Freund von mir, der hat in Bamberg studiert und da war irgendwie in einer Vorlesung, war so irgendwie draußen, war also theoretisch, war irgendein Kölner, der hat sich beschwert, hey, hier ist doch Karneval, wieso sitzt ihr denn hier in der Vorlesung rum, so an der Uni? Und dann so, ja, wir interessieren uns hier nicht für Karneval. Und dann so, ja, aber ihr seid doch... Das hört man auch immer, dass ihr immer so viel Spaß habt und so lustig drauf seid, ihr Bayern. und dann hat jemand von hinten so, mir sind keine Bayern, mir sind Franken, du Schlampen.
Genau. Ja, genau. Und dann meinte jetzt nämlich tatsächlich dieses, es gibt halt diesen Begriff Saarpreis, ja? Und der, also Saupreuß, ja. Saarpreis.
Das gilt wahrscheinlich auch für alle, die gerade genau, nicht im Raum sind.
Genau, und der Witz ist halt tatsächlich, ja, dass sie das auf alle anwenden, die nicht Bayern sind. Ja? Also dieser spanische Saarpreis.
Okay.
Oder keine Ahnung, der fränkische Saarpreis. Ist halt total so, Also ich finde ehrlich gesagt, das ist dann irgendwie so unsere. Und unsere Selbstbezeichnung, ja, als Preußen, die darf dann auch nicht in Dreck gezogen werden, indem sie einfach an jeden anderen dann, ja, also wir sind die Saarpreis, ja.
Ah, okay.
So, um das mal klarzustellen. So. Ne? Das muss ja so aus Berlin.
Ja, stimmt, ich bin eigentlich, ich glaube, das ist hier Preußen gewesen.
Ja, klar.
Hannover war auch Preußen?
Also ich dachte, Berlin war immer die Hauptstadt von Preußen.
Nee, Potsdam doch früher mal.
Ja, vielleicht dann irgendwann, halt kennt sich jemand aus. So. Egal.
Aber Preußen ist auf jeden Fall alt. Das ist, ich habe neulich mal so eine Animation, so ein YouTube-Video gesehen, wo so, wie so Europa aussah und wie sich das so im Laufe der Jahre verändert hat und so die ganzen, das war eine ganz schöne Animation und man denkt dann irgendwie zum Ende hin bleibt alles stehen, aber eigentlich so ist ja das letzte Jahrhundert geht ja auch relativ flott und da hat sich auch eigentlich also man vergisst das ja öfters mal, aber hier, das war ja mal früher DDR, das war ja mal gar nicht so lange her ein anderes Land, also das ist ja so ist ja immer noch ein lebendes. Und da war Preußen, fing irgendwann mal so kurz unter St. Petersburg an und ist dann so langsam rübergewandert, aber schon vor Ewigkeiten, also wirklich so.
Also es kommt von dort und hat sich nach da ausgebreitet, nach Westen ausgebreitet?
Oder? Ja, ich glaube schon, also ich glaube so Preußen, also
war so. Also Hamburg gehörte ja auch mal zu Preußen.
Das war so, keine Ahnung, 1100, 800, keine Ahnung, also so wirklich schon relativ früh und hat sich dann so langsam so runtergezogen. So ein bisschen so, keine Ahnung.
Ja, gut, nee, also Preußen sagt ja auch keiner mehr.
Es wurde sich beschwert, dass Anatol sich nicht meldet. Wir haben.
Ach so, stimmt.
Zu den USA habe ich nichts, da hatte ich nichts zu sagen.
Okay. Wozu hast du was zu sagen? Fußball, guck mal, da ist Fußball, hier Tschechien,
Portugal. Aber bevor wir die C-Thema nochmal abhaken, wollen wir dann nicht nochmal über diese ganzen Sachen, die da irgendwie vorgestellt wurden, irgendwie nochmal.
Können wir gerne machen, klar.
Ja.
Da gab es doch bestimmt ein neues iPhone.
Nee. Nein. Hast du es nicht mitgekriegt? Es ist so Wahnsinn.
Da gab es kein neues iPhone.
Nein. Nein, es kommt ja erst irgendwann. Keine Ahnung.
iPhone,
wer interessiert ein iPhone?
Das neue MacBook oder was?
Ja. Hast du
ich habe gehört, dass es ein neues MacBook gibt, wo man die Batterie nicht rausnehmen kann.
Nee, das ist eine Überraschung. Es gibt schon lange kein MacBook mehr, bei dem man die Batterie rausnehmen kann.
Ja. Aber es geht noch schwieriger oder sowas.
Jetzt so verklebt.
Jetzt nochmal verklebt oder so?
Ja.
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 Braucht man keinen Schrauben mehr. Nee.
Jetzt kann es niemand mehr rausnehmen. Vorher konnten die Techniker das noch. Ja?
Na, so. Ich glaube, bei Apple, die wechseln einem das schon noch, wenn man das unbedingt möchte.
Kostet dann irgendwie 200 Euro oder so ein Scheiß.
Da hast du auch einen neuen Akku dabei.
Ja. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber was hältst du denn von dem Ding? Willst du es dir kaufen?
Nee.
Willst du es dir kaufen?
Das neue MacBook?
Ja.
Nein.
MacBook Pro?
Nein, mein derzeitiges MacBook ist mein letztes.
Dein letztes?
Ja.
Willst du dann umsteigen?
Ja.
Wohin?
Ich benutze schon sehr lange parallel Ubuntu und ich glaube, nächstes Jahr wird das Jahr, in dem Linux auf den Desktop endlich kommt.
Okay.
Und direkt danach kommt der Wedding.
Genau, dann kommt der Wedding endlich. Nee, aber warum willst du es nicht haben, Max? Du bist doch hier auch so.
Na, ich mag mein MacBook. Ich mag mein MacBook Air.
Mhm.
Ich bin totaler MacBook Air-Fan und ich hätte lieber so ein neues MacBook Air.
Ist das neue geiler?
Das ist total geil. Also erstmal hat es 8 GB RAM, also in der Maximalausstattung, weil 4 geht noch gerade so bei mir, aber ist eigentlich schon zu wenig und ich hätte lieber schon 8 gehabt.
Ich meine, das ist interessant, ne? dass einem jetzt 8 wieder viel vorkommt, weil das in einer Produktkategorie ist, wo 4 schon viel war, als 16 eigentlich Standard war.
Das stimmt. Also ich meine, ja klar, das MacBook Air ist natürlich immer auf so Naht genäht worden. Also es war so gerade so an dem Rande, womit ich eigentlich noch gut leben kann. Aber mehr Luft wäre schon besser. Also so ein klassisches, so ein schönes, großes MacBook Pro, aber es wiegt halt so scheiße viel. Das ist halt das, was so nervt. Also diesen Gewichtsunterschied, den finde ich persönlich total toll.
Mhm.
Und irgendwie so ein MacBook Air wiegt, ich weiß nicht, 1,2, 1,3 Kilo und so ein neues,
oder, ja.
So ein neues MacBook Pro, das wiegt dann schon 2 Kilo.
Also ich glaube, du siehst, das kleine genau 1 Kilo, glaube ich.
Genau, das wiegt irgendwie 1 Kilo und das wiegt dann hier ein bisschen mehr. Und und Retina, das ist geil, das sieht toll aus, das ist oh, wow, ja, aber auf der anderen Seite hat das Ding überall Lüft. Also es ist mir, ich hätte lieber doch ein bisschen was Kleineres und Leichteres, ist mir so mein Gefühl.
Schon, ja.
Und es hat mehr RAM, es ist deutlich schneller, die SSD ist mehr als doppelt so schnell beim Lesen und beim Schreiben.
Ich finde die tatsächlich ein bisschen langsam, ehrlich gesagt. Also langsam geht es mir ein bisschen auf den Sack hier mit meinem R.
Na, du hast ja noch eine Generation vorher.
Ja.
Und das ist einfach, also ich bin mit meinem eigentlich soweit, nee, bin ich, ich bin mit dem RAM, da hätte ich gerne mehr. Das ist eigentlich zu knapp. Und da hätte ich wieder so ein bisschen Luft nach oben zu atmen. Und ja, klar, so 16 oder hier, ich glaube hier Timmy hat in dem Ding 32 GB drin stecken, in diesem Mac Pro hier unten. Das sind natürlich nochmal ganz andere Dimensionen, also da wage ich nicht mal dran zu denken. Aber so als als Gerät, was ich ständig mit mir rumschleppe, finde ich das MacBook Air doch wesentlich besser nach wie vor. Hm. Aber es ist ein schöner Rechner. Also dieses MacBook Pro ist toll. Das ist, sieht sehr schick aus. Ist, wie gesagt, Retina-Display, man startet drauf und denkt sich, okay, ab sofort ist der Rest verpixelt, weil du guckst da, also
aber ich habe gehört, dass die ganzen Programme sind ja alle noch nicht drauf eingestellt und Apple behilft sich jetzt daran, dass sie halt die normalen Standardprogramme einfach irgendwie auf die doppelte Pixelzahl hoch
wie beim iPhone auch, klar.
Genau. Und das sieht halt dann irgendwie genauso scheiße aus oder vielleicht sogar noch beschissener.
Genau, das sieht genauso schlecht aus, wie es damals beim iPhone aussah. Jedes andere Programm sieht gleich doppelt doof aus. Aber die mitgelieferten Sachen, also so die Menüleiste oben, die passt schon und die ganzen Fenster passen und also es ist ja auch immer schon viel da, was dann auch gleich gut
ist. Okay. Map hat sich ja eins geholt, ne?
Hat er sich direkt eins mitgebracht. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, ist definitiv ein toller Rechner und hier mit SSD und sau schnell und Grafik und weiß der Teufel was, und du kannst 3 externe Displays anschließen davon, so ein Oschis und so. Also das ist schon groß.
Okay.
Und toll und alles ganz schick, aber
ich habe eh kein Geld. Naja,
mal gucken. Wenn sich meine App vernünftig verkauft, dann.
Ah, ja, stimmt, das kannst du ja gleich vielleicht als. Ach nee, jetzt müssen wir mal wieder ein anderes Thema. Das machen wir aber noch. Warte mal, das schreibe ich mir mit rein in die Themenliste. Aber jetzt machen wir mal auf jeden Fall WWDC ist mal zu.
WWDC ist zu, gut.
Also, wenn du noch was hast.
Nö. iPhone 5 hat man schon.
Genau, dann. Dann,
Apple TV hatten wir auch schon. Ist ja nichts Neues dabei.
Reden wir doch mal über das Leistungsschutzrecht.
Ich habe ja, das war meine Vorbereitung auf die Sendung, dass ich mal per Twitter rumgefragt habe, ob jemand mal einen Artikel findet, der was Positives zum Leistungsschutzrecht zu sagen hat.
Ja, kannst du einfach das Blog von Christoph Käse einfach
Christoph Käse hat da jede Menge Texte, die.
Hier Presseschau da, die
höchsten.
Schau da, ja. Aber selbst der hat ja eigentlich, also Niggemeier hat, glaube ich, so einen Artikel darüber geschrieben und genau den Eindruck hatte ich vorher auch schon, dass der gerade am Zurückrudern ist. Und zwar hat er geschrieben, wie er findet, dass man ein Leistungsschutzrecht anwenden sollte und man sollte es nicht nutzen, um
aber er hat implizit, nicht explizit
zurückzurudern. Naja, aber er schreibt, das Leistungsschutzrecht sollte nicht so angewendet werden, dass es die Meinungsfreiheit einschränkt.
Ja,
das ist doch ein Zugeständnis seinerseits, dass es die Möglichkeit bietet, die Meinungsfreiheit einzuschränken.
Ja, genau. Er hat ja vorher gesagt, so, nee, das ist ja gar nicht möglich und das ist ja alles irgendwie etc. Das ist alles super schon von. Und dann ist ja tatsächlich das muss man vielleicht nochmal erzählen, ist halt tatsächlich dieser Gesetzesentwurf in der momentanen Referentenfassung geleakt worden und ist halt aufgetaucht und darin entzündet sich gerade die Debatte. Keine Ahnung, wie weit das jetzt gediegen ist, so, ne, in wie, na, welcher Verhandlungsphase.
Das ist so der Stand der Dinge.
Das ist wahrscheinlich der Stand der Dinge, obwohl wissen wir auch nicht, vielleicht gibt es schon auch einen weiteren.
Ist doch jetzt weitgehend, also ich meine, es hat Leute aus der Schnarrenberger jetzt auch so verteidigt, dass diesen Leistungsschutzrecht entworfen. Das ist ja, hat ja schon Offiziellität.
Nehmen wir das mal so an, dass es mal der momentane Entwurf ist. Das ist die Geschichte und daran entzündet sich das. Und eigentlich steht da auch nichts Überraschendes drin. Also alles, was wir befürchtet haben,
es ist das Worst-Case-Szenario.
Bestätigt sich eigentlich. Das Interessante ist ja, dass der Christoph Käse, nachdem dieser Leistungsschutzrechtsentwurf auch aufgegangen ist, und das ist, glaube ich, das, worauf Stefan Niggemeier dann auch abzielt, dass er dann halt plötzlich sagt so, das muss man jetzt noch erläutern, wie das auch angewandt wird. Das steht dann eben nicht in dem Entwurf drin. Das ist die Interpretation von Christoph Käse und eine Empfehlung, wie er glaubt oder wie er auch hofft oder wie er behauptet, dass es angewendet werden würde.
Er hat auch so eine Selbstverpflichtung sozusagen. Das war so eine, also wenn ich das jetzt hier, das war meine Interpretation sozusagen, ein Appell an die Verlage. Doch bitte sich an diese, an seinen Verhaltenskodex zu halten, was natürlich ein stillschweigendes, also wenn es ein Gesetz gibt, was dieses Verhalten, was er da nicht möchte, nicht ermöglicht hätte, dann wäre, dann bräuchte er diesen Artikel nicht zu schreiben. Wenn da drin steht, dämliche Abmahnungen sind verboten und Einschränkung der Meinungsfreiheit ist auch nicht drin. Ne?
Ja, ja, klar. Also er gibt damit implizit zu, dass auf jeden Fall diese Möglichkeit gesetzlich besteht.
Also auch er stellt sich nicht hin und sagt, hurra, das ist ja endlich mal das, was wir gebraucht haben und die Meinungsfreiheit ist überhaupt nicht gefährdet und es wird keine Abmahnung geben, sondern er sagt, wir brauchen so einen Verhaltenskodex, damit es nicht zu Massenabmahnungen kommt.
Du musst ich habe das eher so verstanden, dass er gesagt hat, es ist doch selbstverständlich, dass die Verlage das so nicht machen werden.
Ach so.
Und naja, das muss irgendwie jeder für sich selbst entscheiden, ob man Gesetzesentwürfe gutheißen kann, bei denen man dann vom Wohlwollen des Springer Verlags abhängt.
Ja. Beziehungsweise vom impliziten Unterstellen des Wohlwollens des Springer Verlags für sich selber und für die gesamte Branche.
Ja. Ja. Durch einen Lobbyisten.
Genau. Im Endeffekt liegt es ja auch tatsächlich dann nicht irgendwie an den Verlagen selbst, wie das interpretiert wird, sondern im Zweifelsfall von einem Gericht. Ja?
Klar.
Und das ist dann einfach, das sieht man dann, wie es, ne? Also wie Gerichte dann halt teilweise, die sind ja Gericht, also Richter und Gerichte sind ja grundsätzlich immer total Fans vom Internet und entscheiden ja immer tendenziell
und eher immer für die Meinungsfreiheit.
Immer für die Meinungsfreiheit.
Immer.
Haben wir auch ganz oft erlebt. Der Hamburger Pressekammer und Münchner und so. Das ist praktisch, ne? Und deswegen sehe ich da auch überhaupt kein Problem drin.
Das wird total einfach werden. Ja. Aber es ist, ich finde es, also jetzt fern von irgendwelcher, selbst Christoph Käse setzt sich nicht hin und schreit Hurra, Hurra, das ist der Gesetzentwurf, auf den ich gehofft habe, sondern selbst bei ihm habe ich das Gefühl, dass er sagt, ja, wenn die Verlage sich nur gut genug verhalten, dann wird das schon alles ganz okay werden.
Wobei er hat ja nicht gefordert, dass der Gesetzentwurf konkretisiert wird oder dass den Verlagen diese Rechte oder diese Möglichkeiten vielleicht durch den Gesetzentwurf selbst genommen werden. Also man hat schon den Eindruck, das passt ihm eigentlich ganz gut, dass die Verlage dann entscheiden, wie das interpretiert wird. Und die Verlage, dass die Verlage
sozusagen... Also er ist zurückgerudert, implizit. Und das hat Stefan Niggemeier sehr gut rausgearbeitet. Ja. Aber er verteidigt den Gesetzentwurf as it is. Ja? Also wenn er tatsächlich dafür wäre, dass das Gesetzentwurf Blogger schonen würde etc., dann würde er jetzt an dieser Stelle eine Kritik üben und sagen, nein, der Gesetzentwurf muss das ganz klar machen, da muss es ganz etc.
Ja, okay, das stimmt.
Also man muss halt einfach, ich meine, Christoph Käse ist einer von diesen Lobbyisten von der krassesten Sorte, ja. Weil es gibt, glaube ich, nicht einen Menschen, der aus reinem Menschenverstand heraus wirklich glauben würde, dass diese Idee des Leistungsschutzrechts, auch in dieser Fassung vor allem, irgendeinen Nutzen für die Gesellschaft hat. Ja? Irgendeinen. Das ist eine
und aber das ist doch Aufgabe eines Lobbyisten, wenigstens so zu tun,
genau,
als ob.
Genau. Und das ist genau der Punkt. Und das kann nur echt eine verdammt große Menge. Ich habe das öffentlich auf Twitter gefragt. Sagen Sie mal, Herr Christoph Käse, wie viel Geld muss man eigentlich dafür, kriegt man eigentlich dafür, dass man so einen Quatsch in der Öffentlichkeit verteidigt? Also, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Das ist absurder Schwachsinn, ja. Also bei vielen Gesetzesvorhaben von Politikern kann man eventuell noch irgendwie eine gute Absicht irgendwo erkennen, ja. Vielleicht auf irgendwo ein Denkfehler irgendwie, wo man sagt, okay, da haben die vielleicht eine Sache noch nicht verstanden und glauben, dass sie tatsächlich etwas Gutes tun.
Ja.
Aber das kann man beim Gesetzesentwurf, gibt es keine Möglichkeit, diese Interpretation zuzulassen.
Ich meine, selbst bei den Netzsperren hätte man ja gedacht, ja, ich verstehe schon, was die wollen. Man will irgendwie diese bösen Webseiten sperren. Ja?
Genau.
Die verstehen einfach nicht, dass das nicht geht, beziehungsweise, dass die Kollateralschäden nicht in Kauf zu nehmen sind. Aber beim Leistungsschutzrecht, man versteht überhaupt nicht, nach welcher Logik das irgendjemandem was nutzen soll.
Und es gibt ja auch kaum einen Politiker, der tatsächlich das Leistungsschutzrecht so richtig verteidigt, oder? Ich meine...
Na, Leuthauser Schnarrenberger hängt jetzt so ein bisschen in der Situation.
Ja, sie muss jetzt.
Aber was sagt sie? Sagt sie so, ja, ist sie wirklich offensiv am Verteidigen der einzelnen Punkte oder ist sie eher so... Ja, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass die Politik jetzt ihre Programme und der Koalitionsvertrag etc. oder ist sie jetzt...
Also sie soll das relativ offensiv verteidigt haben.
Ja, das war schon irgendwie... Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwo eine Formulierung noch finde.
Ich meine, das Interessante am Leistungsschutzrecht ist, dass das nur dann Sinn ergibt, wenn die Verlage gleichzeitig planen, Google zu verpflichten, sie weiterhin in seinem Suchindex aufzuführen.
Na, das denn, werden sie natürlich als nächstes
sagen. Ja, das muss, das muss. Anders hat das keine Logik. Man sagt nicht, ich verbiete den Leuten, die mir meinen Traffic bringen, auf mich zu verlinken. Das alleine ist absurd. Das heißt, das andere Gesetz muss schon längst, es muss schon längst so eine Art Gesetzesinitiative in Vorbereitung sein, die sagt, Google ist so groß geworden, dass es sozusagen ein Monopol hat oder quasi die Infrastruktur des Internets ist. Und deshalb muss Google gesetzlich verpflichtet werden, zu verlinken. Dann ergibt es plötzlich Sinn, wenn man Google verpflichtet, zu verlinken und dafür Geld verlangt, dann hat man
eine Maschine, die eine sozusagen Google-Steuer.
Können sie nicht, weil Google dann sagt, dann verlinken wir eben nicht mehr. Hat Google in der Vergangenheit in anderen Ländern auch schon getan.
Ja.
Fliegen die Zeitungen eben aus dem Index raus und dann kommen sie, das heißt, das ist doch die eigentlich interessante Frage. Das muss doch schon längst in Vorbereitung sein. Kommt doch nicht erst das Leistungsschutzrecht und dann fangen die an, sich Gedanken drüber zu machen. Das ist meine Vermutung.
Das, ich behaupte einfach mal, dass es, also ich weiß nicht, ob da wirklich wahnsinnig viel lang, also ich habe ja mittlerweile das Gefühl, wenn Verleger langfristig planen könnten, dann wären sie keine Verleger mehr. Ich habe das Gefühl, das ist so eher aus dem Bauch heraus Handlung. Das ist, man konnte es ja schon in anderen Ländern sehen, wie das Leistungsschutzrecht gegen die Wand gefahren ist. Aber wenn sich irgendwas rausbildet, dann doch eher so, dass man so ein, das ist jetzt meine Vermutung, dass ich da so, jetzt kommen die Verlage, haben ihr Leistungsschutzrecht, dann fangen die erstmal an, sich wie die Bekloppten untereinander abzumahnen, weil sobald
jemand... Nein, das ist Quatsch.
Das werden die nicht machen. Das kriegt man einfach nicht mit, dann wird es irgendwie, das wird... Es wird dazu kommen. Es wird ein bisschen dazu kommen, dann werden die irgendwie dann werden die Verlage unter sich werden
nein,
so eine. Moment. Ich möchte erstmal kurz erzählen. dann setzen die sich quasi untereinander hin und gründen so eine Lizenzierungs-Blablabla. So ein Wir machen Fair Use und dafür, dass ich dich zensieren darf, dass ich dich zitieren darf, darfst du mich zitieren und wir machen da und dann.
Eine Verwertungsgesellschaft.
Nö, eigentlich im Wesentlichen so ein Gentleman's Agreement.
Also das denke ich auch, aber ich denke, das werden die sofort tun.
Ja, das ist schon klar.
Aber auf jeden Fall ist es so, dass es natürlich, dass du einen Zirkel hast von Privilegierten, die nach Belieben jeden zitieren dürfen, weil sie einfach eine entsprechend große Rechtsabteilung haben. Und dann hast du diese, und damit hast du eigentlich einen Schutzwall geschaffen gegen jeden Angriff von außen.
Ja. So wie bei Patenten.
Ohne die erste Phase, also du musst halt, wenn du dir den Redaktionsalltag anschaust, die kopieren und klauen wie die Raben untereinander, ohne Scheiß, diese ganzen Verlage, ohne abzusprechen. Und weil es einfach tatsächlich Branchenstandard ist und branchenüblich ist, rümpft man vielleicht hier und da die Nase und macht mal einen Telefonanruf, aber da wird nicht die Rechtsabteilung deswegen angerufen.
Ja,
heute schon nicht. Und zwar sogar bei Urheberrechtsverletzungen.
Vielleicht, aber auf jeden Fall, also so diese, will ich mich jetzt nicht drüber streiten, kann durchaus sein, dass ihr da recht habt. Ich will nicht sagen,
dass eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Ja, so ein bisschen natürlich schon in der Richtung. Aber das ist so einfach, das ist dann der Schutzwall, den man um sich selber errichtet hat. Und den, da kann uns keiner was. Und dann ist es auch okay. Ich meine, wenn für alle der Traffic um ein Drittel sinkt, weil man nicht mehr über Google verlinkt wird, dann ist das ja auch wieder okay. Dann sinken, also irgendwo muss es ja hin. Dieser ganze Traffic, der wird ja nicht komplett auf Blogs landen oder sowas. Dann werden die, oder vielleicht ist das ja auch die Hoffnung, dass die Leute nicht mehr zu Google gehen, sondern dass sie dann direkt zu Welt.de und Zeit.de gehen und um da drauf zu kommen.
Das ist immer wieder die Hoffnung gewesen. Das war die Idee, dass dass Verlage versucht haben, Deep Linking zu verbieten, dass sie sagten, ihr dürft nicht auf die Artikel verlinken, ihr dürft immer nur auf unsere Hauptseite verlinken.
Ja, ja.
Immer wieder die Idee, dass die Leute da hingehen und sich von da aus irgendwie dann durchklicken. Also, als ob es eine Zeitung ist, die man aufschlägt.
Das ist ja als Verlag die einzige Chance, die du eigentlich hast, weil wenn du anfängst, das ist ja, das fällt mir jetzt bei, ich lese ja Spiegel Online nicht mehr, ich lese nur noch die Kolumne von Sascha Lobo, die habe ich mir irgendwie im Feedreader abonniert und die erscheint da auch regelmäßig in meinem Feedreader drin und darüber hinaus nehme ich Spiegel Online quasi nicht mehr wahr. Und wenn dann jetzt noch, und das ist jetzt sozusagen, da braucht man ein gewisses technisches Verständnis, um das sich hinbasteln zu können. Aber nun gab es ja, da haben die Verlage ja auch ganz pissig reagiert, als dann plötzlich irgendwie eine Webseite ankommt und einfach nur anfängt, auf die Artikel von einzelnen Autoren zu verlinken, egal wo die schreiben. Und wenn ich mir plötzlich sozusagen...
Das sind jetzt auch Aggregatoren, die das gemacht haben.
Genau, und die dann sofort vom Markt geklagt worden sind.
Ja.
Und wenn ich jetzt nicht mehr die Süddeutsche oder den Spiegel als Marke abonniere, sondern mir den Niggemeier oder den Lobo abonniere, sondern die Autoren und die plötzlich eine unglaubliche Macht gewinnen. Ich glaube, das ist der eigentliche Konflikt, der da existiert. Dann ist das ja für die Marke Süddeutsche oder Spiegel Online eine Katastrophe eigentlich, dass so, dass ich mir rauspicke, wen ich da will. Und nicht mehr, ich lese da nicht mehr den Tagesspiegel, ich meine, das passiert natürlich auch sowieso schon, aber ich lese den Tagesspiegel wegen dem Martenstein oder wegen die Zeit wegen dem. Aber wenn ich das dann gar nicht, den ganzen Dreck drumherum gar nicht mehr mitkriegen brauche, dann ist das ja ein echtes Problem.
Ja, das ist halt das Gleiche wie mit den, damals mit der Entbundelung des Albums in einzelne Tracks halt, ja. Und das war für die Musikindustrie auch eine harte Nummer, dass sie, die sie lernen musste irgendwie. Halt diese Idee, irgendwie 2-3 gute Tracks irgendwie und den Rest irgendwie mit irgendwie auffüllen und das Ganze dann als Album für teuer Geld verkaufen, funktioniert dann nicht mehr, ne?
Ja, wobei.
Ja, aber ich denke, das stimmt tatsächlich, weil man zunächst ja sagen könnte, ist ja egal, woher der Traffic kommt. Wenn der auf die Seite kommt, kann man auf der Seite Werbung verkaufen.
Ja.
Aber die, in der Tat, darf man den Autoren diesen Status nicht zugestehen, weil die natürlich dann irgendwann merken, sie brauchen die Zeitung gar nicht mehr. Wenn die Leute nur noch den Autor wahrnehmen, nur noch Sascha Lobo oder wen auch immer, dann braucht er nicht mehr auf Spiegel Online zu schreiben. Dann kann er die Werbung selber verkaufen. Und ich glaube, das ist...
Im Zweifelsfall, das muss ja nicht mal so weit kommen. Es reicht ja, er kann halt einfach eine ganz andere Pistole, die er denen auf die Brust setzen kann. Nämlich sagen, wenn ihr mich nicht besser bezahlt, dann bezahlt mich Zeit Online besser. Und das ist ja dann nur noch...
Das dürfte er ja auch so haben, die Pistole, also...
Ja, aber die wird kräftiger einfach. Die wird, also das, wenn der, dann wird sozusagen der Verlag nur noch zum Reinen. Also bisher ist ja, ich gehe zu dem Verlag oder ich gehe zu der Zeitung,
genau.
Und wenn Renommee
die Zeitung
zu haben,
nur noch ein, wenn die Zeitung nur noch eine Plattform ist für Autoren, in der Tat, das darf nicht passieren.
Genau.
Das zeigt sozusagen auch diesen ganzen Grundkonflikt, der in der ganzen Sache und auch bei ACTA und der ganzen Diskussion genauso das Problem war, dass für die Verlage gibt es eigentlich keinen größeren Feind als die Urheber selbst. Das sind gar nicht, die Kunden oder die potenziellen Content-Diebe oder wie auch immer, sondern das sind die Urheber. Wenn die eine Marke werden und wenn die vor allen Dingen merken, dass sie eine Marke sind, dann brauchen die keinen Verlag mehr, weil der Verlag nur noch die Webseite zur Verfügung stellt.
Wisst ihr, wo ich so einen Konflikt vielleicht auch irgendwann, wo wir den auch nochmal so sehen werden?
Bei Fußballspielern? Nein.
Das ist auch interessant. Nein, bei Parteien, ja. Parteien versus Einzelpolitiker. Also wenn halt tatsächlich jemand schafft, irgendwie in einer Volkspartei wie der SPD oder so etwas, ja, tatsächlich durch entsprechende Social Media Präsenz und so weiter und so fort, halt sich schafft, eine eigene Fanbase aufzubauen, die ihn autonom macht in gewissen Hinsicht. Ja? Also so eine eigene Popularität, eine eigene Fanbase.
Ja.
Und dann, also zumindest natürlich erstmal irgendwie in seinem Stadtteil. Und so ein bisschen ist das der Ströbele, ja. Also der ist ja tatsächlich, der kommt ja nie über die Liste rein von den Grünen, sondern tatsächlich immer über seinen Direktmandat.
Ja.
Das ist, glaube ich, einer der ganz wenigen und einer der ersten vor allem, die von den Grünen, die überhaupt über einen Direktmandat
ist. Der erste und einzige sogar.
Wahrscheinlich ist vielleicht sogar schon noch der einzige.
Ja. Obwohl, nee, glaube ich, inzwischen müssten sie mehr Direktmandat
haben. Inzwischen ist das, glaube ich, schon.
Stimmt, mittlerweile könnten
Mittlerweile ist das, glaube ich, ja.
Aber er war der Erste auf jeden Fall.
Er war der Erste und vor allem auch schon ziemlich lange und hat halt irgendwie sozusagen halt sein Kreuzberg und hat da irgendwie so seine Community und sein Netzwerk so und die spülen ihn halt einfach jedes Mal wieder rein. Ne? Und deswegen kann er auch total autonom gegenüber seiner eigenen Partei agieren.
Mhm.
Und das ist halt irgendwie interessant. Und dann verliert tatsächlich irgendwie die Partei, ne?
Ja.
Auch eine ganze Menge Kontrolle.
Ja, das
ist eine
sehr interessante Idee.
Das ist
also wenn dieses sozusagen Ströbele mit seinem, der ja sozusagen an seinen Wahlbezirk gebunden ist, aber wenn das durch Social Media sozusagen so wird, dass man plötzlich seine Wähler überall hat als einzelner Politiker und sagen kann, ja Gott, wenn ihr mir diesen Listenplatz nicht gebt oder dieses von meinen Projekten nicht durchsetzt, dann gehe ich zu einer anderen Partei und nehme meine Wähler mit, das wäre natürlich nicht
eben, ja.
Dann also, kaufe ich meinen Teppich woanders.
Genau. Dann importiere ich meinen Teppich jetzt woanders. Nee, aber also das ist das. Ich glaube ehrlich gesagt,
man würde es erwarten, dass das passiert, weil ja die ganze Geschichte, die ganze Kulturgeschichte, sagen Sie, es geht immer weiter in Richtung Individualisierung
Aber bei Parteien ist das einfach, beim Politikapparat ist das noch nicht der Fall. Oder ich weiß nicht, ob das in Sichtweite ist, dass das der Fall ist.
Ja, weil die bisher auch keine Plattform hatten. Die hatten bisher nur die Partei. Die Partei hat eine Pressekonferenz gemacht und du musstest vorher sagen, bis du in der Pressekonferenz sprechen durftest als Politiker, da musstest du halt die ganze Tretmühle durchgemacht haben.
Und jetzt hast
du einen Twitter-Account und
man ist sichtbar, das stimmt, man ist da, aber... Ich hoffe ja mal, dass politischer Einfluss mehr ist als einfach nur in der Öffentlichkeit auftreten, sondern dass es eben, man muss ja auch irgendwo, man muss ja auch irgendwie Politik durchdrücken. Also man muss sich ja Mehrheiten organisieren. Und ich sehe, dass in den Parlamenten oder in ähnlichen Institutionen, dass da Mehrheiten nach wie vor die Parteien organisiert werden. Und ich sehe nicht, dass da irgendwelche Einzelkämpfer auch nur einen Hauch einer Chance hätten. Auf absehbare Zeit das auf eigene Faust durchzudrücken. Und ich finde das Parteienkonstrukt ja ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also es ist, man kann da eine Menge, sehr, sehr vieles Schlechtes dran finden. Aber ich krieg's ja so ein bisschen mit also meine Freundin arbeitet bei einer Bundestagsabgeordneten und die ist von den Grünen. Und die sind nun mal die kleinste Fraktion im Bundestag. Und das führt schon dadurch, dass die einzelnen Abgeordneten und deren Mitarbeiter gerade auch ein extremes Arbeitspensum haben. Weil du musst ja in jedem Ausschuss auch vertreten sein. Und je kleiner die Fraktion ist, desto mehr Stress ist es für den Einzelnen. Und für die CDU ist das überhaupt kein Problem. Viele sind überhaupt keinen Ausschuss drin oder ja eben irgendwie so ein bisschen. Und da kann das ein durchaus bequemer Job sein. Und wenn du da ein Einzelkämpfer bist, die überhaupt den Überblick zu verschaffen, was da abläuft, ist, glaube ich, schier unmöglich, weil es einfach viel zu viel ist. Und ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, dafür entsprechende Werkzeuge zu schaffen, mit denen das dann doch wieder geht, dass man da auch als Einzelner agieren kann. Aber im Augenblick sehe ich die nicht.
Ja, also ich meine, du wirst natürlich trotzdem weiterhin in den Parteistrukturen eingebunden sein. Nur du hast halt eine andere Position gegenüber der Partei. Hm. Bisher bist du halt relativ ausgeliefert, weil... ich sag mal so, der Platz über dein Direktmandat ist relativ schwierig. Mhm. Und das Sicherste ist tatsächlich, über einen guten Listenplatz reinzukommen. Ja. Ne? Also das heißt über die Zweitstimme. Und das ist dann tatsächlich die Macht, eigentlich sozusagen die Basis der Macht der Parteien, ja, zu sagen, wir bestimmen aber, wie diese Listen aussehen. Und wenn du da nicht spurst, dann verschwindest du halt wieder von den Listen. Mhm. Und das ist halt ein unglaublicher Konformitätsdruck, der auf dir lastet als Parteimitglied, das irgendwie in den Bundestag will. Dann kannst du nicht zu weit ausscheren, sonst bist du halt ganz schnell runter von der Liste oder halt auf einem schlechten Listenplatz und dann ist das halt gegessen mit deiner politischen Karriere. Ne?
Aber wenn Ströbele jetzt, nehmen wir mal an, der wäre jetzt nicht mehr bei den Grünen. Mhm. Also die müssten ja sich eigentlich nur, er ist ja genau dem gleichen Druck auch ausgesetzt. Er könnte ja, wenn bei den nächsten Wahlen, entscheiden die sich einfach nö.
Nee, eben, also er...
Nein, er hat ja immer Listenplätze gehabt, auf denen er sowieso über die Liste nie reingekommen
ist. Also die Liste ist ihm egal. Aber er muss ja auch an das Direktmandat erstmal kommen. Da wirst du ja auch, genau. Musst ja auch von der Partei hingewählt werden.
Genau, und da hat er eben eine andere Machtposition.
Da würde ihn ja jede andere Partei in Kreuzberg nehmen, wenn er sagen würde, ich wechsle zu euch, wenn ich das Direktmandat kriege.
Da würde die sogar die CDU würde nehmen.
Ich würde sagen,
wenn die CDU plötzlich die Chance hätte, also in Kreuzberg die Berliner das Direktmandat zu kriegen.
Gerade die Berliner CDU würde ihn nehmen, da bin ich mir
also
sicher.
Die SPD ist doch, Quatsch, die Grünen sind doch sowieso extrem stark, also auch mit ihrer Zweitstimme. Ist ja nicht so, dass das jetzt
ja, klar,
Ströbele aber, unglaublich viele Punkte
aber
hat.
Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie ein zusätzlicher Abgeordneter jetzt irgendwie doof wäre.
Nee, das meine ich nicht, aber ich glaube, wenn dann nicht mehr Ströbele direkt antreten würden, dann würde der, und sondern jemand anders, wenn die jemand anders auf den Direktposten setzen bei den Grünen, dann würde der vermutlich kein Direktmandat kriegen, aber die Grünen wären trotzdem noch unglaublich stark.
Ja,
und hätten, natürlich. Und dann würde, wobei, wer sollte dann, ich meine, da gibt es hier, wen gibt es da noch in Kreuzberg, da gibt es hier noch die SPD, also
das ist doch unser Freund. Das
war letztes Mal Böning.
Böning, der aber jetzt ja, weiß nicht, ob der noch das nächste Mal noch antritt, der ist Staatskanzleichef.
Da tritt vielleicht jemand anders an und darüber hinaus, hier Linkspartei, die hätten noch, glaube ich, eine realistische Chance.
Meinst du in Kreuzberg?
Obwohl Friedrichshain-Kreuzberg ist das.
Also Friedrichshain gibt es ja auch keine Indigenen mehr.
Ja, aber mit Ströbele könnten sie es schaffen.
Mit Ströbele für die Linken?
Also mit Ströbele für die Linken, okay, ja, stimmt, ja.
Wisst ihr, dass
also wie gesagt,
Ströbele einer der größten Profiteure des Urheberrechts ist?
Inwiefern?
Der ist, kennt ihr dieses berühmte von, ich weiß jetzt nicht, oh Gott, jetzt, wenn ich Fußballfan wenn jetzt irgendjemand Fußball hört, mag von euch, dann
ist ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Vom Urheberrecht das neue Kriegsgewinnler? Na egal.
Ja, dieses berühmte Aus, das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister. Jedes Mal, wenn das irgendwo gespielt wird, verdient Ströbele Geld daran, weil das war sein Großonkel oder sowas, der das abgespielt hat. Der Reporter war bei diesem Fußballspiel, wo Deutschland in Bern Weltmeister geworden ist.
Er ist der Erbe.
Und er ist der Erbe davon und er kriegt und das erst.
Und der ist immer noch nicht 70 Jahre tot.
Nö. Oh. Natürlich nicht.
Oh. Kann der mal endlich ein bisschen schneller gestorben sein?
Genau. Wir müssen eine Open-Source-Variante von diesem Zitat schaffen.
Genau. Ja, das ist Ströbele verdient.
Vorbei, das Spiel ist vorbei. Genau. Deutschland hat die Meisterschaft gewonnen.
Deutschland ist ganz weit vorne.
Genau. Deutschland ist praktisch der Gewinner.
Deutschland, ja.
Und dann macht's einmal Katsching und Ströbele hat wieder. Er wohnt ja übrigens in Charlottenburg, gar nicht in Kreuzberg. Das ist irgendwie auch ganz interessant.
Ja.
Wird dann irgendwie, das hat Richel erzählt, keine Ahnung, ob das Wahlkampf ist. Bei Richel weiß man immer noch nicht.
Ich glaube, bei Richel ist das alles Wahlkampf.
dass der sich mit dem Lieferwagen mit seinem Fahrrad dann irgendwie nach Kreuzberg fahren lässt und dann kommt er da mit seinem.
Aus dem nee, Lieferwagen. Das ist ein Volvo im Kofferraum.
Oder den irgendwie liegen. Sowas, ja, ja.
Und dann, muss ja auch irgendwie noch ein bisschen glaubwürdig klingen.
Ja, ja.
Und dann, naja.
Um dann hier mit dem Fahrrad rumzugurken.
Ja, das ist.
Naja, Ströbele. Ströbele. Ich weiß nicht, keine Ströbele, Ahnung.
Ich habe ihn ja entfolgt auf Twitter, nachdem er diesen Jungen verklagt hat, der seiner Frau irgendwie so eine Papierkugel an den Kopf geschossen hat oder so.
Ich glaube, wirklich Humor hat der Mensch nicht. Ich wusste nicht mal, dass er einen Twitter-Account hat.
Ich wusste auch nicht, dass er einen Twitter-Account
hat. Ja, hat er, aber. Also da hat es, also er hat es nicht geschafft, seine Kreuzberger Popularität irgendwie in die sozialen Medien zu übertragen.
Der Stern ist am Sinken, würde ich sagen. Mhm. Ströbele ist fällig.
Mhm.
Tja, also das wird interessant. Bei der nächsten Bundestagswahl wird man sehen, ob er das nochmal halten kann.
Ich habe ja beschlossen.
Lass uns doch mal über ACTA reden, oder?
Nee, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen Eigenwerbung für meine kleine App machen.
Achso, ja, genau.
Okay, wir können eine kurze Pause machen. Und
genau.
Jetzt kommt die Werbeeinblendung.
Genau.
Du musst übrigens, das ist unser gemeinsamer Podcast, du musst jetzt einen 100er in die Waagschale legen, weil Werbung kostet natürlich bei uns, ne?
Ach du Scheiße, ich habe bisher noch nicht mal 100 Euro damit verdient.
Ja, aber das wird ja definitiv passieren.
Das wird mit Sicherheit passieren.
Also Werbung.
Werbung. Nee, ich kann thematisch gleich alles ganz schön einbinden. Also ich habe ja meine kleine App geschrieben, Tabula Tabs, mit der man seine
Leistungsschutzrechte, was?
Mit der man seine Tabs synken kann von Safari oder Chrome auf sein iPhone. Und was ich eigentlich nur ansprechen wollte, ich habe ja beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen. Wir haben ja in Deutschland dieses Datenschutzproblem, dass wir immer auf den Datenschutz achten. Und diese App legt jetzt sehr viel Wert auf Verschlüsselung. Also ich habe da wirklich mir sehr viel Mühe gegeben, dass ich die Daten nicht mitlesen kann.
Effektiver Datenschutz designed bei 343 Max.
Genau, und darum habe ich auf der Webseite geschrieben, German Datenschutz. Und ich habe dann so geschrieben, in Germany we even have a word for this. We take privacy really serious.
Mhm.
Und so ist German Datenschutz. Und dann bin ich so aus der Not eine Tugend.
Ja, Data Protection wird das immer genannt. Ne?
Na, also, Privacy, bla bla bla, irgendwas. Oder Data Privacy. Das kann man doch exportieren. Das kann man doch sagen. Wir sind die da echt irre sind, was so Datenschutz angeht.
Das sagen ja auch immer alle irgendwie Datenschützer.
Das wird wie Vorsprung durch Technik. Das wird das neue Vorsprung durch Technik.
Genau.
Das sagen aber ganz viele Datenschützer irgendwie, Datenschutz muss ein großes Exportschlager werden. Dann denke ich mir immer so, ja, genauso wie StudiVZ. Das gezeigt hat, das ist irgendwie total wichtig. Naja, nee, aber das finde ich ja tatsächlich mal ein interessantes, ich sag mal so, wenn es um Datenschutz geht.
Vorsprung durch Datenschutz.
Ich will es nicht Datenschutz sagen, weil das ist eigentlich Quatsch, das ist eigentlich Datensicherheit, ja, was du da machst. Das ist halt Verschlüsselung. Das ist Datensicherheit.
Na, wenn man die Daten schützt, dann sind sie sicher. Also ich meine,
nee, aber man unterscheidet eigentlich diese beiden Bereiche, weil das eine ist sozusagen technisch umgesetzter Datenschutz ist Datensicherheit, ja, nennt man Datensicherheit, und Datenschutz ist eigentlich eine Gesetzesnorm, ne? Und insofern, aber ich will es ja auch nicht absprechen, das halt als Label zu benutzen, kann man ja machen. Aber ich finde das irgendwie auf jeden Fall ziemlich effektiv und ziemlich gut, was du da gemacht hast. Also
danke.
Ja.
Genau, das ist so, Datenschutz ist die neue Energiewende.
Also das heißt mit anderen
Worten, wir werden das große Leak von Fukushima erleben und kurze Zeit später
mit anderen Worten, meine YouPorn-Links gehen nicht über deinen Server.
Doch, die gehen über meinen Server, aber so
verschlüsselt,
aber so verschlüsselt, dass auch ich sie nicht drauf zugreifen kann.
Und was ist, wenn ich über deinen Server meine YouPorn-Links sharen möchte?
Das geht einfach nicht.
Scheiße. Ja. Der ganze Social-Faktor hast du damit abgefuckt.
Den habe ich komplett, das ist auch ein
echtes. Hast du dir auch die Möglichkeit genommen, dass du als Social-Bookmarking.
Das habe ich bewusst in Kauf genommen. Also das habe ich tatsächlich ja überlegt, weil wenn man so dieses so, hey, sowieso ist gerade auf YouPorn, möchtest du auch nicht hinten nicht auf ihn surfen oder so.
Also, wir sollten das vielleicht nochmal richtig erklären. Also du hast halt wirklich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt also, diese Sachen, die URLs werden von deinem Plugin direkt verschlüsselt.
Genau.
Und verschlüsselt halt über deinen Server
zu meinem Server versendet. Geschickt.
Und den Key dafür hat tatsächlich nur deine gepairte App auf dem iPhone.
Genau.
Und die entschlüsselt das. Also das heißt mit
da war Linus Worten, Neumann sehr erfreut, weil der arbeitet jetzt ja bei einer.
Gibt ja ganz selten so. Wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt es ja echt tatsächlich erstaunlich selten.
Ich bin wirklich, die Idee war eigentlich, also es ist so, das kommt echt gut an. Das ist eines der Features, was gut ankommt, nämlich dieses, man richtet das ein per QR-Code. Also man muss da nicht irgendwie einen Account anlegen oder sowas, sondern es ist erscheint ein QR-Code auf dem Bildschirm. Und dann hält man sein iPhone davor und dann fängt das Synken an. Oder
sind die gepaart.
Dann sind die gepaart. Und das habe ich in erster Linie gemacht, weil wenn man so einen Account hat, braucht man dafür ein Passwort. Und dann braucht man nochmal, also entweder man nimmt das gleiche Passwort für die Verschlüsselung, dann ist aber die Verschlüsselung für den Arsch. Oder man nimmt nochmal ein zweites. Und dann hätte ich den Leuten erklären müssen, so, ihr braucht jetzt das Passwort und dann braucht ihr noch ein zweites Passwort. Und dann, wie kriegt man das jetzt auf die Reihe, dass die noch ein zweites Passwort brauchen? Und darum ist das jetzt so, dass all diese Informationen stecken in den QR-Code und der wird auch generiert direkt im Browser und er verlässt auch nie in einer anderen Form als in Form dieses QR-Codes deinen Rechner. Also es gibt noch die Möglichkeit, ihn per E-Mail zu verschicken. Das ist dann aber eigentlich schon der böse Weg, den auch niemand nimmt, außer die paar Leute, deren iPods keine Kamera haben. Die sind dann leider gezwungen dazu. Aber das ist, wenn du nicht im Raum bist, dann hast du echt keine Chance, das abzuhören. Da bin ich ein bisschen, also es ich
hast du es dir patentieren lassen? Die Idee?
Nee, soweit gehe ich dann. Das ist. Hat wahrscheinlich jemand anders und
hat mich jetzt. Ich sehe gerade, wie er anfängt
ding,
zu
ding,
denken.
Ding, ding.
Scheiße! Hyperventilier! Ich muss mal einen Anwalt anrufen.
Jetzt müssen wir eine Frage aus dem Forum natürlich. Das geht Chat. Für Safari und Chrome, aber geht das auch? Ist ja auch geplant, dass das für Firefox?
Ne, ich muss mir mal angucken, ob ich das für Firefox mache, weil Firefox hat dann doch ganz schön andere. Ich habe mir noch nicht die API von Firefox angeguckt. Die ist doch ganz schön anders und darum habe ich Firefox erstmal außen vor gelassen, weil es gibt ja für Firefox gibt's ja auch dieses Firefox Home oder sowas. Da gibt es schon so eine iPhone-App direkt von Mozilla.
Ja.
Die ist auch nicht mehr ganz taufrisch, aber die kann das prinzipiell auch.
Das können ja auch viele, also Chrome kann das ja tatsächlich mit einer Android-App zusammen.
Mit Chrome auch für Android.
Genau, und kann das halt auch. Und es kann demnächst ja auch tatsächlich der Safari. Und das ist ein bisschen scheiße für dich natürlich.
Nö, ist es überhaupt nicht.
Nein, ein bisschen.
Nee, ist es tatsächlich nicht, weil, das muss ich tatsächlich vorneweg vielleicht sagen. Ich überlege seit, ich glaube 2006 hatte ich diese Idee. Das zu machen, dass man dieses Tab synken kann. Das hatte ich also noch bevor es das iPhone gab, ohne Scheiß. Und seitdem habe ich immer wieder mal probiert, immer mal wieder Prototypen gebaut und das. Und irgendwann habe ich dir, glaube ich, auch mal was gezeigt, was ich dann so als Webseite gebaut hatte und so. So richtig ist das nie fertig geworden. Jetzt habe ich dann halt dann doch irgendwann mal den Ansatz gemacht, das als iPhone-App zu bauen. Und plötzlich, Wochen bevor es fertig ist, kommt so. Preview von Mountain Lion, hey, wir haben da als kleines Feature Max gefickt. So, genau. Toll.
Haben sie auf der WWDC, also auf der Keynote so. Übrigens hier dieser Entwickler
na, 343 da
Max dort in Berlin.
Lach ihn mal aus.
Und wir haben so ein Foto so von ihm so.
Ja, und dann ging so ein Scheinwerfer auf mir an und ich musste aufstehen.
Und Tim Cook hat dir ins Gesicht gespuckt.
Ach, das war gar nicht mehr nötig.
Naja, okay.
Ja, und nee, also Safari wird unter iOS 6 und mit Mountain Lion wird da was ganz Ähnliches drin sein. Was,
dann denk doch nochmal drüber nach, die Verschlüsselung per
Ja, aber das machen die ja nicht. Die machen das ja per iCloud.
Das ist das Einzige, was
das Unique Feature
ist.
Ja, das ist ja genau. Und dann musst du halt, irgendwie mit Firefox, schlage sie mit Diversity. Ja,
also, ja, na, das ist, ich glaube, also ich meine, Chrome ist wesentlich mehr genutzt, auch auf dem Mac, als Safari. Also Safari ist der Nischenbrowser und ich glaube nicht, dass ich Apple jetzt eine Chrome-Erweiterung dafür bauen wird. Du brauchst iCloud, also du brauchst auf jeden Fall auch einen Mac, um das zu machen. Und dann, also ich glaube, für viele User wird es so reichen, wie Safari das macht, aber was ich natürlich als nächstes zum Beispiel machen will, ist, dass man, wenn man so einen Tab dann, also ich habe es mir gedacht, als so die ganzen Artikel, die man noch ungelesen rumliegen hat, also da, ich habe immer viele Artikel in Chrome offen, die ich gerne noch lesen wollte und wenn ich dann unterwegs bin, dann habe ich die URL nicht dabei, wenn ich mal die Gelegenheit habe, das zu lesen. Und dann wäre es natürlich auch praktisch, wenn man, nachdem man diesen Artikel gelesen hat, man ihn sagen kann, okay, und jetzt das Fenster wieder zumachen oder den Tab zumachen und dass, wenn man sich das nächste Mal an seinen Rechner setzt, dass dann der Tab auch sofort zu ist.
Ja.
Und, aber wie ist das? Und das will ich dann, das sind so Features, die ich alle noch einbauen will. Und das wird Apple nicht tun.
Das ist denen nicht richtig genug, das Feature. Ist das richtig, dass tatsächlich das Plugin nicht automatisch synkt?
Das synkt im Augenblick nicht mehr automatisch. Das war eine
Beta-Version. Ich habe die Beta-Version gehabt
und
da hat das immer automatisch
gesynkt. Genau, da hat das immer automatisch gesynkt. Das habe ich erstmal abgeschaltet, weil das bei mir ganz ordentlich viel Traffic verursachen würde. Ja. Also ich habe ja da einen Server in der Mitte stehen und irgendwie muss ich diesen Server finanzieren. Und darum wird das mit dem Synken in irgendeiner Form, werde ich mir das bezahlen lassen müssen, weil ansonsten zahle ich da nur drauf und das ist nicht in der Sache.
Aber sorry, du kriegst halt Geld für die App.
Naja, ich weiß,
das Geschäftsmodell.
Also ich muss,
nee. Da musst du den App-Preis anders kalkulieren.
Da muss ich den App-Preis vielleicht anders kalkulieren oder ich sage einfach, ich nehme eine monatliche Summe dafür. Du bezahlst als 80 Cent
oder
als In-App-Subscription. Und dass ich dann sage, okay, dann kostet dich das im Jahr 3 Euro, meinen Service zu nutzen und dafür hast du es dann auch immer alles synchronisiert. Und ich weiß,
aber dann baue ich mir einfach eine Chrome-App, die deine Chrome, dein Chrome-Plugin auslöst.
So was automatisch reinklickt.
Also in ein Plugin, das dein Plugin.
Das kannst du natürlich tun. Das stimmt. Also ich hoffe,
dass. Haha, ich habe 343 mal gehackt. So. Ja, also ich weiß nicht, okay, musst du wissen, keine Ahnung, ich glaube, das ist bestimmt berechnet.
Nö, aber berechnet habe ich da bisher noch nichts,
aber ehrlich gesagt halte ich das für einen nicht so guten Move, aber gut.
Es ist viel Traffic, der da entsteht, weil das muss man
bereit sein, erst einmal einzukalkulieren als Risiko, damit die Leute erstmal ein gutes User Experience haben.
Naja, also in erster Linie ist das ja schon so gedacht, dass, also ich probiere den Leuten eine gute User Experience zu liefern. Allerdings muss ich das Ganze auch für mich finanzieren. Das ist so das Ziel daran. Und wenn man jetzt 3 Euro im Jahr dafür ausgibt, oder es ist jetzt noch keine Zahl, sondern es ist jetzt einfach nur mal, um eine Hausnummer zu nennen, also wenn man eine kleine Summe im Jahr dafür ausgeht, um das nutzen zu können, finde ich das okay.
Ja.
Und vielleicht geht es günstiger, vielleicht kriege ich das auch noch günstiger hin, aber im Augenblick sehe ich keine Möglichkeit dazu. Und wenn ich die nicht sehe, dann ist das. Also entweder ich zahle drauf bei, warum sollte ich das tun?
Ja, klar.
Oder ich nehme Geld dafür. Und ich glaube, wer das nutzen möchte, der ist auch bereit dafür, eine wirklich kleine Summe im Jahr dafür auszugeben.
Ja, nur die Leute haben halt schon Geld ausgegeben und das ist halt die Sache. Also,
ja, sie haben aber Geld ausgegeben für das Feature, was ich jetzt gerade beworben habe. Und es steht explizit auf der Webseite drauf, with just one click sind alle deine Tabs irgendwo. Ich verspreche niemandem, dass ich irgendwas
live mache. Nö, ich will nicht die Legitimität deines Geschäftsmodells absprechen. Ich frage mich nur, ob das so sinnig ist. Aber das ist eine andere Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt lange Beta-Tester von dieser App und es ist tatsächlich anders, als ich gedacht habe, dass ich tatsächlich diese App tatsächlich benutze. Und das ist halt wirklich ganz, ganz selten, dass ich tatsächlich eine App mir runterlade, auch kaufe vom iTunes Store oder wie auch immer, die ich dann tatsächlich benutze. Also die ich dann tatsächlich, wo ich in eine Situation gerate, dass ich denke, alles klar, jetzt hilft mir diese App weiter. Ja? Also ganz oft denke ich mir, dass ich in solche Situationen kommen würde, kaufe mir die App und dann passiert es aber nicht.
Genau.
Und bei der war es aber tatsächlich von Anfang an so, dass ich halt irgendwie Warte mal, wo was war da nochmal dieser Text? Den hatte ich doch noch in dem Browser-Tab offen irgendwie auf meinem Rechner. Ach da, ich habe ja diese Tabula-Tabs und dann halt immer einfach aufgemacht und dann hatte ich tatsächlich die Dings ab. Ich weiß nicht, ob das sich anhält, das, und das ist halt ja. meine Befürchtung, ich weiß nicht, ob dieses positive Erfahrung anhält, wenn ich darauf konke und eine veraltete Tab-Version da
ich überlebe, ist. Ich überlege ja selber, was ich da machen kann. Also, ja, es ist,
also ich würde gerne... Das ist halt meine Befürchtung.
Ne? Ich würde gerne so viel wie möglich für diesen Anfangskaufpreis mitliefern. Es geht halt nicht beliebig viel. Also ich habe, was meine Hauptbefürchtung ist, also ich habe ja gar nicht davor die Befürchtung, dass jemand diese App regelmäßig nutzt und es dann, also wenn du jetzt regelmäßiger Nutzer bist und dafür 80 Cent oder entsprechend, also es ist ja auch nur ein Einstiegspreis, soll ja auch noch ein bisschen teurer werden, ausgegeben hast, dann sollst du ja auch so viel wie möglich Komfort bekommen und wenn du das regelmäßig nutzt. Das Problem ist halt, ich kann nur schwer feststellen, ob du jetzt wirklich ein regelmäßiger Nutzer bist. Oder ob ich da gerade jemanden habe, der die App gekauft hat, gesagt, oh, ist ja ganz nett, und nie wieder aufmachen wird. Und dann muss ich für den halt immer diese Traffic-Kosten auch bezahlen, muss den Server mitfinanzieren und sowas. Und das möchte ich gerne verhindern. Ich möchte gerne verhindern, dass die Leute dazu genötigt, also dass ich für Leute bezahle, die den Service niemals nutzen.
Also der Punkt ist halt einfach der, ja. Sinnvoll wäre es, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt den Rechner zu und gehe jetzt irgendwie raus, dass ich dann auf die Idee komme, alles klar, ich drücke hier nochmal den Tabula Tabs-Button. Ne? Aber sorry, Max,
das macht
that
nicht.
Won't happen.
Ja, dann zahl halt 3 € mehr.
Ja, aber dann werde ich nicht 3 € im Jahr zahlen, sondern ich werde sagen, ach, die App eigentlich nett gemeint, aber sie ist eigentlich nutzlos und wir werden sie löschen. Punkt.
Ja, das wird passieren. Das ist,
wenn das ist das, was passieren wird, das sage ich dir.
Wenn es für dich nicht funktioniert, dann funktioniert es für dich nicht. Das ist
ja,
halt,
ja, klar.
Also meine Hoffnung ist die, dass... Dass es auf Dauer so sein wird, dass es Leute gibt, die, also ich meine, ich biete ja einen gewissen Service dafür, für dieses kleine Geld, wie man es nutzen kann, wie ich finde, wie es durchaus schon einigen anderen Apps überlegen ist. Und wenn man so Luxus, also wenn man den kompletten Komfort will und wenn man nicht dran denken will, dass man auf dieses kleine Icon klicken muss, bevor man losgeht und wenn man glaubt, dass man das vergisst, dann gibt man da halt ein kleines Geld im Jahr.
Ja, glaube ich nicht. Also mache ich nicht. Werde ich nicht. Aber gut.
Ich mache sowas sehr gerne. Ich mache sowas auch bei anderen. Also
wenn ich dann halt schon 79 Cent gezahlt habe, dann erwarte ich, dass sowas dann irgendwie mit drin ist. Aber,
naja, komm. Also für 79, also das muss ich jetzt auch nochmal sagen. So, ich gebe ja gerade jeden, du hast von mir einen Gutschein bekommen.
Ja.
Du hast gar keine 79 Cent dafür ausgegeben.
Ist ja richtig, aber trotzdem.
Also, das ist halt so, ich bin neulich von einer Bettlerin vom Kaisers, bin ich beschimpft worden, weil ich ihr ungefähr Kleingeld im Wert von geschätzt 80 Cent gegeben habe. Also, das ist so eine, was einige Leute mit 600 € Telefon für einen Aufstand machen, weil sie mal 80 Cent ausgegeben haben und was sie dafür, oder, also, ich krieg ja nun auch einige Fragen, war ja Twitter so, bietet die App dann auch das? Und das sind dann so Leute, die offensichtlich so mit sich wirklich ärgern würden, wenn sie 80 Cent für irgendwas ausgegeben haben, was nicht absolut exakt so funktioniert, wie sie sich vorstellen.
Ja.
Und,
ja, aber das ist jetzt eine moralische Argumentation.
Und, ich will gar nicht.
Und das sind Kunden. Und der Kunde hat leider mal recht. Das ist eins der Probleme am Kapitalismus.
Der Kunde hat recht, solange er bezahlt.
Ja, und, hat er schon bezahlt, also,
ne? Ja, kriegt er auch. Ich werde auch.
Er kriegt ja nicht nichts, ja, aber das ist halt genau der Punkt. Also, du wirst halt auf definitiv, also, was das, passiert was ist halt, du schränkst das User-Erlebnis ein.
Nein,
doch, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das kann ich dir relativ klar sagen, dass ich enttäuscht bin, wenn ich irgendwie aufmache und irgendwie meine Tabs irgendwie von vor 3 Wochen habe.
Und darum biete ich dir dafür ein Feature.
Und meine Reaktion wird nicht sein, dass ich dann irgendwie sage, oh, dann muss ich noch das Abo bezahlen, sondern meine Reaktion wird sein, ich schmeiße das von einem 5-Telefon. Punkt. Also, aber das ist halt, wie ich funktioniere und wahrscheinlich die meisten. Das ist jetzt meine Prognose.
Das will ich gar nicht bestreiten, dass die meisten so funktionieren.
Ja.
Meine Hoffnung ist, dass ein relativ wahrscheinlich nicht sonderlich großer Teil sagt, ich gebe dafür 3 € mehr aus. Und jetzt habe ich diese Summe schon so oft gesagt, das hätte ich nicht tun sollen.
Weil könnten auch 4 sein oder 2.
Es wird eine andere Zahl sein. Und wenn das 1000 Leute tun, dann ist das schon mal ein Urlaub.
Okay.
Und das ist das, wo ich sage, okay, damit kann ich leben.
Ja.
Also dann hat sich's für mich, dann habe ich was gemacht, was ich für mich selber haben wollte. Und nebenbei, dadurch, dass ich so viel arbeite und 1000 andere Leute finden es auch toll und sind bereit dafür, eine sehr kleine Summe auszugeben im Jahr oder in regelmäßigen Abständen, Vielleicht werde ich in einem Jahr von Apple überholt, vielleicht werde ich in einem Jahr von Google überholt. Ich meine, dass man da irgendwann platt gemacht wird, ja, damit muss man rechnen.
Ja.
Aber ich finde das legitim und ich sage dann lieber mit einer kleineren Gruppe, die nicht ganz so geizig ist, als mit vielen, die, also ich meine, ich hätte die App auch kostenlos machen können, sagen, dieses User-Erlebnis hätte man kostenlos bieten können, aber dann hätte ich halt drauf gezahlt.
Ja, klar. Also Max, wie gesagt, das ist legitim und ich sage auch nicht, dass es illegitim ist, das Geschäftsmodell. Und ich glaube, es ist nicht klug. Aber das ist, aber du bist derjenige, der das macht und deswegen habe ich da auch eigentlich gar nichts groß zu melden. Deswegen mach.
Genau. Du meinst. Aber Ralf Stockmann ist hier gerade im Chat, ist auch ein bisschen sauer. Er meint, dass ein Abo wäre quasi ein Jamba-Handy, aber das stimmt überhaupt nicht. Ein Jamba-Handy-Abo ist das, wo man da steht vor der Fernsehwerbung und guckt, wo ist dieser Stop-All-Link? Was muss ich da in die SMS schreiben, damit alles wirklich zurückgibt. Und ich bin in dem Fall, ich sage einfach, ja, er ist nicht sauer, ich sage hier, gib einmalig Summe X aus, dann hast du für einen Zeitraum dann und dann hast du das, danach habe ich sowieso, also es gibt keine, muss man auch sagen, das ist, es gibt auf dem iPhone gibt es zwei Arten von Abos, es gibt nämlich die Renewables, die Auto-Renewables, das sind die, die sich, du schließt einmal ein Abo ab und solange du es nicht explizit kündigst, verlängert es sich. Das kriegen, das ist quasi das Leistungsschutzrecht von Apple, nur Verlage. Mhm. Du mussten sich regelmäßig aktualisierenden Content bieten auf redaktioneller Basis, um das anbieten zu dürfen. Alles, was ich machen darf, ist sagen, guck mal hier, kauf das jetzt, gib dafür aus für einen Zeitraum X und wenn danach der User nicht wieder ankommt und sagt, du, ich mach das jetzt nochmal, dann ist er raus. Und ehrlich,
aber warte mal, kannst du Trial-Geschichten machen? Also kannst du nicht sagen,
ja, das werde ich auch tun.
Also ja, also dass du halt tatsächlich User, dass du halt erst einmal allen Leuten die Möglichkeit gibst, dass oder das erstmal so einstellst, dass bei allen Leuten automatisch synkt.
Genau. Das werde ich auch tun.
Ah ja, okay.
Also ich werde das dann so machen.
Und dann sagst, okay, und diese Subscription. Und dann würde ich aber ehrlich gesagt, dann würde ich sagen, tatsächlich die App umsonst und dann wirklich nur über das In-App-Purchase.
Das kann ich dann immer noch gucken.
Ja, ja.
Also ich werde das jetzt auch so machen, wenn ich das dann anbiete, das Feature, dann werden natürlich Leute, die das jetzt schon gekauft haben, die werden das dann natürlich auch, werden das Trial trotzdem kriegen und sowas und wahrscheinlich im Zweifelsfall sogar für einen längeren Zeitraum. Oh. Also ich probiere schon die Early Adapter, die das jetzt schon gekauft haben, zu belohnen.
Weil es geht erst einmal tatsächlich, ich meine, du musst halt erst einmal bei dem User, das ist das, was ich
ja, meine, klar, mein Argument,
du musst erstmal bei dem User dieses Gefühl geben, so, ah, das ist ja tatsächlich eine nützliche Anwendung.
Genau.
Und dies hast du nur, und das glaube ich wirklich, du hast nur diese Erfahrung, oh, das ist eine nützliche Anwendung, wenn es sich automatisch
ja, lohnt. Okay, das habe ich tatsächlich vor, das so zu machen, dass es eine kostenlose Probezeit gibt, in der man das dann, oder was heißt kostenloser, die man mit dem App mitgekauft hat.
Mhm.
Vielleicht sogar irgendwann mal so weit zu gehen, aber das ist alles ferne Theorie. Also erstmal muss ich hinkriegen, dass die ganzen Bugs in Safari weg sind und dass ein paar Crash-Reports bekommen von Leuten, bei denen es nicht funktioniert. Mhm. Das ist so jetzt erstmal die erste Baustelle. Dann iPad-Unterstützung ist dann so die nächste Baustelle. Also ich habe tausende Ideen, was man damit machen kann. Und dieses Auto-Syncing ist definitiv eine ganz, ganz wichtige. Weil das ist das, was ich auch finde, dann ist es auch wirklich sinnvoll.
Mhm.
Aber mit dem Geschäftsmodell, was ich im Augenblick habe, befürchte ich, dass ich da im Laufe der Zeit draufzahlen würde oder dass so wenig bei rumkommt, dass es sich nicht lohnt.
Mhm.
Und darum überlege ich mir ein Geschäftsmodell, mit dem es funktionieren kann. Und ich finde die Argumentation zu sagen, okay, ich zahle da regelmäßig für, damit da jemand davon leben kann, finde ich jetzt...
Nee, ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Ne? Also will ich es auch nicht sagen. Aber ja, gut. Ich hatte wirklich nicht an dem Geschäftsmodell regelmäßig was zu zahlen, sondern tatsächlich an es gibt kein Autosync.
Ja, ich überleg mir, wie ich das hinkriegen kann, dass man das...
Aber jetzt haben wir jetzt auch genug Werbung gemacht, auch wenn es jetzt nicht nur Werbung war,
sondern
auch
Kritik.
Hey, so wird das nie funktionieren.
Dafür gebe ich keine 100 Euro aus hier. Ja? Dafür möchte ich hier umflauscht werden.
Liebe potenzielle Werbekunden für Wir müssen reden. Sie haben jetzt gerade den ersten Werbeblock erlebt. Wenn Sie auch gerne sozusagen ins Höllenfeuer der Kritik geraten wollen und dafür unfassbar viel Geld ausgeben wollen, melden Sie sich bei uns.
Wie Greenpeace!
Wir werden auch Ihr Produkt in die Scheiße reden. Gut. Reden wir jetzt aber mal irgendwie wieder was Politisches, würde ich sagen. Und zwar ACTA. Und wir beide, nämlich Anatol und ich, wir sind ja jetzt praktisch die ACTA-Speaker schlecht
geworden. Ihr habt beide da gesprochen, ja?
Das genau, wir haben beide, es gab halt eine kleine ACTA-Demo. Ich weiß das kurz mal
zu. Auf der Oberbaumbrücke, ne?
Ja, also angeblich, da war eigentlich der Treffpunkt und dann hat aber irgendwie die Polizei dann doch nicht irgendwie die Relevanz unserer Menschenmassen von irgendwie mindestens 100 Leuten erkannt und
also es sind nicht mehr ganz so viele Anti-ACTA-Demonstratoren.
Also jedenfalls haben sie die Oberbaumbrücke nicht sperren wollen, deswegen haben wir dann, sind wir dann ausgewichen auf diese, wie heißt diese Allee da, die Peter, nee, wie heißt die nochmal, da um Ecke, naja, egal.
Wir standen dann vor dem Gebäude erstmal
Von Universal. Was eigentlich ganz lustig war. Also direkt gegenüber von Universal. Genau.
Strahlauer Allee.
Strahlauer Allee,
genau. Ja, aber da hat doch die Polizei viel mehr lahmgelegt.
Nein, die hat sie eben nicht lahmgelegt, die hat sie nicht abgesperrt.
Also wir standen auf dem Fuß.
Wir standen sozusagen gegenüber dort, wo so ein bisschen Platz war. Da standen wir, hat die Demo sich gesammelt. Und ja, ich meine, es ist natürlich klar, dass halt nicht so viele Leute da kommen, weil ACTA galt schon zu diesem Zeitpunkt als überwunden.
Ja, ja.
Alle Signale aus der Kommission und aus dem Parlament war irgendwie, ja, nee, ACTA, das wird's auch nicht und hier wir werden das in Europa nicht, etc. Und damit kannst du nicht so richtig viele Leute mobilisieren. So, ne? Also im Grunde genommen ist diese ganze ACTA-Protestwelle so an ihrem eigenen Erfolg so ein bisschen da angestrandet. Aber dennoch waren halt immer noch einige da. Also es waren jetzt, ich meine,
am Anfang waren es ungefähr 300, habe ich die Polizei sozusagen mit.
Genau, 300, 400 oder sowas.
Zwischenzeitlich müsste es etwas mehr gewesen sein. Genau. Es ist dann etwas größer geworden und dann wieder
Genau, wir sind durch Friedrichshain sind wir durchgelaufen und in Friedrichshain hat es dann irgendwann die größte Ausdehnung gefunden bei vielen hundert. Also es waren dann schon, also ich weiß nicht, ob es 1000 waren, aber.
Ja, 1000 wohl nicht.
1000 wohl nicht ganz, aber nicht zwischenzeitlich war es halt wirklich ein ansehnlicher Zug und wir sind dann halt, war echt eine lange Strecke, alter Schwede.
Ja.
Wirklich so.
Das ist auch immer gut, damit Demos wirklich bis zum Ende durchhalten.
Also, wir sind wirklich bei Universal gestartet und dann erst einmal in die entgegengesetzte Richtung, dann über die Modersohnbrücke hoch bis zur Karl-Marx-Allee.
Was?
Ja. Und dann über die Karl-Marx-Allee.
Über die Karl-Marx-Allee rüber.
Genau, komplette Karl-Marx-Allee.
Dann runter. Kurz nach Polen reingebogen.
nein, in die andere Richtung sind wir. Also wir sind dann schon Richtung Westen zum Alex gelaufen. Und dann sind wir halt, bis
vor die Volksbühne.
Bis vor die Volksbühne, genau.
Was?
Ja.
Das war echt eine Strecke, Alter. Und dann wieder zurückgelaufen.
Das war eine Strecke.
Das war eine Strecke.
Wer denkt sich denn solche Demonstrationsstrecken? Das ist ja schon eine Marathonstrecke.
Ich weiß auch nicht. Aber wir waren es bereit. Wir waren es bereit zu gehen. Also, es war,
okay. Ja. Das war, damit man euch danach nicht mehr Dicken nennt. Also danach denkt man niemand, das ist echt sportlich.
Das war eine sportliche Geschichte. Und
seid ihr mit der U-Bahn gefahren oder seid ihr wirklich gelaufen?
Alles gelaufen. Ich habe einen Rollstuhl geschoben den ganzen Weg.
Ja, genau. Wer war das eigentlich?
Demonstrationsteilnehmer mit dem Rollstuhl, der sozusagen, dem dann auch klar wurde, dass das eine Strecke war, die er nicht vorhergesehen hatte.
Ja.
Und dann meinte er, ja, kannst du mal. Ich schaffe nicht die ganze Strecke allein, aber das war dann.
Achso, ich dachte, den kanntest du.
Nee, und dann waren wir irgendwann auf. Da war klar, das ist gar nicht zu machen. Vor allen Dingen die Straßendecke ist ja auch so, dass man gar nicht mit den Straßenbahnschienen und dann auf der Karl-Marx-Allee mit den Baustellen, da hätte man alleine mit dem Rollstuhl, wenn man da nicht.
Und ihr seid schön auf der Karl-Marx-Allee wirklich mitten drauf oder auf dem
Fußgang? Das war toll. Nee, die war abgesperrt.
Oh, das ist geil. Dafür lohnt sich das.
Vor und hinter der Demonstration abgesperrt, das war toll.
Das ist cool. Das hätte ich auch. Schade, dass ich da in San Francisco war, aber schade, dass das genau an dem Wochenende war. Da wäre ich gerne mitgewandert.
Ja, das war auch nett. Das Wetter war super. Also, das war echt schön eigentlich. Also, es hat auch Spaß
gemacht. Gute Reden. Also, genau. Da müssen wir auch nochmal drauf
zurückkommen. Ja, da müssen wir gleich.
Ja, also, ich habe halt eine Rede gehalten. Also,
das war jetzt mein Gastvortreten.
Angefangen
habe ich durch Markus Beckedahl. Das ist wirklich so. Wir haben im Prinzip, also bis darauf, dass Markus Beckedahl sich dann vorgedrängelt hat, haben wir im Prinzip die Eröffnungsrede und die Schlussrede.
Du hast die Schlussrede.
Ich habe die Schlussrede gehalten.
Also. Und dann gab es noch andere unbedeutende. Nein, Markus Beckedahl hat halt irgendwie angefangen und dann habe ich da direkt danach, und danach war auch nichts mehr. Das waren nur zwei.
Danach sind wir erstmal losgefahren.
Genau, und dann sind wir losgefahren. Und wer war dann bei der Abschlusskundgebung? War dann erstmal Markus. Von der Hedonistischen Internationale, Markus von der, ich weiß gar nicht, wie dein Nachnamen heißt. Hedo Markus. Naja, jedenfalls, Der auch bei der Bild-Stiftung ist.
Dann hatten wir.
Der so richtig krass. Der macht auch mal auf der Freiheitsstadt Angst, hält er auch mal mit einer unfassbaren Organ, also wirklich so.
Okay.
Kriegt man immer ein bisschen Angst, ne? Also ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst, bevor ich ihn mal kennengelernt habe, hatte ich immer ein bisschen Angst vor ihm, weil er so eine krasse Stimme. Naja. Und dann.
Und jetzt hast du noch mehr.
Hat nicht dann Peter Sunde noch was gesagt?
Dann gab es noch den Erfinder von
Flatter,
also von der Pirate Bay, der hat also sich ja noch Peter spontan gemeldet.
Peter Sunde war nämlich auch zufällig auch da.
Ja.
Der hat dann auch noch was gesagt. Und dann noch irgend so ein komischer dänischer Aktivist.
Irgendein Kollege von ihm, mit dem er da zusammen... Ja,
aber der auch mal was sagen wollte.
Der war auch so ein... Ja, der hat nichts vorbereitet. Die haben einfach nur gesagt so, hey, super geil, dass ihr das macht und so. Und der Kampf gegen ACTA ist ein europäischer Kampf und wir kämpfen alle zusammen und so. Also ein bisschen nett.
Ja. Und was dann,
so dann hast du so, und dann hast du eine, die letzte Rede gehalten, die auch sehr, sehr gut war, ja.
Das war sozusagen eine, als mir plötzlich klar wurde, dass ich jetzt hier zum Abschluss nochmal alle. Man macht es ja doch nicht jeden Tag, ne? So
nee, überhaupt nicht.
Politische Agitation ist ja doch was ganz anderes, als im Vorlesungssaal zu stehen und
ja.
Über die syntaktischen Strukturen des heutigen Englisch zu reden. Also, das war eine Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, das war für mich ja auch das erste Mal. Also wir sind auch Newbies gewesen bei.
Ja.
Aber heute hat ja der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments als letzter der entscheidenden Ausschüsse das auch abgelehnt.
Genau,
also ich denke, wir haben auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet.
Ja, aber wegen meiner Rede.
Aber ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, beim Leistungsschutzrecht scheint es ja auch nicht wirklich weiterzuhelfen.
Da habe ich ja auch noch keine Rede gehalten.
Da müssen
wir anfangen. Das kommt noch.
Läuft. Hopp. Läuft. Haben wir alles.
Okay.
Haben wir schon alles eingetütet.
Okay.
Willst du vielleicht ein bisschen erzählen über deine Rede? Du hast das ja tatsächlich aus so einer Wissenschaft. Das finde ich echt einen ziemlich geilen Ansatz, zu sagen irgendwie, ja, erzähl du.
Ja, worum es, was überhaupt mein ursprüngliches Interesse an der ganzen Sache mit ACTA und der ganzen Urheberrechtsdiskussion auf einer viel breiteren Ebene war ja, dass das Urheberrecht, das kann ja potenziell verwendet werden, um politische Diskurse zu unterbinden. Das ist ja eine große Gefahr. Aber in der Wissenschaft ist es heute schon so, dass das ja wissenschaftliche Erkenntnisprozesse stören kann, zumindest empfindlich. Unterbinden wohl nicht, aber zumindest empfindlich stören, weil ja aus irgendeinem Grund, also aus historischen Gründen, denke ich, im Mittelalter, als das Universitätssystem entstanden ist, da haben halt irgendwelche Leute, die eine Druckerpresse besessen haben, das waren die einzigen Leute, die Informationen weiterverbreiten konnten. Dann haben die Verlage gegründet und die Universitäten haben im Prinzip aus Notwendigkeit heraus, sind sie sozusagen so eine Art Symbiose mit den Verlagen, die dann Wissenschaftsverlage wurden, eingegangen. Und das hat dazu geführt, dass heute der Markt für wissenschaftliche Forschungsergebnisse im Prinzip unter einer Handvoll von Großverlagen aufgeteilt ist, die natürlich sich die Nutzungsrechte an diesen wissenschaftlichen Artikeln übertragen lassen. Wenn sie in den USA sitzen, sich sogar das komplette Copyright, was ja in Deutschland nicht möglich ist, übertragen lassen. Und auch europäische Verlage haben immer gerne eine Dependance in den USA und haben dann den Gerichtsstand in den USA und versuchen dann auch von deutschen Wissenschaftlern zum Beispiel sich das Copyright tatsächlich im amerikanischen Sinne übertragen zu lassen. Und das führt natürlich potenziell dazu, dass die Verlage darüber entscheiden, wie diese Forschungsergebnisse weitergegeben werden können, wie die ausgetauscht werden können, wie darauf aufgebaut werden kann. Beim Leistungsschutzrecht, denke ich, wird man auch wieder darüber reden müssen. Das Zitat ist ja sozusagen ein Kernwerkzeug des wissenschaftlichen Arbeitens. Wenn das in Zukunft nur noch geht, wenn man eine Lizenz hat, dann kann man natürlich wissenschaftliches Arbeiten an der Stelle vergessen. Und das habe ich in meiner Rede so ein bisschen dargestellt. Also ich kann es ja sagen, weil ich keine konkreten Urheberrechtsverstöße hier zugeben werde. Wir Wissenschaftler halten uns natürlich in keiner Weise an diese Nutzungsvereinbarung, die wir da unterschreiben. Also wir tauschen munter unsere Forschungsarbeiten aus, unsere eigenen auf jeden Fall, aber auch auf die von anderen, wenn jemand halt nicht drankommt an irgendeine Arbeit. Die Wissenschaftsverlage tolerieren das im Moment noch ein bisschen, weil wir ihnen ja ihre Geschäftsgrundlage immer liefern mit neuen Arbeiten. Aber solche Gesetze wie ACTA und ich glaube auch das Leistungsschutzrecht noch viel mehr könnten schon dazu führen, dass das anders wird. Einige der großen Wissenschaftsverlage hatten sich ursprünglich auch hinter ACTA gestellt, haben das mit unterstützt. Nee, nicht hinter ACTA, sondern hinter diese amerikanische, hinter SOPA und PIPA und diese Sachen. Haben dann erst nach massiven Protesten das zurückgezogen und gesagt, ja, also wir werden das zumindest nicht aktiv unterstützen. Aber da sehe ich eine große Gefahr. Und das wollte ich dort sagen und war auch ganz froh, dass das bei der breiten Masse von dann eben 300 Leuten, die da am Schluss wieder saßen, irgendwo auch durchgekommen ist, glaube ich.
Das ist ja auch, also gerade dieses Open Access für wo man sich ja eigentlich fragt, warum ist das noch umstritten? Also was außer den Interessen dieser 3,5 Verlage, die da sind, spricht eigentlich dagegen, dass man sagt, Forschungsergebnisse, die von der Öffentlichkeit finanziert werden, werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das ist halt
absurd, was da abgeht.
Das sind sehr, sehr mächtige, Geschäftsinteressen. Also man darf das nicht unterschätzen, wie lange es diese Verlage zum Teil schon gibt und wie tief, wie eng verflochten die sind. Und zwar nicht nur auf eine negative Ebene. Das sind natürlich auch Leute, die kennt man dann seit vielen Jahren. Wenn man sich anguckt, Kollegen von mir, die jetzt 10 oder 20 Jahre älter sind, für die war das selbstverständlich. Die sind mit diesen Leuten aufgewachsen in ihrer Karriere technisch und die verdanken denen natürlich auch viel, weil es ja bis zur Erfindung des Internets tatsächlich so war, dass man die Verlage brauchte, um seine Forschungsergebnisse in irgendeiner Form in die, also zu verbreiten.
Also ich kenne das.
Zum anderen ist natürlich auch beim Open Access die Frage, wer das bezahlen soll. Also bei die Verlage, solange es Verlage machen, gibt es ein kapitalistisches Geschäftsmodell. Es ist allen Leuten klar, hier ist ein Anbieter, der verkauft das und der muss bezahlt werden. Also müssen Universitätsbibliotheken ein Budget dafür kriegen. Und das heißt, im Prinzip werden Steuergelder dann da reingeschüttet, um
also
das
zu bezahlen. Ich wollte gerade sagen, im Wesentlichen ist das doch, also den Teil, den ich kenne, ist es gibt einen Druckkostenzuschuss, der quasi Teil des, wenn irgendwie das Ergebnis als Buch erscheinen soll, dann wird von vornherein so ein bisschen.
Also das ist so ein glaube ich, so ein deutsches Spezifikum. Das gilt, das gilt auch hauptsächlich nur für Bücher, die in deutscher Sprache erscheinen, weil sie eben nicht so einen großen Markt haben.
Also meine Tante, die ist Germanistin, von der kenne ich das.
Bei den Germanisten ist das eine große Sache.
Genau, da gibt es diesen Druckkostenzuschuss. Ja. Der ist irgendwann gesenkt worden, sodass er den Verlagen nicht mehr ausreicht, sodass man jetzt zum Druckkostenzuschuss noch irgendwie Projektmittel sowieso nochmal reinschieben muss, damit das Ganze dann veröffentlicht wird. Dann schickt man den Verlagen im Wesentlichen ein PDF zu mit dem, was sie nachher zu drucken haben. Und das ist, also das ist ja immer gern ein beliebtes Argument. Ja, die machen ja das Lektorat und dem. Nö, das passiert schlicht und ergreifend nicht. Also, das ist, man schickt denen wirklich ein fertiges PDF. Ich war an diesen Gesprächen teilweise selber beteiligt vor ein paar Jahren, weil das halt eine digitale Edition werden sollte und das auch noch irgendwie im Internet und Hypertext. Und ich meine, gibt es ja nun tausende Punkte, an denen man da das Thema Buch mittlerweile mal weiterentwickeln könnte. Und da einen Verlag zu finden, der überhaupt nur bereit war zu sagen, wir tolerieren das, dass das zusätzlich zur Buchvariante nebenbei noch als Webseite erscheint. Also die nicht sofort die Schotten dicht machen, sobald man irgendwas mit Internet sagt. Das schon allein zu finden, war ein großes Problem.
Ja.
Jemanden zu finden, der einen dabei unterstützt, war schlicht und ergreifend nicht möglich.
Ja, das ist immer noch so.
Und also Hilfe von denen, also es war das höchste der Gefühle ist, ja, das PDF, was sie uns zuschicken, das können wir auch noch als E-Book verkaufen. Das ist so, das ist das, den Teil, den sie dann irgendwie draufgekriegt haben. Und dann kommen dann die Bücher raus und dann sind die Bibliotheken wegen ihrem, wie heißt das, also diesem Grundsatz, dass sie alles sammeln müssen und alles, dass sie das ihren Bildungsauftrag, müssen die dann wieder diese Bücher kaufen, die eigentlich schon dreimal von den Steuerzahlern bezahlt sind, jetzt noch ein drittes Mal die Steuer. Sorry, wofür? Also das ist also aus meiner Erlebnis die Verlage wirklich das waren nette Menschen, aber ja, dann sucht euch, also auch nette Menschen müssen sich einen anderen Job suchen, wenn sie ihr Geschäftsmodell versagt
haben. Das Problem dort ist, also im Prinzip ähnlich wie bei der Musikindustrie, dass genau dasselbe passiert oder passiert bis heute. Ich habe natürlich auch seit vielen Jahren mit Wissenschaftsverlagen zu tun, als Einzelautor jetzt nicht mehr so viel. Da habe ich mich versuche auch noch, mich daraus zurückzuziehen, aber man ist ja auch nicht immer nur als Alleinhandelner dort, meistens sogar nicht. Und es ist immer noch so natürlich, dass die Verlage, dass sie zu Marken geworden sind und dass das irgendwie zum Teil tatsächlich
was wert ist.
Für Nachwuchswissenschaftler ist es zum Teil wirklich nötig, wenn die das auf ihrer Webseite veröffentlichen oder selbst in einem Open Access Journal, dann kann das gut sein, dass eine Kommission die mit etwas älteren Kolleginnen und Kollegen besetzt ist, dass die das einfach nicht anerkennen als gleichwertig. Für die ist das zum Teil noch so eine Art Zwang. Aber es ist tatsächlich meiner Meinung nach so, dass die Verlage so lange gewartet haben, so lange auf ihren alten Geschäftsmodellen beharrt haben, dass das jetzt noch viel schlimmer kommen wird als für die Musikindustrie. Bei der Musikindustrie ist ja wenigstens Apple gekommen und hat im Prinzip die Musikindustrie gerettet. Ja. Und hat gesagt, wenn das, was ihr nicht auf die Reihe kriegt, das machen wir jetzt. Wir verkaufen die Sachen für euch und wir geben euch Geld dafür. Die Verlage haben im Prinzip so lange gewartet, dass man noch nicht mal mehr jemanden wie Apple braucht, sondern dass die Wissenschaftler jetzt sagen können, wir machen das selber. Mhm. Es gibt inzwischen, die UNESCO hat so Softwarepakete entwickelt, mit denen man im Prinzip so wie so eine Art WordPress, nicht viel komplizierter als eine WordPress-Installation, die den gesamten Produktionsprozess einer wissenschaftlichen Zeitschrift online macht. Das heißt, okay, man kann cool. Also im Prinzip mit der minimalen Infrastruktur kann man die Beiträge einreichen, an die Gutachter verschicken, Gutachten einsammeln und das fertige Produkt am Schluss veröffentlichen. Cool. Und das heißt, tatsächlich ist die Verlage hier so lange gewartet haben, dass die Geschäftsgrundlage im Prinzip schon weggebrochen ist. Das merkt man nur deshalb noch nicht, weil das System so träge ist. Mhm. Und gerade deshalb denke ich, dass das besonders gefährlich ist, wenn man an so Dinge wie ACTA denkt oder das Leistungsschutzrecht, denn die Wissenschaftsverlage, die sind im Prinzip noch viel verzweifelter als die Zeitungsverlage.
Denn
die Wissenschaftsverlage, die haben gar nichts mehr in dem Augenblick, wo die Wissenschaftler ihnen ihre Produkte nicht mehr umsonst liefern, ne?
Es ist, das Häkelschwein hat ja so einen unfassbar geilen, also es gibt ja diese Theorie, wenn dieses Leistungsschutzrecht kommt, dann machen sich die Verlage damit, also die Presseverlage, selbst irrelevant für den öffentlichen Diskurs. Mhm. Und so auf lange Zeit, und dann ist es eigentlich sozusagen die Startstunde eines freien, offenen Bürgerjournalismus, der dann halt tatsächlich eine Chance hat, irgendwie zu gedeihen oder für alternative Geschäftsmodelle etc., weil tatsächlich sich damit die Verlage selbst amputieren. Hat so ein bisschen ähnlich ja auch was mit diesen ganzen Paywalls, die im Grunde genommen auch eigentlich wir ziehen uns aus dem öffentlichen Diskurs zurück, so, ja, wir wollen nur noch irgendwie auf unserer kleinen Insel Geld verdienen. Und
so wie ich es mit Tabulator
mache. So wie du es mit Tabulator. Aber das Häkelschwein hat ja tatsächlich eine sehr schöne Analogie gefunden, hat gesagt, es ist ungefähr so, als ob die Dinosaurier den Kometen auf die Erde haben stürzen lassen, weil sie die Säuger loswerden wollten, ja.
Ja, das stimmt, der war echt großartig. Aber hat was davon. Es hat wirklich was davon.
Auf jeden Fall ist es eine große Naturkatastrophe, die sie initiieren und glauben dabei,
aber es ist auch.
Hier ist nochmal ein entscheidender Unterschied zu Wissenschaftsverlagen, den Wissenschaftsverlagen gehört im Prinzip die Wissenschaft der letzten 100 Jahre oder so. Mit dem 70 Jahre, die meisten Leistungen erbringen Wissenschaftler gerne so zwischen 30 und 40 die besten Leistungen, dann leben sie noch, bis sie 70, 80 sind. Das heißt, die letzten 100 Jahre der Wissenschaft, die gehören diesen Verlagen, und die werden denen auch noch eine ganze Zeit gehören. Das wird dann sozusagen Stück für Stück natürlich immer die ältesten und irrelevantesten Ergebnisse
enteignen.
Die werden immer frei. Aber die wirklich wichtigen, also das, was in den letzten 10 Jahren veröffentlicht worden ist, das ist für die nächsten 100 Jahre in deren Hand. Mhm. Wenn ein Leistungsschutzrecht kommt und man diese Dinge nicht mehr zitieren darf, ohne Lizenzen zu erwerben, dann wird das, nämlich das neue Geschäftsmodell der Wissenschaftsverlage, das Wissen, was sie bereits haben, werden die so teuer wie möglich verkaufen. Und das würde die Wissenschaft wirklich empfindlich stören.
Alter Schwede,
da ist es im Journalismus krass. Ein ganz anderes Problem lange nicht so groß.
Vor allem da ist die Zitation auch gerade von irgendwie Standardwerken, die teilweise 50 Jahre alt sind, irgendwie total normal in der Wissenschaft. Also,
jetzt wird natürlich gerne gesagt, das Zitatrecht ist ja davon überhaupt nicht betroffen.
Das Zitatrecht ist davon auch nicht betroffen, aber die...
Kommt drauf an.
Das Zitatrecht ist theoretisch davon nicht betroffen. Mhm. Praktisch ist es davon betroffen, weil natürlich, man merkt es schon jetzt, das sind leider Dinge, da kann ich zum Teil nicht öffentlich drüber reden, aber so viel kann ich sagen. Und die deutschen Universitäten vermeiden jede Art von gerichtlicher Auseinandersetzung, wie der Teufel das Weihwasser, weil die überhaupt kein Geld haben, um auch nur in die erste Instanz zu gehen. Das heißt, im Zweifelsfall sind deutsche Universitäten sehr viel schneller, genauso schnell bereit wie die Content-Diebe, die in den Tauschbörsen sich ihre Songs und Filme besorgen, im Zweifelsfall lieber die Abmahngebühren zu bezahlen, als sich auf eine gerichtliche Auseinandersetzung einzulassen. Und deshalb ist das Ganze mit dem Zitatrecht reine Theorie. In dem Augenblick, wo eine Rechtsanwaltskanzlei kommt und sagt, das durftet ihr nicht, ihr hattet keine Lizenz, da wird die Uni sagen, und zwar wird das nicht die Uni zahlen. Die Uni wird zu dem einzelnen Wissenschaftler, zur einzelnen Wissenschaftlerin gehen und sagen, das zahlst du bitte sofort. Wir stehen hier überhaupt nicht hinter dir. Wir sagen dir nur, du zahlst das. Die Rechtsstelle der Universität hat damit nichts zu tun. Wenn du eine gerichtliche Auseinandersetzung suchst, kannst du die selber suchen. Und das heißt, es ist nicht mehr dieses Risiko, wird man einfach nicht eingehen im Zweifelsfall.
Also wird das Zitieren sozusagen...
Man wird Zitate vermeiden, wo man kann.
Also das, was Wissenschaft eigentlich ausmacht.
So wie Gutenberg dann auch.
Und es geht ja nicht nur um Zitate. Es geht ja nicht nur um Zitate. Es geht ja nicht nur darum, dass man Textpassagen zitiert.
Ja.
Es geht ja um den Bezug auf Daten vor allem.
Ja, klar.
Und diese Daten gehören häufig auch den Wissenschaftsverlagen.
Aber ich habe jetzt nochmal eine konkrete Frage, weil ich bin gerade noch dran.
So.
Die Presseverlage, es ist ja ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage und ich weiß nicht, wie eng das definiert ist. Ich bin jetzt nicht drin in dem Gesetzestext, wie er jetzt vorliegt, aber ich weiß nicht, ob da tatsächlich die Wissenschaftsverlage drunter fallen oder ob sie tatsächlich nur Newsverlage meinen. Also tatsächlich Tageszeitungen, Zeitschriften
also,
und sowas halt.
Also. Das sind ja so Sachen definiert, wie das muss irgendwas regelmäßig erscheinen zu bestimmten Zeiten, periodisch und so weiter.
Also da hast du sowas
ich
wie
würde
Science
sagen,
und
zumindest,
sowas.
Zumindest
ne, ja.
Wissenschaftszeitschriften werden potenziell drunter fallen. Davon abgesehen, dass man sich immer vorstellen kann, also in dem Augenblick, wo die Presseverlage ein Leistungsschutzrecht haben, werden sicher andere Verlage nicht sagen, ja, wir wollen keins. Also die
Deshalb, das wird nur nicht so viel Krach machen, wenn die das dann kriegen.
Ja.
Hm. Ja, okay.
Und gut. So. Ja, aber das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil das ist ja eines der wesentlichen Merkmale von Wissenschaft, dass man Quellen nennen kann und dass man Bezug hat und dass man nicht im luftleeren Raum argumentiert.
Ja.
Und wenn man sozusagen einen Teil der Wissenschaftler dazu zwingt, im luftleeren Raum zu argumentieren, weil es ansonsten zu teuer wird, dann hast du Wissenschaft an sich
kaputt gemacht.
Eigentlich kaputt gemacht.
Und ich finde das interessant, weil das Internet erst ja tatsächlich aus so einer wissenschaftlichen Denke heraus entstanden. Ja, also es waren ja tatsächlich Wissenschaftler, die das gemacht haben und die in Sachen freien Datenaustausch halt auch sozusagen.
Darum
ging es ja. Ne?
Also, ja, und jetzt kommt.
Okay, es gab halt diese militärische, es war ja natürlich ein militärisches Forschungsprojekt, aber es wurde schon damals als ein akademisches Projekt betrieben.
Ja, das WWW war ein rein akademisches Projekt.
Das WWW schon, ja, klar. Genau. Das WWW schon.
Hyperlinks
aber das Internet selbst ja nicht. Also, aber auf jeden Fall, man merkt halt dem Internet definitiv die DNA des wissenschaftlich denkenden Menschen an und diese DNA des wissenschaftlich-menschlichen Denken ist halt so viel Informations- und so freien Informationsaustausch wie möglich, ja.
Und das führt übrigens auch dazu, die Tatsache, dass in der Wissenschaft das Internet oder das WWW konkret im Prinzip schon viel länger genutzt wird als in der breiten Öffentlichkeit, das führt dazu, dass viele von meinen Kolleginnen und Kollegen das sehr, sehr lange nicht gemerkt haben, was dort passiert mit den Versuchen, diesen freien Informationsaustausch zu kanalisieren, zu unterbinden, durch gesetzliche Maßnahmen, durch technische Maßnahmen sozusagen die Lizenzmodelle einzuführen. Also die sind sozusagen sozialisiert worden zu einer Zeit, wo sich kein Verlag fürs Internet interessiert hat und haben das gar nicht mitbekommen, dass das inzwischen sehr stark von kommerziellen Interessen, also bekommen das jetzt erst mit, wie stark inzwischen kommerzielle Interessen dort den Ton angeben. Und das führt jetzt, also einerseits ist es problematisch, weil das eigentlich zu spät kommt, weil die Wissenschaft schon viel früher in diese Diskussion hätte einsteigen müssen. Und genau das, was du eben gesagt hast, genau diese Ideale, auf denen das Internet oder auf denen das WWW basiert, viel offensiver hätten vertreten müssen. Andererseits führt es jetzt dazu, dass jetzt inzwischen tatsächlich auch die etwas älteren also die ältere Generation erkennt, in was für eine Ecke sie sich da rein manövriert haben und dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Es geht ja nicht nur um das Zitieren von wissenschaftlichen Ergebnissen in Form von Prosa-Zitaten sozusagen oder irgendwelchen Daten, sondern es geht ja häufig auch darum, dass Texte selber als Objekt der Untersuchung verwendet werden. Ein Literaturwissenschaftler, der sozusagen bisher im Zitatrecht gibt es ja sehr, sehr weitläufige Ausnahmen. Man darf, wenn man will, einen kompletten Roman zitieren, wenn das nötig ist für eine Interpretation dieses Romans. Aber man kann sich vorstellen, was dafür in Zukunft an Lizenzgebühren eventuell fällig wäre. Auch als Sprachwissenschaftler ist man ja auf Texte angewiesen, ist man darauf angewiesen, tatsächlich einen Sprachgebrauch zu beobachten, der manifestiert sich halt in Texten, die auch wieder dem Urheberrecht unterliegen und bei denen es auch sehr gefährlich werden kann, wenn diese ominösen kleinsten Textschnipsel lizenzpflichtig werden. Also da sind sozusagen für diese Disziplinen, die sich mit kulturellen Artefakten in Form von Texten befassen, nochmal besondere Probleme zu erwarten.
Ja. Gut.
Also wie gesagt, mir fehlt noch so ein bisschen der richtige Leistungsschutzrecht-Gutfinder. Also das ist so, irgendwie habe ich das langsam wirklich das Gefühl, dass dieser Gesetzentwurf...
Den kann man nicht gut finden, wenn man nicht dafür bezahlt wird.
Ja, aber selbst, also das ist halt so dieses... Ich meine, als das Handelsblatt hier mit diesen 100 Köpfen für das Urheberrecht und mit dem Copyright und so, da war ja so die Rede von, ja, und das ist jetzt eine Kampagne, die gefahren wird. Und da haben die ja auch ein paar Geschosse in Geschütze in Stellung gebracht. Und jetzt beim Leistungsschutzrecht, da ist so nichts. Da ist so, ich erlebe nur diverse FAZ hier distanziert sich, Spiegel Online distanziert sich, bei Zeit Online ist das Einzige, was ich dazu gelesen habe, welcher Wahnsinn ist dieses Leistungsschutzrecht? Ich meine, die Verlage sollten doch in der Lage sein,
wobei ich da vorsichtig wäre. Also bei zum Beispiel Spiegel, ne? Also du kriegst halt die Spiegel-Online-Position, da haben halt irgendwie Christian Stöcker, Klischka und Ole Reismann zusammen einen Text geschrieben, ja, warum sie halt irgendwie das Leistungsschutzrecht eine schlechte Idee ist und warum man keine Angst davor haben muss, auf Spiegel Online zu verlinken und sowas haben sie geschrieben, ja. Aber wie der Spiegel-Verlag da jetzt dazu steht, also der die Print-Geschichte macht, das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, okay, natürlich.
Und das ist halt dann irgendwie, und da muss man dann echt aufpassen. Also das ist in den Verlagen auch eine schwierige Sache. Schirmacher hat sich vorsichtig kritisch gegenüber dem Leistungsschutzrecht per Twitter geäußert und hat ein paar grundsätzliche Dinge gesagt, irgendwie von wegen zitieren muss möglich sein und so weiter.
Ja.
Aber er ist nicht der einzige Herausgeber und da gehen Kämpfe und da ist er sicherlich nicht der einzige, es ist sicherlich nicht die FAZ-Meinung.
Aber ich habe in der FAZ, also ich habe jetzt vielleicht haben ja auch alles nur für so lächerlich gehalten oder sowas, weil es so unglaublich viele gibt. Aber ich habe gefragt, ob mir jemand einen Link zu einem Artikel für das Leistungsschutzrecht schicken kann und ich habe keinen bekommen, wirklich nicht einen.
Du hast ja auch kaum Follower.
Ja, eben. Immerhin mittlerweile über 10.000.
Echt auch?
Okay. Ja, Gratulation. Ich bin jetzt auch schon über 10.000.
Gratulation. Gratulation, Max.
Danke.
Schön, dass du jetzt auch in die Liga aufgestiegen bist. Nee, Leistungsschutzrecht wollten wir eigentlich schon abgeschlossen haben. Jetzt sind wir schon wieder da. Aber eigentlich waren wir bei ACTA. ACTA hat nämlich auch heute eine riesengroße News gemacht.
Kommt aber trotzdem.
ACTA ist von dem Handelsausschuss, der das zu verantworten hat, also der das halt irgendwie durchbringen soll, von dem Handelsausschuss selber jetzt relativ eindeutig abgelehnt worden in einer Abstimmung. Und damit ist es schon zumindest hirntot. Also kann sein, dass nochmal das ein oder andere...
Hirntoten kann in der Politik immer noch was werden. Das ist doch nur...
das ein oder andere Organ mag noch irgendwie am Leben sein. Ich glaube, es gibt ja nochmal eine Abstimmung im Europäischen Parlament, die dann noch gewonnen werden muss. Aber also wenn jetzt der Handelsausschuss das jetzt irgendwie abgelehnt hat, dann ist das jetzt... Das ist schon ein ziemlich großer Sieg. Also es wurde auch groß gefeiert irgendwie von den Sprechenden von Jeremy Zimmermann und von Digitale Gesellschaft und so.
Ich klopf mal auf Holz, ne?
Ja, ja. Und ich glaube, also man hat jetzt ja, wie gesagt, vorher schon gesagt, okay, das Ding ist tot und das ist nur noch irgendwie tot herumgelaufen und jetzt vom Handelsausschuss ist, glaube ich, schon auch ein sehr, sehr entscheidender Todesstoß nochmal gewesen und da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren. Toi, 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 ne? Klopf aufs Holz und so, aber ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt noch kommen kann, also als theoretische Möglichkeit jetzt, wo der Handelsausschuss es aufgegeben hat. Ob das dann nochmal irgendwie im Parlament doch noch irgendwie etc., aber ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Na, die, was jetzt passieren wird als nächstes, ist, dass das neu verpackt wird. Man hat das ja schon gesehen, als Leuthäuser-Schnarrenberger auch vor einigen Wochen angeregt hat, dass man doch dieses Urheberrecht rausnehmen könnte und das, was dann übrig bleibt, sozusagen abstimmen. Also das nächste, was passieren wird, ist, dass dieses ACTA
aber dann müssen sie ja wieder neu
zerlegt
anfangen.
Werden in einzelne Sachen und dann
aber das geht ja nicht so schnell.
Kann man auch nur hoffen, dass dass genauso viele Leute auf die Straße gehen, wenn es um Patente auf Medikamente und solche Dinge geht.
Dann halt, heißt,
wo man sagt, das betrifft uns nicht. Ja.
BACTA ist doch viel anders als ACTA.
Man hat schon das Gefühl gehabt, dass der Protest auch in den Demonstrationen, auch in den großen Demonstrationen, sich hauptsächlich an den Urheberrechtsaspekten von ACTA entzündet hat, die ohne Frage hochproblematisch sind, aber noch problematischer sind natürlich die anderen Aspekte.
Ja, also, klar.
Und ob die alleine aber auch so, 80.000 Leute also auf
Produkt
die Straße bringen.
Piraterie und Generika und,
solche Dinge. Ja.
Patentierbarkeit von Genmaterial.
Patentierbarkeit von allen möglichen Dingen, die im Prinzip keine Erfindungen sind, sondern Entdeckungen oder Algorithmen und solche Dinge. Also wollen wir mal vorsichtig optimistisch sein, dass das Bewusstsein sozusagen inzwischen ausreichend vorhanden ist.
Also erstens das und zweitens ist halt tatsächlich, glaube ich, und das ist halt, da kommen wir jetzt auf meine Rede, was ich eigentlich sagen wollte in meiner Rede war, dass ACTA zu verhindern eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass aber dort wir nicht stehen bleiben können, weil das, was dahinter steht, ist halt das Urheberrecht oder beziehungsweise die Idee, durch Verknappung von informationellen Gütern irgendwie Geld zu verdienen, dass das eine tolle Sache sei. Diese Strukturen, solange die weiter existiert, werden ACTA und ihre Schwestern und Nachkommen und so weiter und so fort uns immer weiter drangsalieren.
Ja.
Und dass wir halt tatsächlich aufgefordert sind, wenn wir ACTA verhindert haben, tatsächlich die aktuelle Gesetzeslage zu verändern, dass wir halt zu sagen, hey, pass mal auf, wir müssen wieder über Urheberrecht reden, wir müssen das Urheberrecht wieder auf den Verhandlungstisch legen und zwar so, wie wir es auch momentan in den Gesetzen stehen haben und nicht nur neue Gesetze abwehren, sondern tatsächlich zu sagen, wir brauchen einen Neustart, wir müssen diese Dinge neu verhandeln.
Ja.
Und der Witz ist halt tatsächlich, ich glaube, dass wir auch relativ nah daran sind. Wir haben jetzt Ich meine, seit ich im Internet aktiv bin, gibt es eine Urheberrechtsdiskussion. Die ist halt nicht neu, die gibt es schon seit immer. Irgendwie einer der frühen Protagonisten, die sich dort eingemischt haben, war zum Beispiel der Volker Grasmuck, den kriegt man ja heutzutage also nur noch am Rande mit. Aber das war zum Beispiel einer der ganz frühen. Beziehungsweise der war auch schon von 2004 oder 2003 oder so, hat er da irgendwie angefangen zu publizieren über das Thema. Und in den USA ging das ja noch viel früher los. Irgendwie der Lessig hat da ja schon sehr, sehr früh drüber publiziert. Und das heißt also, dieser Konflikt Urheberrecht versus Internet, das ist ja ein sehr, sehr alter und der kommt immer wieder in Wellen. Ja. Und wir haben jetzt gerade die aktuelle Welle, ja, die ein bisschen getragen durch ACTA, aber dann eben auch durch diese ganzen offenen Briefe der Urheber und so weiter und so fort, halt dankbarerweise gerade ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in all der Zeit, wo ich diese Wellen erlebt habe, noch nie ist eine Welle so hochgespült worden, also eine Diskussionswelle über das Urheberrecht, wie sie momentan passiert ist, dass die FAZ und dass die teilweise Talkshows und dass teilweise, dass das halt im Fernsehen gezeigt wird und so weiter und so fort, so hoch gehängt war das Thema Urheberrecht noch nie. Und ich glaube nicht, dass es bei dieser Welle, passieren wird. Also das, was ich sage, dieses neue Verhandeln und zwar auf der politischen Ebene, dafür muss es nämlich nochmal ganz oben passieren. Aber ich bin mir sicher, ich glaube bei der nächsten Welle, die nächste Welle in ein oder zwei, drei Jahren, wenn das nächste Mal die große Welle Diskussion über das Urheberrecht kommt, dann landet das auf dem Tisch des jeweiligen Kanzlers, der Kanzlerin und dann wird das Urheberrecht als solches nochmal neu verhandelt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube, das wird schon vorher passieren. Ich glaube, das wird diese Welle noch sein.
Echt?
Ja.
Ich glaube nicht. Aber gut.
Das ist, wir haben eine Urheberrechtspartei gerade, die 8% bei den Wahlen abgreift und das nur aufgrund dessen, also natürlich bestimmt auch ein bisschen Protestpartei und sowas, aber in erster Linie wegen missverstanden, Urheberrecht. Die Einzigen, die im Augenblick davon so richtig profitieren, sind die CDU. Okay, die können sich das erlauben, aber die sind auch dabei, das zu verlieren. Und alle anderen Parteien können da nur verlieren, wenn sie sich auf Dauer gegen die Piraten stellen.
Ja.
Und ich glaube, das wird schon im nächsten Bundestagswahlkampf wird das ein Thema werden.
Jay Benno.
Tschechien ist übrigens gerade ausgeschieden, ne?
Oh, tschüss Tschechien.
Tschüss, winke, winke.
Winke, winke.
Wenn Sie direkt in die Kabine gehen, können Sie uns zuhören.
Genau. Ihr habt eh tolles Bier, ihr könnt euch jetzt schön einen reinsoffen. Der Witz ist halt bei dem. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Was hattest du vorher gesagt?
Du meintest, dass die nächste Welle das sein wird. Ich sage, das wird noch sehr bald ein Thema werden.
Nee, ich glaube ehrlich gesagt, wir sind gerade schon wieder dabei, dass die Welle veräppt, dass die Diskussion veräppt. Und genauso tatenlos und genauso etc. Also das Ergebnis dieser Welle wird gewesen sein, dass ACTA verhindert wurde.
Ja,
Punkt.
Das fürchte ich auch. Also das Problem ist ja auch, wie man aus der Verhinderung von so Sachen wie ACTA und aus diesem ständigen Reagieren auf immer verrücktere, also im Prinzip haben wir jetzt schon, das nächste Problem ist jetzt das Leistungsschutzrecht. Jetzt geht die ganze Energie darauf, das Leistungsschutzrecht zu verhindern, dass das verrückt ist, das eigentlich keiner haben will, aber das erstmal, wenn nichts weiter unternommen wird, trotzdem kommen wird, einfach sozusagen aus so einer Art Koalitionsräson, weil die Koalition sich einmal darauf eingelassen hat und keine Schwäche zeigen will. Also wird jetzt die ganze Energie da reingehen. Das wird wieder das Verzögern, dass mal in so eine Art agierenden Modus umgeschaltet wird. Dass man sagt, also wir wollen nicht immer nur noch schlimmere Dinge verhindern, sondern wir wollen uns mal angucken, was an dem Status quo schon nicht gut ist und was da verändert werden muss. Und das sehe ich irgendwie nicht. Ich sehe, dass das immer wieder in die Zukunft verschoben wird und man hat manchmal schon fast den Verdacht, dass sowas wie das Leistungsschutzrecht, das so verrückt ist, dass das eigentlich nur dazu da ist, um abzulenken und um sozusagen die Kritik auf sich zu ziehen, damit an den zugrunde liegenden Problemen nichts geändert wird. Das
weiß ich nicht. Aber was ich ganz interessant fand, ist halt, dass ich, also nochmal um diese Frage der Neuverhandlung des Urheberrechts anzusprechen, weil ich habe jetzt auf dem Hedonistenkongress, das wollte ich eigentlich auch nochmal erzählen.
Wo du mit meinem Zelt warst.
Mit deinem Zelt und deiner Isomatte, ne? auf der ich ganz viel Sex. Nein.
Mit wem?
Nein, habe ich nicht. Das war alles ganz brav.
Und sind ja Hedonisten.
Sind ja Hedonisten. Erst so, what could possibly go wrong?
Stimmt. Immerhin habe ich was zurückgekriegt. Ich habe es ja noch nicht angeguckt. Aber
da habe ich auf jeden Fall Jay Benno getroffen, also Jörg Blumentritt heißt der, glaube ich.
Okay.
Der so ein Münchner ist. Eigentlich so ein Unternehmer, der aber bei den Piraten ist, der irgendwie auch auf so eine witzige Art da gar nicht so richtig hinpasst auf diesen Hedonistenkongress, aber auf eine andere Art dann doch wieder doch. Und den ich übrigens sehr nett finde und hiermit grüßen möchte, weil er unseren Podcast bestimmt nicht hört, aber egal. Der hatte eine sehr, sehr schöne Theorie. Und zwar meinte er die CSU.
Ja.
Die CSU war seine steile These, wird das Urheberrecht fallen lassen. Weil A, die CSU gerade mit dem Rücken zur Wand steht. Und zwar, sie haben diesen ungebrochenen Volksparteistatus, haben sie jetzt gerade verloren. Und sie kriegen tatsächlich, wenn jetzt die Piraten tatsächlich reinkommen in Bayern, ne, kriegen die tatsächlich ganz, ganz, dann wird das bei ihnen auch knapp, sehr, sehr knapp.
Seehofer hat ja schon.
Und zwar folgendes,
ja.
Knapp bei der 5%-Hürde. Des Bundestages.
Ach so, nein. Oh.
Doch.
Ja, nee.
Und dann,
vergisst man was anderes. Und zwar die, ja, 5%.
Die 5%-Hürde, sie könnte sein, dass sie an der 5%-Hürde starten. Und dann, das ist aber kein Problem. Dann verlieren sie ihren Fraktionsstatus.
Nee, den verlieren sie nicht. Weil, wenn du.
Kommt immer noch direkte Mandate.
Wenn klar? du drei Direktmandate hast, kriegst du den Fraktionsstatus wieder.
Ach so, ja, okay. Ja, die werden sie wahrscheinlich hinkriegen, ne? Die kriegen sie
problemlos hin.
Ja, aber, trotzdem, diese 5%-Hürde ist, glaube ich, sehr, sehr empfindlich für sie.
Naja, aber Seehofer hat ja schon irgendwie jetzt neulich, das habe ich gelesen, gesagt, dass er im Zweifelsfall auch in der Opposition bleiben, also in der Opposition in Bayern bleiben würde. Also das Wort Opposition für einen CSU-Vorsitzenden,
das ist das schon hart, ja.
War ja...
Das musste er erst nachschlagen, ne?
Das ist ja so. Das war doch, das stand, und dann stand im bayerischen Duden... Gleich SPD.
Ja, aber der Punkt ist halt, also die Piratenbedrohung für die CSU ist definitiv da. Und in Wirklichkeit haben die da keine Aktien drin. Die haben keine wirklichen Aktien drin. Ihre Klientel sind andere Leute. Mhm. Und das ist halt diese Kalkulation. Dann hast du halt auch noch irgendwie so relativ progressiv denkende Menschen drin, wie zum Beispiel diese, wie heißt diese Frau da?
Bär?
Die Bär, ne?
Ist die Bär?
Angela Dorothee Bär, ja genau. Ja, irgendwie sowas. Die ja durchaus da immer durchaus so eine netzpolitische Linie fährt und so weiter und so fort. Und er hat dann, ist immer noch eine sehr, sehr steile These. Ich weiß auch nicht, ob ich ihr zustimmen würde. Aber er war sich da relativ sicher, dass im Zweifelsfall, um halt tatsächlich auch irgendwie die Mehrheit zu sichern oder halt die, ne? Die Piraten zu schwächen, irgendwie tatsächlich zu sagen, so ja klar, Urheberrecht reformieren, das finden wir eine tolle Sache.
Stimmt, eigentlich könnte die CDU und auch die CSU, bei der CSU fällt es wahrscheinlich wirklich noch einen Zacken leichter, einfach mal sagen, so okay, die jetzt alle mal umarmen und den Rest
ist. Das sieht man ja jetzt schon, ne? Ich meine, die CDU ist halt tatsächlich auffällig offen für piratische Angelegenheiten, irgendwie hat man das Gefühl. Ja, habe ich schon irgendwie das Gefühl, oder? Ich meine, so der Altmaier, okay, der Altmaier ist halt so der Vorzeige-Typi, also aber.
Eine inhaltliche Offenheit gibt es da ja nicht. Das ist ja letztendlich alles
schon. Das stimmt schon, ja.
Ich meine, der Altmaier hat einen Twitter-Account.
Die CDU kann sich nicht von diesen Dingen so leicht distanzieren. Bei der CSU kann man sich es wirklich vorstellen, weil die, wie du gesagt hast, die großen Verlage und die großen Verleger, die sitzen nicht in Bayern und die werden nicht deren Hauptklientel sein.
Ja.
Die CDU kann das niemals. Die kann sich niemals davon
distanzieren. Obwohl, das gibt Sat.1.
ProSieben Sat.1 hier sitzen.
Und Burda.
Burda.
Und Burda. Naja, geil. Aber
aber ist ja auch München, ist ja auch nicht Bayern.
Ja. Also im Endeffekt haben die ihre Aktien ganz woanders und deswegen wäre es für sie ein relativ leichtes, irgendwie zu sagen, Urheberrecht ist uns jetzt halt nicht so wichtig und dann, wenn wir die Piraten dadurch irgendwie 3% schwächen können, wenn wir jetzt sagen, okay, wir brechen das Urheberrecht auf, dann.
Und man kann sich von der CDU damit schön distanzieren. Ich meine, damit könnte der Seehofer, der Merkel nochmal so richtig schön eins reindrehen. Ich glaube, darum wird das machen.
Das könnte natürlich sein. Vor allem der FDP. Und das ist ja auch mal so ein bisschen der Hass.
Stimmt, da müssen sie auch noch hin. Oh Mann. Nee, das klingt gar nicht, das finde ich gar nicht so abwegig.
Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante These.
Warum stehen die da eigentlich
noch aus? Genau, aber dann kann ich ja noch ein bisschen was vom Hedo-Kongress erzählen.
Genau, erzähl doch mal ein bisschen vom Hedo-Kongress. Genau.
Der Weltkongress der Hedonistischen Internationalen fand statt jetzt vor einiger Zeit mittlerweile. Ich habe das auch beim letzten Podcast angekündigt. Und ich war letztes, ich glaube, das war der dritte oder so. Letztes Jahr habe ich das erste Mal festgestellt, habe ich das letzte Mal festgestellt, dass es den gibt und war dann jetzt irgendwie...
Als du zufälligerweise mittendrin aufwachtest, oder?
Nee, weil ich halt tatsächlich über meine Twitter-Timeline mitgekriegt habe, dass da ein paar Leute waren und diesmal wollte ich mir das mal anschauen.
Mhm.
Und bin dann halt dahin gefahren, irgendwie auch so mit diesem Bassliner-Bus, das ist so ein Festivalbus, der tatsächlich auch irgendwie da halt so eine Linie, so ein Shuttle halt gemacht hat. War echt ganz cool. Ich habe dein Zelt mitgenommen und so weiter und so fort, weil man zählt dort. Wir waren tatsächlich richtig in der Walachei, irgendwo ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin.
Du hast ein paar hübsche Instagram-Fotos gemacht.
Genau, und da gibt es halt tatsächlich...
Mecklenburg-Vorpommern nennt man das.
Ich glaube, ja.
Das zwischen Hamburg und Berlin.
Also es war, glaube ich, eine alte Urlaubssiedlung von der DDR, halt so eine richtige Urlaubssiedlung.
Ah, okay.
So. Eine total, aber völlig verfallen, ja. Also richtig, also seitdem
so auch nicht mehr...
Ja, genau, so völlig verfallene Bungalows. Wir haben natürlich nicht in den Bungalows geschlafen, sondern wir haben irgendwie so ein bisschen außerhalb, gab es dann so ein paar Zeltplätze. Sanitären Anlagen beschränkten sich auf Dixi-Klos. Es war irgendwie auch recht abenteuerlich, weil es da sich eine total, wie gesagt, völlig verlassene und vergammelte Siedlung war und alles zugewuchert war bis zum Ende. Aber die haben dann tatsächlich irgendwie es geschafft, entsprechende Infrastruktur überall hin zu karren, dass man dort eine Konferenz organisieren konnte. Und das Witzige war, es war ja nicht nur eine Konferenz, es war halt gleichzeitig so eine Art Festival. Es war halt wirklich irgendwie so in gleichen Teilen eine Konferenz wie eine Party. Und das, damit.
Meine quasi Schwiegermutter hat mich gerade auf Facebook als Freund hinzugefügt.
Das ist nicht so schlimm wie die Mutter.
Ja, ja, ich habe auch sicherheitshalber mal zugestimmt.
Ja,
aber es ist trotzdem eigenes im Leben.
Es könnte schlechte Stimmung geben, wenn du die ablehnst. Jedenfalls war das echt irgendwie auch ein sehr schönes Gelände, irgendwie mit einem sehr, sehr geilen See und einem schönen Gebäude. Und dort war dann dieser Kongress. Und ja, und da waren dann tatsächlich auch Aktivisten aus der ganzen Welt dort, die dort ihre Vorträge gehalten haben. Und das waren alles Aktivisten, also so Leute, die politisch Aktionen machen. Und zwar eben auch durchaus in so einer creative manner, ja, also halt nicht irgendwie nur wir organisieren Demos und so und Sitzblockaden oder so, sondern halt wirklich wir machen irgendwie kreative Aktionen, wir hacken Medien, wir machen dies und jenes so, ne, und halt so wie die hedonistische Internationale selber drauf ist. Und das war echt auch interessant zu hören, also es waren halt zum Beispiel die Pussy Riots waren da und es war halt irgendwie so eine Aktivistengruppe aus England war da, die machen jetzt irgendwie zu London, machen die eine ziemlich geile Aktion. Zu den Olympischen Spielen. Und zwar treten sie dort als die Official Protesters auf. Weil, also du hast ja irgendwie dieses extreme Durchsetzung der Markenrechte bei Olympia, ganz heftig, ne? Und alles muss official sein und ansonsten wird das gnadenlos weggeklagt, ne? Irgendwie. Und das machen sie sich zunutze und dann haben sie sich jetzt sozusagen so eine Webseite gemacht, irgendwie Official Protesters of Olympia 2012. Und damit gehen sie dann los und halt überall, wo dann irgendwie Leute sich beschweren über vielleicht Umbaumaßnahmen irgendwie durch Olympia oder irgendwelche Staus oder wie auch immer, sagen sie, hey, pass mal auf, hier darfst nicht dich beschweren, dass es hier, wir sind die Official Protesters. Und solche Sachen so, ja. Also und auch viele Sachen, also es war einfach irgendwie, es waren sehr, sehr geile Sachen dabei, es waren sehr, sehr geile Leute dabei, sehr, sehr geile Aktionen. Und insgesamt auch eine unglaublich tolle Stimmung, fand ich. Irgendwie, es war eben nicht irgendwie so diese total humorbefreite, wie man es halt öfters so kennt, auch so aus linken Gruppierungen, dieses humorbefreite, dogmatische irgendwie, sondern halt echt eine bunte Truppe von Leuten, die halt auch irgendwie einen Sinn für Humor haben, einen Sinn für Spaß haben, die
aber das ist ja vorher schon so ein bisschen Angst, dahin zu gehen, ne? Das, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Also Angst will ich jetzt nicht sagen.
Das Zelt so ab, oh, das Wetter wird scheiße und mit denen an rumzuhängen, das wird bestimmt schlimm.
Das war allerdings, also dieses Gelände war unfassbar schön und es war wirklich toll. Ich fand diese ganze Konferenz sehr, sehr toll. Ich habe mich sehr wohl gefühlt die ganze Zeit. Aber es wäre so viel geiler gewesen, wenn es nur 5 Grad wärmer gewesen wäre. Es war ein.
Also wenn es knapp über 0 gewesen wäre, oder wie?
Es war unfassbar kalt. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nachts teilweise so unter 10 Grad oder so. Und das halt so mit Zelten. Ich bin danach auch sofort krank geworden. Ja. Und Also wenn es ein bisschen wärmer gewesen wäre, dann wäre es echt eine unfassbar schöne Sache gewesen. So war es halt trotzdem noch gut, ne? Aber es war wirklich...
Eine fassbar schöne Sache.
Es war eine fassbar schöne Sache. Eine schöne Anekdote war tatsächlich, das ist wohl eine Tradition, glaube ich, habe ich mir sagen
lassen. Es gab irgendwie Schwein.
Ja, genau. Ein Spanferkel.
Okay.
Also wirklich ein ganzes Schwein, das sie dann irgendwie über den Grill zubereitet haben. Das ist natürlich diffizil in der linken Szene. Tatsächlich haben sich auch ein paar Leute gefunden, die dann versucht haben, mit einer Sitzblockade die Einfuhr des Schweines zu verhindern. Also so militante Veganer oder wie man sie nennt, Salatisten. Ja. Haben dann versucht, dieses Schwein zu... Und das wurde dann halt so ein Ideologiekampf, so ein bisschen, also nicht wirklich, also Schwein kam dann durch und es wurde dann auch gebraten und es war dann auch keiner...
Lebte es denn noch, als es kam?
Nee,
es war dann schon war, der, da war die Sitzblockade ja schon von vornherein relativ...
Ja, ja, klar.
Relativ wenig zielführend, ja, ja. Außer man hat jetzt jemand dabei für Wiederbelebungsmaßnahmen.
Naja, die Brennstäbe bei den Kassertransporten sind auch schon abgebrannt. Also insofern.
Stimmt.
Das stimmt.
Ja, und
ob das vielleicht mal sagen.
Und ob das Schwein jetzt in meinem Bauch geendlagert wird.
Du hast wenigstens eine.
Ich hab ein Endlager.
Gib mir noch ein Stück Endlager.
War auch lecker auf jeden Fall. Hat irgendwie dann doch echt viel zu lange gedauert, das zuzubereiten. Ich war dann ein paar Mal dort und so ganz, geil. Und dann war es immer doch nicht fertig und hat es irgendwie, ich glaube, 6 Stunden oder so musste es garen. Irgendwie. Dann,
das war eine ganze Weile, ne?
Ja, dann waren wir irgendwie erst um halb elf oder so waren dann die ersten Stücke, die verteilt wurden oder sowas. Und naja, aber war sehr lecker und war gut. Ich habe da Bilder von gepostet, die nicht bei jedem gut ankamen.
Wie?
Zum Beispiel bei anderen ungenannten Veganern, die dann tatsächlich die ganze Laune, den ganzen Tag verdorben hat, laut Twitter-Berichten. Naja, aber geil.
Aber da können wir auch mal sagen, hier der Twitter-Gründer, wie heißt der gleich? Ad irgendwas? Nee, Eve?
Nein.
Der hat doch jetzt in so eine veganes Fleischfirma investiert.
Eine vegane Fleischfirma?
Ja, die machen, also die so Fleischimitatzeug machen, das fantastisch echt wirkt und auch überzeugte Fleischesser dazu bringt, zu sagen, ja, das ist, das kommt durchaus hin. Aha. Kann ja dann beim nächsten Mal das Spanferkel sponsern.
Mark Zuckerberg ist ja so eine Art Vegetarier geworden, aber nur mit so einer Art. Er meint halt irgendwie, er isst kein Fleisch mehr, das er nicht selbst getötet hat.
Aber das hat er auch nur für eine Jagd gemacht, oder?
Ich weiß es nicht. Also er hat jetzt das als so seinen Lebensstil so ausgegeben. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist und ob er jetzt entweder irgendwie jeden Tag irgendwie also
sagen mal
so Hackebeil irgendwie zum Hühnerstall geht oder ob er oder ob er tatsächlich einfach kein Fleisch mehr isst.
Er hat ja einmal einen Bison erlegt. Ich glaube, das sollte für ein paar Jahre reichen.
Ja, das ist Tiefkühltruhe und
das
dann ist gut.
Das hängt jetzt auch bei Facebook im, also der Kopf von dem Bison hängt bei Facebook auch in einem der Meetingräume.
Das ist ja geil.
Nein, er ist halt noch sehr jung, also von daher muss man ihm etwas alberne Macho-Gehabe vielleicht verzeihen.
Ja.
Also da gibt es Schlimmeres, muss man
also
sagen.
Ich hab noch irgendwann bei Formspring geschrieben, dass ich durchaus, ich bin ein fleischliebender Mensch und ich würde tatsächlich mit meinen eigenen Händen eine Kuh erdrosseln, um sie zu essen. Zur Not. Wenn ich müsste. Also hätte ich auch kein Problem mit. Würde ich jetzt nicht, doch, durchaus. Also ich würde für Fleisch töten, das würde ich tun, ja.
Was machst du denn dann, wenn du die erdrosselt hast?
Essen.
Da hast du eine tote Kuh auf der Wiese liegen.
Stimmt.
Ja, du bist ja noch relativ weit entfernt von dem.
Ja, das ist so.
Dann werde ich wieder. Wenn ich mit der Kotelettstanze, wenn ich da rangehen und dann zack, bums.
Kommt das da schön paniert raus.
Genau. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Nein, das muss man auch noch kochen. Ich meine, das Umbringen ist das eine, du musst es auch noch kochen.
Ja, ist ja recht.
Das ist der Teil, an dem ich scheitern würde.
Ich überlege gerade, ob ich schon mal was gegessen habe, was ich selbst getötet habe. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon mal Fisch gefangen, also so geangelt und dann Fisch gefangen und dann hat sich das
ist eine gegessen. Geschichte, von, die haben wir noch nicht getroffen. Weißt du noch, als wir da im Tilsiter waren?
Tilsiter, was war das?
Wir waren im Tilsiter. Wir haben irgendwann mal, nachdem wir uns auf Twitter verkracht haben, haben wir uns in einer Kneipe getroffen.
Ah, ja.
Im Tilsiter. Und da saßen so Leute am Tisch.
Ja.
Und
alte
diese
Kollegen von dir.
Alte irgendwie. Schulfreunde von mir. Und die haben früher eine WG gehabt. Und in dieser WG haben sie irgendwann mal beschlossen, okay, wir müssen ein Tier auch mal selber schlachten, was wir danach essen werden.
Mhm.
Und sind in eine Tierhandlung gegangen und haben sich ein Kaninchen gekauft. Und hatten dann dieses Kaninchen zu Hause. Ich verbrate jetzt gerade eine meiner besten Partygeschichten überhaupt, aber
okay. Das ist okay. Also,
ja, kann man
also einen höheren Höhepunkt als irgendwie Anatol Stefanovic dabei zu haben,
genau,
kann es eigentlich nicht geben. Also ist das jetzt auch der richtige
Nein,
Situation.
Das ist. Und dann haben die, dann kam dann auch irgendwie eine Klassenkameradin vorbei, die, oh, ein Kaninchen, wie süß. Dann haben die dieses Kaninchen, dann irgendwann ist es quasi wieder weg, haben das Kaninchen in die Badewanne gesetzt und irgendjemand muss jetzt dieses Kaninchen umbringen. Und dann hat sich irgendjemand erbarmt und hat das Kaninchen genommen und hat dem irgendwie die Kehle durchgeschlitzt und das hat aber nicht funktioniert. Und das Kaninchen lebte noch und hat sich aus der Hand befreit und ist in die Badewanne gefallen und ist dann in dieser Badewanne so immer den Rand von der Badewanne hochgerannt,
so in totaler Panik, hat aber natürlich eine furchtbare Blutspur hinterlassen. Oh. Also, war wirklich ein Desaster ohne Ende.
Und dann war das traumatisiert alle Welt sofort Veganer.
Und dann war das Kaninchen irgendwann tot? Dann rief besagte Schulfreundin, Klassenkameradin an, so, ob es dem Kaninchen auch noch gut geht. Und wirklich dieser eine Typ mit wohl blutig, also wirklich so Handschuh an und das tropft das Blut runter im Telefonhör. Dem geht's gut, dem Kaninchen. Also, ja. Und dann haben die da dieses Kaninchen zubereitet. Und das war natürlich so ein Kaninchen aus der Tierhandlung, da ist nicht viel dran. Das war einfach unglaublich wenig, dann konnten sie es alle nicht essen.
Ja, diese sind ja so Zierkaninchen oder sowas. Ja. Kann man die überhaupt essen? Oder?
Ich glaube, wenn man unbedingt will, dann kann man das, aber es ist weder ein großes Vergnügen.
Du kannst alles essen. Hier, probier mal mit Glas. Geht, musst nur hart zubeißen. Ich muss aufs Klo.
Ja, das war so die Kaninchengeschichte.
Ja, mach doch mal Schufa.
Schufa? Oh Gott, was sagen jetzt? Ach, Schufa, mit der, dass die jetzt Facebook auswerten wollen.
Ja.
Fandst du das schlimm?
Tja. Die Schufa an sich ist irgendwie ein Problem. Woher die Daten kriegen, mit denen sie dann sozusagen im Prinzip Leute dabei behindern, ihr Leben zu leben und Kredite aufzunehmen oder Wohnungen zu mieten, das ist eigentlich fast egal, oder? Man würde sich fast wünschen, dass die Daten aus Facebook ziehen. So gut kann es ja gar nicht funktionieren und dann, wenn dadurch mehr Kredite ausfallen oder mehr Hausbesitzer ihre Miete nicht mehr kriegen, dann bin ich eigentlich schon fast dafür.
Also
weil ich dagegen bin, dass Vermieter ihre Miete kriegen.
Ach so. Aber wenn Herr Vermieter, falls Sie gerade zu
ja. Ja, aber das ist doch schon, Schufa ist doch schon so ein Werkzeug der Tyrannei, so ein bisschen.
Ich finde ja, die Schufa hat diese Kreditauskunft hat ein durchaus demokratisierendes Element. Also ich meine, wie hat man früher
einen Die hat kein demokratisierendes Element. Nee. Das Problem ist, es wird überhaupt nicht offengelegt, wonach die derzeit ihre Bewertung machen. Also ich habe noch nie einen Kredit nicht zurückbezahlt. Ich habe überhaupt nur einmal was auf Kredit gekauft. Ich habe einen Schufa so ein Schufa-Punktwert von 99,8 oder so, das Höchste, also was man überhaupt kriegen
gut,
kann.
Ja.
Das,
ist das deine Vermutung? Okay.
Nee, habe ich wirklich. Und ich kenne andere Leute, die haben auch nie einen Kredit nicht zurückgezahlt. Die haben einfach deutlich weniger, also 4-5 Punkte weniger.
Ja.
Zum Teil, weil sie woanders wohnen, in einem anderen Stadtteil. Zum Teil, weil sie, also, was weiß ich, man weiß es ja nicht, weil sie Frauen sind und keine Männer.
Ist das tatsächlich ein Element? Ich weiß es nicht.
Man weiß es halt nicht, das ist das Problem.
Ja, okay,
Das
sind nur meine Vermutungen, wenn ich vergleiche sozusagen.
Was Max, glaube ich, sagen will, ist halt tatsächlich die Tatsache an sich, dass es so etwas wie Schufa gibt, ist ein demokratisierendes Element im Vergleich zu dem, was es vorher gab.
Genau.
Und zwar,
das ist das, was ich.
Und wenn du das halt einfach mal vergleichst, halt vorher war die Instanz, die bestimmt hat, ob du einen Kredit bekommst oder nicht, war der im Zweifel sehr, sehr konservative Bankangestellte, der dir vor dem Schreibtisch gesetzt wird.
Im schlimmsten Fall persönliche Kontakte.
Genau.
Wenn ich mit dem schon mal saufen war, dann kriege ich den Kredit, wenn nicht, dann kriege ich den nicht.
Beziehungsweise, also wenn du halt tatsächlich schaust, wie das halt damals ablief, ist es halt, aus welcher Familie kommst du?
Genau.
Bist du in eine Familie reingeboren, die eine wichtige Familie in dem entsprechenden Ort ist oder nicht, dann kriegst du jeden Kredit, den du haben willst, oder du bist es eben nicht, du bist halt aus einer nicht so wichtigen Familie, dann ist es sehr zweifelhaft, dass du einen Kredit kriegst, und wenn du dann noch irgendwie lange Haare hast und irgendwie ein Bombenleger bist mit irgendwie, keine Ahnung was, ja, irgendwie halt,
und schon mal ein Kaninchen oder WG geschlachtet hast.
Oder was weiß ich, halt irgendwie halt nicht den entsprechenden konservativen Normen entsprichst, dann hast du halt erstmal überhaupt keine Chance gekriegt. Also das heißt, also dieses subjektive Urteil, das subjektive Urteil von sehr, sehr konservativen Menschen in einer sehr, sehr konservativen Gesellschaft wurde abgelöst durch eine datenbasierte...
Dadurch, dass man dieses subjektive Urteil einer Firma überlassen hat, die das zentral macht.
Ja, nee, das ist eben nicht, der Punkt ist der, man kann der Schufa viel vorwerfen und ich finde auch vieles zu Recht, aber dass sie halt tatsächlich objektive, das heißt also datenbasierte Kriterien heranzieht, anstatt halt subjektive. Na,
oder auch nicht.
Subjektive,
oder auch nicht.
Das ist glaube ich, relativ offensichtlich.
Ja.
Naja, ich meine, sie haben kein Interesse daran. Sie wollen ihren, sie haben ein Interesse daran, objektive Daten zu verkaufen, weil, oder belastbare Daten, weil sie sind ihren Kunden gegenüber, sind sie im Endeffekt nichts weiter schuldig als die Aussage, wird diese Person in der Lage sein, diesen Kredit zurückzuzahlen oder nicht. Und da ist die persönliche Familie oder sind so konservativ-subjektive Werte nicht sonderlich hilfreich, sondern du willst da eher Werte haben, die belastbar sind. Und das ist eine Form von Objektivität. Und ich glaube, sie wären nicht so groß geworden, also ohne jetzt der Schufa das Wort reden zu wollen, aber ich glaube, sie wären nicht so groß geworden, wenn sie wenn sie nicht halbwegs objektive Kriterien gefunden hätten.
Ich weiß nicht, inwiefern das Monopol, das sie haben, tatsächlich auch staatlich befördert ist.
Nee, es gibt auch Alternativen. Es gibt auch Kreditreformen, mit denen kenne ich mich zum Beispiel relativ gut aus.
Machen die wirklich das Gleiche?
Die machen das Gleiche. Das ist die Schufa, ich weiß nicht mal, ob sie die größten sind. Die sind auf jeden Fall haben sie den bekanntesten Namen.
Hm.
Da gibt's schon viele, die in dem Bereich aktiv sind.
Ja, also du musst halt tatsächlich, also einer der, das ist ja relativ berechtigt, eine der wesentlichen Kriterien, die sie heranziehen, ist natürlich halt die Daten von der Bank. Also das heißt, was hast du für Konten? Hm. Wie sehen diese Konten aus? Bist du da im Minus? Bist du im Plus? Hast du Kredite im Laufen und solche Sachen? Die sind natürlich das wesentlichste Merkmal deines Schufa-Scores.
Wenn du keine Konten hast, das ist übrigens ganz problematisch.
Ja, wahrscheinlich.
Das war eine Kollegin von mir, die hat keine O2 Prepaid-Karte gekriegt. Also ich meine, es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie...
Könnte auch ein anderer Anbieter gewesen sein, ne?
In dem Fall war es war halt O2. Und es war auch kein irgendwie, hallo, ich will jetzt hier 500 Euro im Monat abtelefonieren und erst 10 Jahre später zahlen. Sondern es war eine Prepaid-Tarif. Und die hat diese Prepaid-SIM-Karte... Nee, stimmt gar nicht. Nee. Eine Prepaid war es nicht. Es war Postpaid. Die hat diese nicht gekriegt, weil sie kein Konto hatte, was der bekannt war. Und zwar das letzte Konto, was sie eröffnet hatte, das hatte sie irgendwie mit 14 als Schülerin eröffnet. Hatte dieses Konto seitdem. Aber
wie kann man denn bitte ohne Bankkonto leben?
Das erzähle ich doch gerade. Sie hat mit 14 ein Jugendkonto eröffnet, wo das noch nicht irgendwie bei der Schufa eingeflossen, bei der Kreditreform in dem Fall, eingeflossen ist. Und hat seitdem nie einen Kredit aufgenommen, nie die Bank gewechselt, sondern war glücklich, hatte ein gutes Einkommen, die war definitiv tendenziell, also
hätte jeden Telefon...
Ja.
Sie hatte ein Konto, aber das war nicht bei der Schufa gelistet, oder?
Das war zu alt, und beziehungsweise da fiel sie noch unter Jugendschutzrecht oder sowas, um bei der Kreditreform zumindest gelistet zu sein, vielleicht bei der Schufa dann schon. Und damit war das für sie nicht existent und damit haben die ihr einfach keinen, weil sie haben kein Konto, wer kein Konto hat, ist nicht existent, du kriegst auch keinen Vertrag bei uns.
Ja, genau. Ja.
War halt einfach so.
Ja.
Also ja, das ist das.
Ich hab ja einen langen Artikel über diese Schufa-Sachen geschrieben, wo ich...
Na, was reden wir denn überhaupt? Dann erzähl du uns die Wahrheit.
Ja.
Dann geh nicht aufs Klo und sag uns, wir sollen hier über Schufa...
Ich dachte, ihr könntet das erstmal einleiten. Ja, nee, also das war eine Reaktion dann irgendwie, Frank Rieger hat dann auch einen Artikel in der FAZ geschrieben, wo er, ich fand halt auch wieder halt dieses Argumentfreie drauf losbashen und etc. und ohne dann halt wirklich irgendwie sich überhaupt auf irgendeine Argumentation einzulassen. Und dann dachte ich mir, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen, habe ich dann einen Artikel geschrieben, wo ich die Schufa verteidige, was echt eine ziemlich ekelhafte, es fühlt sich ein bisschen ekelhaft an, die Schufa zu verteidigen, weil ich mag die Schufa auch nicht. Immer wenn ich mit der Schufa in Verbindung komme, dann habe ich ein wirkliches Ekelgefühl. Ich habe kein Problem mit der Schufa insofern, dass ich halt irgendwie sie mich irgendwie scheiße einstuft oder so. Das ist alles im korrekten Bereich. Aber alleine diese Tatsache, dass dort eine Institution ist, die meine wirtschaftliche meinen wirtschaftlichen Wert auf so eine Art irgendwie bestimmt und dadurch mein Schicksal bestimmt, fühlt sich echt extrem eklig an. Aber wie gesagt, ich musste da halt einfach zustimmen, die Schufa tut etwas,
was ein Augenschmaus, achso, beim elektrischen Report.
Was als erstes mal irgendwie notwendig ist. Und das ist das Erste, was man anerkennen muss. Denn klar könnten wir könnte jede Bank jedem Menschen einen Kredit geben. Das ginge. Das haben die Amerikaner auf so eine Art auch schon mal probiert. Mhm. Ist nicht so richtig gut gelaufen. Mhm. Ne? Denn es ist tatsächlich so, dass nicht jeder einen Kredit zurückzahlen kann. Und wenn eine Bank jedem einen Kredit gibt, dann ist sie bald pleite. Und dann müssen die Steuerzahler sie retten und das ist irgendwie alles kacke. Und das heißt mit anderen Worten, es muss Diskriminierung geben. Und das ist halt die erste Erkenntnis, ja, zu sagen, es muss Diskriminierung geben. Die Banken müssen sagen, du kriegst einen Kredit, du kriegst keinen Kredit. Sie können nicht jedem einen Kredit geben, Punkt. Es funktioniert nicht. Wer etwas anderes sagt, muss erst einmal ein Alternativkonzept zum Kapitalismus vorlegen, sonst hat er eigentlich keine Meinung. Mhm. Und das heißt also, diese Diskriminierung muss es geben und dann ist die Frage, nach welchen Kriterien, und das ist genau, was du sagst, bevor es die Schufa gab, bevor es datenbasierte Bewertung von Kreditwürdigkeit gab, war es eben das subjektive Urteil konservativer Menschen. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist trotzdem besser. Ich gehöre nicht dazu. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Fortschritt ist, wenn wir das auf Evidenz, wenn wir das evidenzbasiert machen, als statt irgendwie wertorientiert beziehungsweise sozial orientiert. Gut, und dann kann man eben hingehen und diese Kriterien hinterfragen. Und da ist dann halt eben ein ganz großes Missverständnis. Zweitens,
wir kennen die Kriterien nicht.
Ja, wir kennen die Kriterien nicht. Klar, das ist die Sache. Aber wir wissen, dass die Schufa Statistiken heranzieht.
Genau.
Sie hat Statistiken darüber, wer Kredite zurückbezahlt und wer nicht. Und wenn sie irgendwo eine Evidenz, also eine Korrelation feststellt, ja, also sei es, dass irgendwie Stadtteil A, Leute, die in Stadtteil A tendenziell zu 30% weniger ihren Kredit zurückzahlen als in Stadtteil B, ja, dann fließt so etwas in die Wertung ein. Mhm. Jetzt sagen die Leute, nein, jetzt habe ich den Kredit nicht bekommen, weil ich im falschen Stadtteil mache. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Das ist die Verwechslung zwischen Korrelation und Kausalität. Nein, du hast den Kredit nicht gekriegt, weil du in Stadtteil A bist. Das ist die Unterstellung einer Kausalität. Diese Kausalität hat die Schufa nicht gemacht, die hat die auch nicht die Bank nicht gemacht, sondern es ist einfach das Einfließen von Korrelation. Und dieser Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität ist für die Leute schwer zu begreifen. Man muss sich ein bisschen in Statistik reingedacht haben, um diesen Unterschied zu verstehen, aber der ist sehr, sehr wesentlich.
Die Verwechslung von Korrelation und Kausalität, die nimmt hier die Bank vor, die auf der Tatsache, dass eine Korrelation zwischen Stadtteil und Rückzahlungsquote besteht,
nein,
Kredit verweigert.
Nein, das ist
die Verwechslung von Korrelation und Kausalität.
Nein, das ist falsch, weil sie eben nicht dir den Kredit gibt, weil du in dem Stadtteil wohnst, sondern weil die Korrelation in die Rechnung reinzubringen, bringt dir ganz tatsächlich und wirklich ganz echt, ja, eine geringere Ausfallquote. Weil, wenn es tatsächlich so ist, dass in dem Stadtteil A 30% weniger die Leute zahlen und du dann sagst, okay, deswegen gebe ich 30% weniger Kredite in diese Sache, dann hast du tatsächlich ein echtes Ergebnis, ein echtes und ein wahres Ergebnis, das hinten rauskommt, das dir dann ein besseres Ergebnis beschert.
Das ist richtig.
Und das heißt mit anderen Worten, es ist durchaus rational, auch wenn du nicht eine Kausalität unterstellst, selbst wenn du nicht sagst, diese Leute werden ihren Kredit nicht zurückzahlen, weil sie in Stadtteil A sind.
Das ist richtig, aber die Tatsache ist doch, für denjenigen, der den Kredit nicht gekriegt hat, der hat ihn nicht gekriegt, weil er in Stadtteil A wohnt.
Neben vielen anderen Gründen. Jetzt kommen wir aber tatsächlich in den Bereich der False Positives. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, ja, es gibt Leute, die aufgrund, dass sie in dem Stadtteil A wohnen, dass das vielleicht als ausschlagende Kriterium am Ende war, irgendwie, dass sie dann einen Kredit nicht gibt. Das stimmt. Das sind False Positives. Also wenn sie tatsächlich entgegen der Prognose tatatsächlich eigentlich in der Lage gewesen wären, den Kredit zurückzuzahlen. Dann haben wir False Positives. Jetzt ist aber die Sache, False Positives sind immer ein Skandal und False Positives sind immer schlimm, aber False Positives sind ganz normal. Auch dann, wenn wir diese Kriterien nicht mit heranziehen, wirst du immer False Positives haben. Diese Diskriminierung funktioniert nicht ohne False Positives. False Positives sind etwas völlig Normales. Die Frage ist nicht, ob es False Positives gibt. Die Frage ist, gibt es, wenn wir dieses Kriterium heranziehen, mehr False Positives als vorher? Und das ist die Frage. Und diese Frage ist eindeutig zu verneinen, weil wenn du das Ergebnis wenn du das Ergebnis heranziehst, dass tatsächlich eine Ausfallwahrscheinlichkeit geringer wird, wenn du diese Korrelation heranziehst für das als Entscheidungskriterium, dann musst du davon ausgehen, dass weniger Leute einen Kredit nicht bekommen haben, die sonst einen Kredit bekommen haben sollten. Das heißt mit anderen Worten, du verringerst dadurch, du erhöhst nicht die Zahl der False Positives, sondern du verringerst die Zahl der False Positives. Natürlich fühlt es sich trotzdem für den Einzelnen scheiße an, dass er irgendwie jetzt seinen Kredit nicht bekommen hat, weil er irgendwie in Stadtteil A wohnt, aber insgesamt ist die Chance gesunken, dass du als False Positives einen Kredit nicht bekommst. Und das ist eigentlich, und so muss man das rechnen. Alles andere ist halt reiner populistischer Schwachsinn. Und das dritte Argument war, die Sache ist die, wenn du ein Kriterium heranziehst, wenn du eine Signifikanz heranziehst als Entscheidungskriterium, die nur minder gut ist, wie beispielsweise der Stadtteil, der ist ja kein wirklich guter, hat ja keine gute Signifikanz, hat ja keine wirkliche Aussagekraft, ist ein bisschen signifikant und kannst du heranziehen und es bringt auch etwas sozusagen in the large scale, bringt es dir irgendwie bares Geld, wenn du das mit hineinbringst. Die Frage ist halt tatsächlich, wer hätte ein Interesse daran, dass du das nicht heranziehst? Und die Antwort ist niemand. Sowohl die Bank als auch der Antragsteller als auch die Schufa, alle drei Parteien haben ein Interesse daran, dass die Einschätzung der Kreditwürdigkeit möglichst korrekt ist. Dass es eine korrekte Einschätzung niemals geben wird, ist sowieso klar. Dass es False Positives gibt, ist sowieso klar. Aber keiner der Parteien hat ein Interesse daran, dass die Anzahl der False Positives besonders groß ist. Jeder hat ein Interesse daran, dass die Anzahl der False Positives besonders gering ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn alles, was die Schufa, die Banken und so weiter und so fort heranziehen, um Kreditwürdigkeit zu untersuchen, kannst du davon ausgehen, dass sie möglichst rationale Kriterien, möglichst evidenzbasierte Kriterien heranziehen, weil alles andere kostet sie bares Geld. Und das heißt mit anderen Worten, diese Idee, dass irgendwie es ein Interessenkonflikt zwischen der Bank und dem Antragsteller gibt, was die Bewertung der Kreditwürdigkeit angeht, ist ein reines Hirngespinst. Das ist Quatsch, das funktioniert nicht, weil beide sind an einer korrekten Bewertung interessiert. Und außer Leute, die tatsächlich nicht in der Lage sind, einen Kredit anzuzahlen und trotzdem einen Kredit haben wollen, die mal ausgenommen, ja. Und obwohl man da auch irgendwie Zweifel haben kann, ob das wirklich in deren Interesse ist, diesen Kredit zu bekommen, im Endeffekt on the long run. Jedenfalls, das heißt also, dieser Interessenkonflikt, dieser Unterstellte, der existiert überhaupt gar nicht. Und aber diese ganzen Dinge werden halt einfach von vielen Leuten einfach komplett nicht durchdacht, sondern wird einfach nur gesagt, ich krieg meinen Kredit nicht. Und uns wird dann mal so von Einzelfällen halt irgendwie, ohne tatsächlich einfach mal abstrahiert, die Dinge analytisch mal zu betrachten.
War in dem Fall jetzt bei dieser Diskussion, war da überhaupt irgendwas, uns wären Fälle präsentiert oder war es nicht einfach nur, weil Schufa und Facebook in einem Satz auftauchten, war es schon pauschal?
Stimmt. Ja, also die meisten Leute haben sich jede Argumentation komplett ausgespart. Also beispielsweise Riga, aber bei dem kennt man das ja. Naja.
Das war der zweite Werbevlog des Abends für die Schufa.
Sozusagen. Also wie gesagt, also ich bin echt, ich mag die Schufa nicht. Es ist ganz leicht, die Schufa nicht zu mögen. Jeder mag die Schufa nicht. Und deswegen ist es auch so leicht, sie zu dämonisieren. Der Witz ist aber tatsächlich, wenn man es sich wirklich durchdenkt.
Ich würde nicht sagen, dass ich die Schufa nicht mag. Also ich profitiere von der Schufa, denn mein Schufa-Score ist hervorragend. Genau. Und
hast du jetzt Angst, dass er dadurch schlechter wird, dass sie jetzt plötzlich auf deine Facebook-Daten zugreifen?
Ich weiß ja gar nicht, was die da finden. Also ich nehme an, da wird es so Schufa Optimization-Dienste geben, ne? Die einem sagen, was man machen soll in seinem Facebook-Profil oder in seinem Twitter-Profil, um möglichst gute Schufa-Bewertungen zu kriegen.
Also wenn ich das richtig mitbekriegt habe, ist das ja in erster Linie erstmal so, dass die Schufa irgendwie gesagt hat, ja, wir bezahlen da irgendwie mal eine wissenschaftliche Stelle und der darf da mal für ein halbes Jahr lang
Genau. Und das ist dann
geh
auch
weg.
Das ist dann auch wieder dieser Fehlschluss der Leute zu glauben, okay, Schufa, das halt sofort zu wissen, glauben, was die Schufa an Daten aus Facebook heranziehen wird um Kreditwürdigkeit, weil der Witz ist ja
die bei der Zahl Korrelation
bei der Korrelation, es geht ja gerade darum, also wenn, bei der Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität geht es genau darum, eben diese Vorurteile nicht zu machen, sondern tatsächlich halt zu gucken, wo gibt es eine Signifikanz? Das heißt, überhaupt zu sagen, irgendwie, die Schufa wird dann ja XY heranziehen und dann werden wir alle etc., ist halt schon wieder aus dieser unwissenschaftlichen Denke heraus des Vorurteils gedacht. Aber natürlich wird die Schufa, wenn sie ein Forschungsprojekt macht, wird halt so sagen, okay, wir haben hier Kriterium A, B, B, C, D und so weiter und so fort und dann korrelieren wir das einfach mit Kreditausfallwahrscheinlichkeiten, mit den Statistiken, die wir haben. Und wenn da eine Korrelation da ist, dann wird diese Korrelation genommen. Und wenn diese Korrelation nicht da ist, dann wird diese Korrelation nicht genommen.
Also Christian Köntop hat ja in einem Blogbeitrag die Vermutung, dass die Schufa eigentlich gar kein Interesse daran hat, die Facebook-Daten selber auszuwerten, sondern dass die nur, denn wenn das möglich wäre, wenn man aus den Facebook-Daten sozusagen die Kreditwürdigkeit ableiten würde, dann würde das Geschäftsmodell der Schufa wegbrechen. Mhm. Die Schufa hat sozusagen über Jahrzehnte sich Informationsbeschaffungskanäle aufgebaut, um an Informationen ranzukommen, die eben nicht leicht zu kriegen sind. Und wenn etwas in ähnlicher Qualität durch die Auswertung sozialer Netzwerke möglich würde, dann könnte das ja jeder anbieten. Dann wäre ja genau. Die Schufa nicht mehr die offensichtliche, dann würde irgendeine kleine Firma, die diese Auswertung am besten vornimmt, die besten Algorithmen hat oder vielleicht sogar Facebook selber diese Rolle übernehmen können. Dass das sozusagen eher so eine Art vorausschauende Abwehr ist, also rauszufinden, ob das geht. Wenn es nicht geht, dann ist alles klar. Wenn es geht, dann muss man dafür sorgen, dass das keiner machen darf, sozusagen, weil solange es keiner machen darf, muss man weiterhin die Schufa.
Wobei man ja auch sagen muss, die Alternative wäre natürlich, dass die Daten, die aus Facebook rauskommen, durchaus in der Lage sind, das Profil zu verbessern, aber nicht für sich alleine genommen
klar,
ein Profil
darstellen.
Also das ist das, was der Schufa, glaube ich, ganz gut in den Kram passen würde. Und worauf sie auch hofft. Also das halte ich auch für plausibel, dass man sagt, ob ich gerade 10 Kredite über insgesamt 1 Million habe, ist im Zweifelsfall die wichtigere Aussage, ob ich 500 Freunde habe. Aber wenn ich wenn ich keine Kredite habe, und dann aber trotzdem in irgendeiner Art geartet falsches Facebook-Profil, dann sagt das doch noch ein bisschen was wenigstens über mich aus, nach dem Motto.
Mit anderen Worten, die große Eintrittshürde ist tatsächlich, an die Daten von den Banken zu kommen.
Ja.
Und dann ist natürlich tatsächlich kartellrechtlich zu fragen, inwiefern die Banken dann auch verpflichtet sind, sozusagen auch Konkurrenten der Schufa die Daten zur Verfügung zu stellen.
Wie gesagt, und ich glaube, das machen andere Unternehmen aus. Auch.
Ja, also ist die Frage, vielleicht ist das ja auch reguliert, ich weiß es ja nicht. Aber dann ist ja tatsächlich die Frage zu sagen, dann können wir das doch gleich alles über APIs irgendwie frei zugänglich machen. Wenn dann halt irgendwie jedes x-beliebige Unternehmen hinkommen kann und sagen so, hier, ich will übrigens die Bankdaten von jedem Kunden etc. haben.
Also eigentlich ist deine Formulierung ja das Schlimmste, was der Schufa passieren könnte, deine Forderung nach Post-Privacy.
Ja, eben, genau.
Nämlich indem alle dann Daten halt offen liegen, hat sich die Schufa erledigt.
Ja, dann hat, oder beziehungsweise, ja klar, also dann hast du auf jeden Fall keine Hürde mehr, keine Markteintrittshürde mehr für irgendwelche Firmen und die Informationen insgesamt würden halt weniger wert sein. Weil natürlich die Information ist immer so viel wert, wie du Aufwand betreiben musst, sie zu beschaffen.
Also wenn man die Schufa schwächen will, müsste man für Post-Privacy eintreten.
Sozusagen, genau.
Habt ihr die Wahl, könnt ihr sagen, Schufa oder Post-Privacy? Jetzt wägt mal ab. Und so an den Haaren herbeigezogen ist das jetzt auch gar nicht. Also ich meine, entweder man macht sowas, alle Daten veröffentlicht, oder man sagt, wir machen es aus ein paar Signalen, die uns niemand verbieten kann.
Die Schufa sammelt Daten und korreliert Daten, die sie eigentlich gar nicht haben dürften. Wenn man sich anguckt, was bei Google Street View für einen Aufschwung durch die Bevölkerung gegangen ist, dass man sagt, da können Daten zusammengeführt werden, die für sich genommen nicht aussagekräftig sind, aber in der Zusammenführung plötzlich doch. Und dann macht man sich klar, dass es Unternehmen gibt, die das seit Jahren machen und das interessiert im Prinzip keine Sau. Also dann, das ist Schufa sozusagen, dass die Schufa erst dann interessant wird, wenn sie Facebook-Profile auswerten.
Das ist absurd.
Aber dass sie zum Zugriff auf unser Konto haben, das ist uns völlig egal.
Wahrscheinlich ist die Schufa auch schon vor 20 Jahren rumgefahren und hat Fotos von unseren Häusern gemacht, um das wieder auf unsere Kreditfähigkeit
abzubilden.
Da gibt es ja Unternehmen genau deswegen.
Das Einzige, warum Google da so wahnsinnig viel auf den Deckel gekriegt hat, ist, weil die ganzen Scheiße öffentlich mal gemacht haben. Weil mein Nachbar könnte ja kommen. Ob mein Bankberater das weiß, ist mir doch wurscht. Ich brauche ja eh keinen Kredit, aber mein Nachbar könnte ja sehen, dass ich mal nackt im Vorgarten gelegen habe. Das ist doch das
Problem. Das würde definitiv, dann kriegst du keinen Kredit mehr. Also nackt im Vorgarten.
Dann ist alles vorbei.
Vergiss es. Vergiss es.
Weil da ist die.
Mit dem Penis? Nein, niemals.
Oh nein. Mein Schwanz ist zu klein für den Sofortkredit.
Überhaupt, ich finde, ich arbeite auch noch so im Kopf immer so an so einem Blogpost, wo man irgendwie über den Wert von Informationen, was sind Informationen wert? Informationen sind, also Informationen, die jeder hat, sind halt einfach nichts wert. Ja? Und man müsste da mal tatsächlich das mal aufdröseln, wie, also was halt immer Wert hat, ne? Und was halt auch diese ganze Idiotie um Informationen es macht und so, ne? Oder Wissen es macht.
Das ist keine Idiotie, glaube ich.
Ja, der Witz ist, es ist ungenau. Es geht immer nie um Information an sich, sondern es geht immer um Informationsdiskrepanz.
Ja, na klar.
Du hast halt irgendwie das dort eine Seite, die halt eine Information hat und die andere Seite hat diese Information nicht. Klar, und dann kann halt die eine, genau. Aber das ist halt nicht dasselbe, ja. Und das ist, das wird aber immer als dasselbe gesehen. Und das ist halt.
Aber ich glaube, es meint dasselbe.
Ja, aber unreflektiert. Und die Leute, das wäre dann sozusagen dieses Post-Privacy-Argument, wäre dann ja zu sagen, wenn diese Information eben nicht mehr eine Information, wenn wir eben keine Informationsdiskrepanzen mehr haben, dann kann Information auch keine Macht mehr generieren, weil sie eben und auch keinen Marktwert mehr haben, weil eine Information, die jeder hat, kannst du nicht verkaufen.
Na, ich glaube, das ist, ja, du kannst die Information nicht mehr verkaufen, du kannst aber die Schlüsse aus der Information verkaufen, die du daraus ziehst.
Ja, wobei halt jeder aufgerufen ist, selber Schlüsse aus der Information. Da kommen wir dann in die Idee der Rechenpower, das heißt nicht jeder hat die Rechenpower irgendwie.
Und nicht jeder hat das Geld, die Algorithmen zu entwickeln, die dafür notwendig sind, also das ist schon.
Aber in einer Post-Privacy-Argumentation wären auch die Algorithmen dazu Open Source.
Also ansonsten bräuchte ja keiner Angst vor der Schufa jetzt zu haben, da ist ja die Angst, die können aus meinen Facebook-Daten eine Aussage über mich treffen, die ich selber nicht treffen kann.
Mhm. Ja. Genau.
Das ist ja die Befürchtung, dass aus öffentlichen Daten und was, ich glaube nicht, dass die Schufa jetzt irgendwelche Geheimdaten von Mark Zuckerberg geliefert bekommt.
Die bekommen Daten von den Banken geliefert, wo man sich auch fragt, wieso die Bank die überhaupt rausgeben darf. Ne?
Weil sie im Umkehrschluss dafür wieder was kriegen, aber Facebook hat keinen Vorteil davon, denen ist die Kreditwürdigkeit ihrer Nutzerschaft erstmal im Augenblick, glaube ich, total wurscht.
Ja, andererseits haben viele soziale Netzwerke und viele Player im Internet die Daten ihrer Kunden als den Hauptwert, der in der Firma drin steckt. Ne? Also
meinst du, dass sie fürs Geld rausgeben würden?
Also ich wüsste nicht, warum nicht. Das würde genau in das Muster passen.
Ja, außer sie wollen sowas nochmal selber anbieten, dann sollten sie es vielleicht nicht der Schufa geben.
Wenn sie es ersetzen wollen, ja. Aber das ist wahrscheinlich richtig, da die Facebook-Profile alleine keine Aussage machen werden. Es ist schon so. Also mir persönlich wäre es egal gewesen, ob die Schufa jetzt auch noch mein Facebook-Profil anguckt. Das ist irgendwo.
Obwohl bei 99,x, ne, dann kannst du nur verlieren.
Ja, du kannst nur verlieren. Also das ist.
Nee, das ist ja
ein Zehntelprozent. Da hat dein Facebook-Schufa-Optimierer hat er schon.
Zehntelprozent.
Kleiner Sprung. Ich finde, der hat sich irgendwie Cloud, ne?
Ja.
Cloud kennt ihr auch.
Cloud ist das nicht?
Mit Cloud.
Ich hab davon gehört, ja. Ja.
Ist so. dieser Dienst, wo du auch gescored wirst, aber halt nicht irgendwie deine Kreditwürdigkeit, sondern irgendwie dein Social Graph Reach, irgendwie sowas, ja. Und da ist man irgendwie automatisch dabei, sobald man einen Twitter-Account hat, irgendwie, weil dann tracken sie ein und tracken dann auch irgendwie halt deine Wichtigkeit. Und da kann man sich dann aber auch einen Account dann sozusagen klicken, ownen dann irgendwie, ne, indem man das dann verbindet. Und dann kann man irgendwie dann noch andere Dienste reinschmeißen. Also alles, was es so gibt irgendwie, haben sie ja alles so drin. Ne? Und dann wird dann halt sozusagen irgendwie da so dein Score draus gerechnet. Mhm. Und da gab es auch interessante Artikel darüber, halt wie dieser Score also heute schon und vielleicht in Zukunft halt verwendet wird. Und es gibt tatsächlich schon Unternehmen, die diesen Score verwenden. Wenn du dich irgendwo bei einem Hotel, also es gibt bestimmte Hotelkette, glaube ich, in den USA, wo du dich da irgendwie, wenn du da eincheckst und mit einem hohen, und du hast einen hohen Cloud-Score-Wert, dann kriegst du eine bevorzugte Behandlung. Und es gibt irgendwie sogar eine Fluglinie irgendwo auch in den USA, die dir dann irgendwie auch einen Flug schenkt oder sowas, ja. Also halt total krass. Also das heißt irgendwie...
Sollte ich mich da vielleicht auch mal anmelden?
Ja, ja, muss ich auch sofort. Was heißt das?
Cloud. Cloud.com.
Mit T oder mit D?
Cloud.
Klaus?
Nee, aber ich meine, das ist halt der Witz. Also,
der MS, dann, Klaus, der MS Pro hat gesagt, dass du mir kostenlose Flüge schenken kannst.
es macht natürlich Sinn, ne? Also wenn du halt irgendwie Leute hast, die eine relativ hohe Reichweite und eine hohe Glaubwürdigkeit in der Community haben oder so etwas, dass du denen halt irgendwie eine bevorzugte Handlung.
Dass du die probierst für dich zu nutzen.
Genau, natürlich. Und die halt dann entsprechend für dich positiv einstimmst, sag ich mal, ja.
Ja, das ist und jetzt wie sozusagen
halt
der Journalistenrabatt der Zukunft.
Genau, das ist der Journalistenrabatt der Zukunft sozusagen, ne? Irgendwie halt nicht mehr in binär, sondern halt in je nach Cloud-Score oder was, keine Ahnung. Also das heißt mit anderen Worten, wir haben ja so eine Art Rankings und Scoring, ja, das irgendwie auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Und da kann man auch schon einige Sachen sehen. Beispielsweise habe ich jetzt dort auch irgendwie meinen Google Plus Account mit verbunden gehabt. Und jetzt überlege ich aber, den
jetzt wieder rauszuschmeißen. Jetzt ist dein Cloud schon schlechter geworden.
Ja, genau. Jetzt überlege ich tatsächlich, den rauszuschmeißen, weil mein Cloud, weil da glaube ich halt irgendwie langsam anfängt, meinen Cloud-Score runterzuziehen, weil da halt einfach nicht mehr passiert. Weil ich habe da jetzt einfach seit irgendwie 5 Monate nichts mehr geschrieben und nichts mehr gemacht und so und dann
Na, das werden die garantiert sich merken, wenn du den wieder rausschmeißt. Genau. Dann hast du aber
die messen halt nicht nur irgendwie deine Reichweite, was so deine Follower und oder Circles oder sowas angeht, sondern halt vor allem auch die Reaktion auf Sachen, die du schreibst. So, ja? Und das ist halt für die, glaube ich, relativ wichtig. Das heißt also, wie viele Leute influenzt du halt irgendwie mit deinen Sachen irgendwie und naja.
Ich hatte ja ein bisschen Angst vom TSA-Pat-Down, wo wir gerade bei Twitter und Einfluss und so, da gibt es ja diese berühmten Fälle, wo jemand nicht nach Amerika einreisen durfte, weil er auf Twitter geschrieben hat, hey, wir machen die alle platt. Yeah.
Ja, genau, diese Engländer, dieses englische Pärchen, ja, ja.
Es ist mir natürlich nicht passiert. Ich glaube, da muss man auch wirklich großes Pech haben, dass einem das passiert. Aber diese TSA, die ist schon wirklich angsteinflößend. Also das ist...
Du hast diese Amis, also gerade diese komischen Control-Amis, die dann irgendwie in Uniform rumstehen, die sind so unfassbar humorlos und
ja, das so. Das ist aber auch, also die, erstmal wirklich alle blaue Handschuhe an, alle, wirklich bis auf den letzten und da steht am Anfang steht einer, die nimmt, macht nichts weiter als seinen Pass in die Hand nehmen, nachzugucken, ob du die Person bist und dich dann nach deinem Namen zu fragen, weil ein Terrorist wüsste natürlich nicht mehr, welchen Namen er in den Pass geschrieben hat. Oh, das meinen die ernst.
Was habe ich jetzt,
heute gleich wieder reingeschrieben? Und Gott, diese Frage, also es ist auch nur diese eine Frage, die sie stellen.
Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wenn du das statistisch auswerten würdest, dann würdest du dich erschrecken, wie viele Leute tatsächlich damit mit gefälschten Pässen auffliegen, durch nur so etwas.
Das bezweifle ich ganz ehrlich.
Das glaube ich, da ist niemand drüber gefallen.
Und also, dann war
das nächste Ding, ich bin nicht durch den Nacktscanner, ich musste nicht durch den Nacktscanner gehen, weil der gerade überlastet war und und das war wirklich, hat echt einen schlechten Eindruck hinterlassen, da war eine ältere Frau vor mir. Und die musste da, die ist da durchgegangen und also der habe ich so verdanken, dass ich da nicht durch musste, weil dann war der Nacktscanner blockiert. Und die ist dann durchgegangen und die musste dann nach ihren BH ausziehen. Und das ist jetzt nicht so, dass sie da in irgendeinen Raum geführt wird und sich mal in aller Ruhe umziehen kann, sondern dann stellt sich da, da hat da wirklich so eine TSA-Mitarbeiterin, hat sich dann so die Arme ausbreitend vor der aufgestellt, mitten in den Sicherheitskontrollen, wo ungefähr 500 Leute war. Und dann hat die da mal eben so probiert, so ihren BH rauszufummeln. Was dann auch irgendwie geklappt hat. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie großes Drama wäre oder sowas, sondern die war einfach im Wesentlichen, hat sich dem Ganzen gebeugt, dass ihr aufgezwungen worden ist. Aber so dieses, ihr macht diese Kontrollen jetzt seit wie vielen Jahren und ihr schafft es da nicht mal, eine Schutzwand aufzustellen, damit die Leute dann einen Hauch von Privatsphäre haben.
Also diese Nacktscanner, die sind auch sowas von ineffektiv, das ist unfassbar. Also das dauert Ewigkeiten, bis du da abgescannt bist. Die haben eine unfassbare Fehlerintoleranz und du musst halt, wie gesagt, solche ganzen Prozeduren irgendwie so wie BH ausziehen und dies und jenes. Also das ist
und darauf sind sie dann nicht vorbereitet.
Und vor allem, das dauert Ewigkeiten und also das ist, also dass die das immer noch nicht abgeschafft haben, ist eigentlich echt ein Rätsel.
Na, nö, das, ich glaube, das ist relativ einfach erklärbar. Du hast, also ich glaube, den meisten Amerikanern ist die fliegen eigentlich. Also es gibt welche, die fliegen immer von Ostküste zur Westküste und die nervt das total und die würden, hätten das lieber heute als morgen abgeschafft. Aber so den meisten Amerikanern, die fliegen nicht viel. Die sitzen da rum und so. Und dann sagt den, und dann als Politiker hast du die Chance, okay, du kannst dich jetzt mit den 3,5 da gemein machen, die regelmäßig mal fliegen und die mal ein bisschen Krach machen. Oder du lebst mit dem Risiko, dass wenn was passiert, und ich meine, es ist ja wurscht, was passiert, dass du nachher die blöde.
Aber es gibt ja gar keine zusätzliche Sicherheit, weil ehrlich gesagt mit so einem Piepscanner irgendwie da den Menschen abzuscannen ist genauso. Ja,
aber wenn nachher ein Flugzeug abstürzt,
ist genauso effektiv und es geht viel schneller.
Aber wir haben alles getan.
Du musst doch sagen können, du hast alles getan. Das hat doch hier Schäuble.
Nein, es geht einfach nur um gefühlte Sicherheit.
Schäuble hat es mal in einem Interview gesagt. Ich weiß, dass es nichts verhindert, aber ich muss im Zweifelsfall sagen können, ich habe alles Menschenmögliche getan.
Ja, ja. Das ist wie nobody ever got fired for buying IBM, weißt du? Das ist wie, keiner ist je abgewählt worden, weil er für den Nacktscanner war.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, okay, ich meine, das ist halt immer diese spezielle Situation, in dem sich jeder Innenminister befindet, weil ein Innenministerjob ist halt insofern total undankbar, weil du eigentlich die ganze Zeit nichts machst, ja? Und für nichts auch irgendwie politische Minoriten einfährst. Nur wenn etwas passiert, dann bist du total der Gearschte.
Unser Innenminister hat ja heute gesagt, dass man die Rassisten auf Twitter nicht überführen kann, weil es keine Vorratsspeicherung gibt.
Nee, ist ja klar.
Man weiß einfach nicht, von wem dieser Tweet stammt, wenn man nicht die Vorratsspeicherung das ist.
Ja. Nee, ich war auch irgendwie gestern, bin ich nach Hause gekommen, es war alles total schmutzig bei mir in der Wohnung. Ich habe mir gedacht, Alter, ich brauche die Vorratsdatenspeicherung. Also,
dann wüsstest du, wer die ganze Wohnung dreckig gemacht hat.
Es kann auch so nicht weitergehen. Ne? Und letztens hatte ich auch diese Rückenschmerzen. Ne? Und ich wusste halt echt nicht, wo der. Ja. Also, ich meine, ey, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung.
Oder nackt.
Ist ja wohl ganz klar. Und wir brauchen die nackt.
Die nackt Vorratsdatenspeicherung. Kannst du nachweisen, dass Nacktscanner nicht gegen deine Rückenschmerzen helfen würden?
Nein, eben.
Ja. Also sicher.
Ja, also das ist halt irgendwie, also diese Nacktscanner-Geschichte, die hat no evidence at all. Und da geht es halt wirklich nur um emotionalisierte und etc. Sicherheit, die halt einfach irgendwie medial vermittelt werden soll dadurch. Und deswegen bin ich halt grundsätzlich immer dafür, solche Dinge.
Und euch, liebe Hörer,
evidenzbasiert zu machen. Und wenn wir evidenzbasiert haben, dann geht es keine Nacktscanner.
Wenn ihr nicht sofort WMR flattert,
ja,
dann und morgen geht eine Bombe hoch,
ja, dann seid ihr schuld.
Dann, also ich will nicht sagen, dass ihr dann schuld seid. Das hat jetzt Michi gemacht. Ich sag nicht, dass ihr schuld seid. Ihr sollt euch dann im Zweifelsfall einfach fragen, hätte ich nicht vorher handeln sollen.
Also ich würde sagen, euer Nicht-Flattern korreliert mit dem eventuellen Hochgehen einer Bombe. Ja. Das heißt nicht, dass ihr dann schuld seid. Das ist Kausalität. Ja? Aber es könnte vielleicht etwas...
Also geht auf Nummer sicher.
Kennst du diesen XKCD-Comic zu Kausalität und Korrelation?
Bestimmt, weil ich mittlerweile, glaube ich, alle XKCD-Comics kenne.
Jedenfalls sagt der eine so... So, ja, ich habe ja immer bisher gedacht, habe ich ja immer, dass Korrelation und Kausalität das gleiche war. Und jetzt war ich aber irgendwie in einer Statistikvorlesung und glaube das nicht mehr. Und dann fragt er das andere so, weil du es da gelernt hast, so, tja, das kann man so nicht sagen. Oder es ist schwierig, das zu sagen oder so.
Naja. Ich glaube, XKCD hat das besser gemacht.
Ja, also es war auf Englisch lustiger.
Ach so. Ach so.
Ja. Naja. Okay, hat vielleicht nicht jeder verstanden.
Ach,
das ist der Original verlinkt hier, den kann ich nochmal...
Ach, das ging ja flott, Mensch, das
Kinder. Der Chat ist gut. I used to think correlation implied causation. Then I took a statistic class. No, I don't. Sounds like the class helped. Well, maybe.
Okay. Yeah. Jetzt habe ich verstanden, aber das ist tatsächlich, das hat nur das Englisch ausgelöst. Ja, wollen wir hier mal kausal und korrelierend den Podcast dem Ende entgegenführen?
Ja, ich wollte aber dann tatsächlich nochmal eine Anregung machen. Und zwar das Hörertreffen.
Ach so, du willst ein Hörertreffen machen?
Genau. Also, der Tim Pritloff, Ne? Ja? Bei dem wir übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir sitzen übrigens gerade wieder ausnahmsweise in der Metaebene.
Genau.
Vielen Dank, Tim, dafür. Weil wir.
Weil
das Gästezimmer besitzt ist, das gleichzeitig das Studio ist bei Max. Und deswegen sind wir jetzt einfach wieder ein paar Häuser weitergezogen zur Metaebene unserer alten Wirkungsstätte. Und der Tim Pritloff, der diese Metaebene betreibt, der macht ja für ziemlich alle seine Podcasts, glaube ich, halt Hörertreffen. In verschiedenen Städten, auch in Berlin. Und jetzt war jetzt zum Beispiel gerade das Not Safe for Work Hörertreffen am Wochenende, am Sonntag, glaube ich, kurz vor dem Deutschlandspiel, auf dem Tempelhofer Feld haben Holgi und Tim gebrutzelt, gegrillt.
Okay.
Und da sind auch wieder ordentlich Leute angekommen und so. Und das ist irgendwie, ich bin da immer ein bisschen neidisch da drauf, ja, weil ich meine, know your Hörers. Und ich dachte
Super
mir...
Super King freut sich.
Ja, das wäre doch mal eine super tolle Sache, so ein WMR-Hörertreffen zu machen.
Hörerinnen-Treffen.
Hörerinnen-Treffen, natürlich, ja, natürlich. Wir glauben ja, dass es in den Tiefen des Webs auch die ein oder andere Hörerin gibt, die zum Beispiel sich in Max' Stimme verliebt hat. Und vielleicht den dazugehörigen Körper auch mal anfassen möchte. Und
nicht, wenn sie mich gesehen hat.
Ja, und jetzt Max, Terminkalender raus. Komm, wir machen das jetzt mal.
Ach, jetzt direkt? Oh Mann. Ja,
natürlich, oh, weil sonst bringt das doch nichts.
Oh, jetzt muss man hier Terminkalender raus.
Ja, ist doch alles gesynkt per iCloud. Map. Oder Schufa. Ich synke immer über Schufa.
Schufa-Sync. Schufa-Cloud.
Schufa-Cloud. Und speichern Sie Ihre Daten bei der Schufa. Das
ist ja auch geil. So what could possibly go wrong? Oder haben Sie etwa was zu verbergen?
Die Schufa bietet einfach einen Cloud-Dienst an.
Okay, ja, ja. So, ja, was haben wir jetzt hier mal? Was schwebt dir denn so vor?
Ja, ich würde sagen Juli, ne? Also so grundsätzlich. Genau. Und da würde mir am besten passen, was hat jetzt Zufall auszusetzen?
Hm?
Was hat, ach so, ja klar, natürlich. Das Hörerin dein Körper begehren.
Wie, Oh oh.
Oh oh. Ich wusste ja nicht, dass deine Freundin jetzt doch zuhört.
Ja, wusste ich auch nicht. Das Hörerinnen-Treffen, Schatz, das habe ich nur geschrieben, weil da der Simkup, der Böse, der hat da in dem Chat, ich glaube bei Not Safe for Work heißt
das. Genau, wir wollten das einfach gendern.
Oh Mann, das gibt Ärger.
Ja, okay. Genau. Oh, das haben
wir. Ich glaube, ich darf nicht kommen.
Ich würde sagen, wir machen das im Juli und zwar, ich würde sagen, am 20.
Am 20. habe ich da Zeit. Das ist ein Freitag, ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Und am 20. Juli und wir machen das draußen.
Okay, meinst du, das Wetter wird gut?
Ja, ich gehe davon aus. Juli ist immer gut.
Ja, letztes Jahr nicht immer gut.
Ja, man weiß es nicht, ne? Aber man muss es irgendwie etc. Sonst werden wir das nochmal abblasen, aber wir schedulen das einfach mal für den 20. um 16 Uhr. Und zwar machen wir das auch vielleicht im Tempelhofer Feld oder wollen wir im Mauerpark?
Nachahmer. Das wäre ein bisschen
lame. Das wäre ein bisschen lame, ne? Das geht nicht. Das können wir nicht machen.
Das Tempelhofer Feld ist schon ein bisschen klein. Also ja. Für unsere Hörerschaft ist das jetzt wirklich, muss man mal sagen, da braucht man schon eine echt große.
Nee, ihr müsst eine eigene Location etablieren. Das
ja. Wenn wir die alte Location vom Terrorcamp nehmen?
Gibt's das noch? Kann man da noch
hin? Ja, da kann man noch hin.
Ich dachte, da wäre jetzt hier Guttenheim.
Guttenbergheim. Nee, das sind immer viele Leute, die da immer abhängen. Oder wir gehen in...
Dann fällt's nicht so auf. Ich habe ja probiert, ein Mobile Max Hörertreffen in San Francisco zu machen.
Ja.
Waren zwei Leute da.
Okay.
Auf dem Bierwäsch von Apple.
Immerhin.
Der Rest hat leider... Ja.
War Map da? Map und wer noch?
Nee. Ich
ach stimmt, Map hört euch hier nicht.
ja, komm.
Wer war denn der zweite Apple-Fanboy? Na egal.
Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Naja, gut. Jetzt habe ich dich in Verlegenheit.
Die waren nett.
Gut, die waren nett. Hauptsache das. Wir machen das, ich würde sagen, ein Girly?
Girly. Girly ist cool. Das ist gut.
Girly. Ja. Okay, machen wir 16 Uhr im Girly am 20.
Okay, dann muss ich mir das jetzt mal eintragen. Am 16. Um 16 Uhr?
Am 20.
Das ist ein Arbeitstag.
Ach so, stimmt, du arbeitest, ja.
Och, Mann. Und auch die Hörer arbeiten teilweise. Sonst
was, wir haben arbeitende Hörer?
Ja, ansonsten können sie ja nicht flattern.
So. Ich flatter auch ohne.
Ja, siehst du, das ist jetzt die Überlegung. Du kannst am Freitag so für die Massen das machen oder du sagst, du suchst dir einen Tag aus, an dem auch die zahlungswillige Hörerschaft zahlt.
Na gut, dann machen wir das am Samstag.
Einen Tag später?
Einen Tag später, am 21.
BMR, Hörertreffen, Location ist Görli.
So, dann haben wir das jetzt gescheduled und jetzt und wenn das irgendwie nochmal irgendwie, wenn wir vielleicht in der nächsten Folge das nochmal konkretisieren, ich weiß nicht, wann der nächste ist. Gut.
Und wer bringt einen Grill mit? Hast du einen Grill?
Das werden wir dann alles klären.
Ich würde jetzt sagen,
Max, hast du einen Grill?
Oh Mann, das bin ich gar nicht.
Ja, ein bisschen schon. Nee, ist er nicht. Der Michi, der ist schon gut relativ okay organisiert.
Gut.
Besser als ich. So, kommt alle zum Hörertreffen.
Genau.
Hier, und Ralf Stockmann hier von wegen Kontrollverlust, du musst da auch da sein.
Genau, du musst ja aus Göttingen
anreisen hier, müsst ihr.
Nee, nicht aus Göttingen. Doch, aus Göttingen, ja doch, klar.
Richtig.
Und wie, ihr seid nicht alle da?
Braucht keinen Grill.
Naja. Gut. Jedenfalls, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Ja, haben wir jetzt einen Hörer.
Wenn ich da hin möchte, dann müsst ihr auch alle da.
Warum wir jetzt auch nicht mehr über die EM reden? Ne? Die EM ist, wir sind
ist jetzt ja eh gelaufen.
Ja, jeder redet
jetzt
über Fußball.
Hier wir raus
reden
ist.
Nicht über Fußball. Aber ich gucke mir trotzdem morgen Deutschland an. Guckst du dir morgen auch an?
Das war ja auch in Amerika so lustig. Das ist ja, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, so auch so ein bisschen mehr Fußball könnte schon, wobei sogar nicht so wenig. Da.
Wer wird gewinnen? Wer wird die Europameisterschaft gewinnen?
Anatol? Ich habe, nachdem ich das erste Spiel der russischen Mannschaft gesehen habe, auf Russland getippt und das ist ja ordentlich daneben gegangen. Also ich gebe keine weiteren.
Die sind schon raus.
Okay.
Ich gebe keine weiteren Tipps mehr ab.
Okay. Max, was sagst du? Du hast ja noch gar nichts gesehen, oder? Du wirst jetzt irgendwie. Oder doch?
Doch, das Deutschland gegen Portugal habe ich gesehen.
Ah, okay.
Das haben wir uns. War
total langweilig, habe ich gehört, ne?
Das ging das, wenn man genug Bier hatte, dann war das auch ganz okay. Da habe ich meine CCC-Jacke, also meine Kongressjacke verloren.
Oh.
Offensichtlich. Und es war sehr früh, also es fing ja 10.45 Uhr an. So Pacific Daytime. Und dann waren wir schon relativ früh. Und es war erstaunlich. Und am Flughafen, auf dem Rückflug, das war lustig, weil auf dem Flughafen von San Francisco hat man, als das Tor für Deutschland gefallen ist, hat man definitiv, so, also wir haben es daran mitgekriegt, dass man so wirklich so, yeah! durch echt? Den Flughafen gehört geil. Hat. In San Francisco am Flughafen.
Das finde ich ja gut.
Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Abgefahren. Ja, also ich habe ja tatsächlich das erste Spiel einfach gar nicht verpennt. Ich lag irgendwie auf dem Bett in so einer Situation und wollte die ganze Zeit, oh ja, ich gehe jetzt gleich mal los und will jetzt irgendwie das Spiel gucken und dann wurde es dann irgendwie, ja, aber die zweite Halbzeit auf jeden Fall und ja, okay, ich guck mal im Internet, wie es gelaufen ist.
So, in einer Situation.
Ja, ja. Und die das zweite Spiel habe ich mir aber tatsächlich angeguckt. Und das dritte, nee, mal.
Und das dritte findet ja überhaupt erstmal noch statt, ne?
Nein, das waren ja drei. Ich hatte drei Spiele. Nee, das zweite habe ich mir tatsächlich dann angeguckt in.
Deutschlandspiel.
Das zweite Deutschlandspiel habe ich mir dann angeguckt. Bei einem Kumpel von mir irgendwie in so einer eher privaten Situation. Und das dritte, das war letzten Sonntag, das war nämlich direkt nach dem Hörertreffen von Holgi und Tim, da habe ich ihn nicht getroffen. Das war total witzig, weil, das kann ich nochmal erzählen, weil. Wir haben alle in so einer Kneipe in Kreuzberg haben wir gesessen. Irgendwie Jella, die war gerade auch in der Stadt, also kennst du ja von WMR, weiß nicht, was war das?
Dem Republika, DWMR.
Genau, dem RewMR. Die war halt auch in der Stadt und die hat mich dann irgendwie dahin mitgeschleppt und ich wusste echt nicht, was mich da erwartet, aber es waren praktisch alle Podcaster Berlins da. Das war ganz lustig. Es war halt erstmal irgendwie, waren halt erstmal Gero und Nikolas Seemack da, halt von den Mikrodilettanten, weil Nikolas wohnt dort und da wird auch immer der Podcast aufgenommen. Und dann kam halt noch Tim und Holgi kamen dann halt vom Hörertreffen. Ich war ja da irgendwie, Jella war da, auch zwei Podcaster. Und dann kam noch
das heißt auch Monox Süd. Alle Podcaster Berlins. Auch
Monox Süd kam dann noch.
War ich da oder war ich nicht da?
Ja, außer dir, nee, außer dir so. Hat eigentlich Gesamt-Podcast Berlin zusammen Fußball geguckt. Das war irgendwie total witzig, weil es irgendwie so aussah. Gibt übrigens auch noch so ein Tondokument. Holgi hat mit seinem iPhone dann irgendwie noch so einen Zwischen-Halbzeitbericht irgendwie aufgenommen und dort treten in unterschiedlichen Rollen auf. Tim, Nikolas, Gero, ich und Jella. Und der Witz ist, Tim war auch schon ganz gut dabei und das merkt man auch ein bisschen.
Ist das öffentlich, dieses Dokument?
Ja, oder? Das ist auch öffentlich. Kann man auf Vrint, da gibt es so einen Seitenplayer, der Soundcloud-Player gibt es irgendwie bei Vrint auf der Seite und da kann man sich, das ist das letzte Tondokument, das kann man sich dort abspielen. Geht auch nur irgendwie 1-2 Minuten oder sowas.
Naja. Jutti!
Gut, aber jetzt haben wir es auch mal irgendwie langsam in Kasten.
Jetzt machen wir hier wieder Privacy.
Oder hast du noch irgendwas, unser Gast? Ich eigentlich fast noch gerne dabei hätte, also das Erste, was ich so von
eigentlich
dir so richtig,
noch gerne dabei hätte.
Was ich so richtig konkret von dir mitgekriegt habe, war damals auf der Open Mind, auf der letzten Open Mind, dein Vortrag über die Zukunft der Wissenschaft.
Ja.
Den hätte ich hier gerne nochmal besprochen, aber es ist ein bisschen spät.
Deswegen hat er dich eigentlich nur eingeladen.
Den gibt es aber irgendwo online.
Genau.
Da können die Hörer sich, Hörer und Hörerinnen da draußen
bestimmt,
sich
oder?
Quelle
auf
Internet?
Der Open Mind, auf der Open Mind Homepage, Open Mind 11.
Ein viel gelobter
Partner, ein viel gelobter Vortrag. Außerdem gibt es den auch in schriftlicher Form. Telepolis hat ja die Vorträge in schriftlicher Form veröffentlicht.
Genau.
Kann man sich leichter googeln.
Genau. Einfach Anatol Stefanovic. Untypischerweise genauso wie man schreibt, ja. Also
richtig.
Finde ich ja irgendwie auch ganz interessant. Ist das eingedeutscht eigentlich?
Das ist eingedeutscht. Das war ein handlungsfreudiger österreichischer Einwanderungsbeamter in den letzten Kriegstagen, der meine Großmutter, die vor der Roten Armee nach Wien geflohen ist, gefragt hat, wie sie heißt und das dann so aufgeschrieben hat, wie er es gehört hat.
Witsch.
Und seitdem heißen wir so.
Ach, das ist interessant. Das ist gut, ja. Also richtig so W-I-T-S-C-H. Ja, also das ist ganz geil. Oh. Muss ich auch erst ergoogeln, als ich ihn replyen wollte. Und das ist aber auf jeden Fall ein sehr guter Vortrag, den kann man sich nochmal anhören, wenn man noch mehr von Stefanovic Content haben möchte. Ansonsten bedanken wir uns und hoffen, es hat euch gefallen und flattert schön, damit keine Bombe hochgeht.
Genau.
Gute Nacht.
Wir sagen nicht, dass ihr schuld wart. Tschüss. Genau.
Tschüss.
Tschüss.